Heute sind zwei All-Time-Favorites des Rasenfunks hier. Die Hebelbrüder sind da, denn sie haben ein Buch über sich schreiben lassen. Warum, wieso, weshalb und wie sich eigentlich der Kommentatorenjob so verändert hat, das besprechen wir jetzt im Rasenfunk. Und genau jetzt geht's los.
Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
Achtung, Achtung! Hi! Nicht im Tor, kein Tor! Oder doch, jetzt was entscheidet der Linienrichter? Tor!
Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen, Yogi und Uli Hebel. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Wir danken für die Einladung, genau so ist es.
Das ist erstaunlich steif, oder? Wenn wir hier mal so in meinem Büro sitzen,
ja, und komisch.
Uns einfach so, oder? Kriegen komisch. Wir das hin, dass, aber es wird wie immer werden, oder?
Wir sind natürlich. Screen Warrior inzwischen.
Ja. ja, ihr seid es natürlich gewohnt, ja. Ich grüße alle, die bei YouTube zugucken. Professionell habe ich das Setup nicht hingekriegt, aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, wie man sieht. Ja, ihr zwei, ihr konntet es jetzt nicht hören. Ganz fantastisch habe ich hier die Technik vorbereitet. Ich habe ein Intro recycelt. Bin gespannt, ob es irgendjemand von den Hörerinnen und Hörern gemerkt hat. Ich habe dasselbe Intro gespielt wie damals 2017, Uli. Weißt du noch, als du das erste Mal im Rasenfunk warst?
Ja, mit Ralf Gunisch.
Mit Ralf Gunisch?
Im Stadion an der Schleißheimer.
Yes. Ja. Und rund 200 Leuten, die sich alle sehr gefreut haben, sich wiederzusehen, deswegen sehr viel miteinander geredet haben, während wir Sendung hatten.
Daran erinnere ich mich. Und auch, dass ich wenig verstanden habe, aber ich glaube, die zentralen Punkte haben wir einigermaßen rübergebracht.
Ja. Ach, das war mir so unangenehm. Aber gut, ich habe die Sendung jetzt nochmal gehört. Ich werde auch, liebe Hörerinnen und Hörer, gucken, ob ich da nochmal ein bisschen Audiomagie drüber laufen lassen kann. Das ist ein bisschen, weil inzwischen habe ich mich da weitergebildet. Da sind jetzt ja 7 Jahre schon vergangen seitdem. Das heißt, ich werde die Audiospuren nochmal neu hochladen und dann wird es besser zu hören sein. Aber ja, da haben wir nämlich schon ein Intro gehört, und zwar war das einmal, hört man da den Kommentar von Wembley 66 und er sagt einfach nur die Namen und dann so Tor. Und danach hört man den isländischen Kommentator bei der EM 2016 beim 2-1 gegen England. Mhm. Ihr erinnert euch, ein komplettes Rumgebrülle. Wo zwischen diesen beiden Extremen würdet ihr euch denn einordnen? Yogi, fang du mal an.
Ja, letzteres natürlich. Also ganz vorne bin ich nicht mehr. Bei dem ersten 66, da bin ich nicht mehr.
Und aber auch gewollt, oder ist das einfach so auch dann naturell? Also schaust du auch selber so Fußball,
dass ja,
du quasi
also
laut reagierst?
Ich bin immer, also wenn ich rede sowieso immer emotional. Das ist, ich sag das immer wieder, wenn du mit einer Freundin streitest, ist es nicht gut, weil die glaubt immer, du schreist die an. Aber wenn du
Fußball, ich habe dich auch schon runtergepegelt.
Wenn du ein Fußballspiel kommentierst, ist es gut. Deswegen ich lass mich dann leicht reinziehen in das Spiel und macht mir dann auch Spaß, was ich davor vorbereitet. Du willst es dann auch sehen und wer an keinem Ort auf der Welt in dem Moment lieber als da in diesem, alles andere ist für mich nicht existent, es gibt nur diesen einen Raum und dann bist du halt in diesem Spiel und dann gehst du natürlich auch mit, das ist ja ganz normal.
Aber wenn du das dann danach siehst, bist du dann damit happy?
Ich schaue mir das nicht mehr an.
Ach so, okay, interessant.
Hat Harald Schmidt mal gesagt, was in dem Äther ist, ist in dem Äther, du kannst es nicht mehr ändern.
Ja, das stimmt natürlich, wobei es gibt jetzt den Sonderfall Social Media Clips, aber da sprechen wir auf jeden Fall noch drüber. Ja. Uli, wie ist es denn bei dir? Wo zwischen Wembley 66 und
Hoffentlich mal da, weil ich mit der Emotion nichts anstelle. Also die kommt oder sie kommt nicht. Und wenn sie da ist, dann bin ich wahrscheinlich nahe an Island. Und wenn sie mal nicht da ist, dann bin ich vielleicht etwas näher an Wembley, wenn gleich so ganz so nah wahrscheinlich. Daran kommen wir nie wieder.
Ja, da merkt man auch jetzt seltsam. Auch. Ja, genau, das kann man heutzutage nicht mehr machen. Aber glaubt ihr, dass sich das Kommentieren verändert hat, dadurch, dass es eben diese Social Media Clips jetzt gibt und die ja auch letztlich das Wichtigste eigentlich inzwischen fast schon sind am Kommentar?
Ja, 100%. Also ich bin mir 100%ig darüber im Klaren, dass insbesondere die jüngeren Kommentatoren, zu denen wir ja streng genommen auch noch zählen, sich dessen bewusst sind, dass sehr wohl 20 bis 30 Sekunden letztlich mehrfach geschaut werden, wohingegen das normale Spiel im Vergleich fast uninteressant geworden ist. Die ältere Generation hat es sicherlich bei weitem noch nicht so, aber ja, das hat 100% vieles verändert, ja.
Und besser oder schlechter als früher?
Ja, man soll ja nicht so oft kulturpessimistisch sein, aber ich bin es sehr gerne. Früher war es viel besser. Also es ist schön, dass man gewisse Dinge noch einmal zeigen kann. Die haben es dann mitunter auch verdient, manchmal auch nicht, aber mitunter auch verdient, und dann ist es völlig in Ordnung. Aber selbes Spiel, wenn die Emotion auf den Punkt war und nicht gekünstelt kommt, dann ist sie sowieso da und sowieso spürbar, und dann wird's, ob der Ausschnitt richtig gewählt ist oder nicht, ohnehin funktionieren. Und wenn nicht, dann auch nicht. Also es gibt ganz viele von diesen Einblendungen, wo ich denke, ja, glaube ich dir nicht.
Ich fand das so interessant, da gab es ja jetzt den bekanntesten, oder was heißt bekanntesten Fall, aber jetzt, wo wir aufnehmen, im Frühjahr 2026, ich erkläre hiermit das Frühjahr für eröffnet übrigens, ab jetzt ist
Frühling. Gerne, her damit.
Tom Kirsten kommentiert auf der Zone in der Konferenz Benfica gegen Real, und hinten raus macht Trubin eben noch das Tor. Und normalerweise bin ich auch jemand, der nicht so emotional mitgenommen werden muss vom Kommentierenden, das ist mir ehrlich gesagt egal. In dem Moment fand ich das absolut passend, weil ich das Gefühl hatte, er war genauso fassungslos wie ich vor dem Fernseher, dass die nicht checken, sie müssen noch ein Tor schießen, dass es dann diesen Freistoß gibt, der meiner Meinung nach keiner war. Und das Einzige, was er nicht erwähnt hat, aber auch schwer zu sehen, dass Real nicht mal mit allen Spielern im eigenen Strafraum verteidigt, sondern zwei warten noch vorne, Vini Junior und Mbappé, und sie verteidigen quasi das in Unterzahl. Und das fand ich so interessant, weil ich habe diesen Ausschnitt mehrfach gesehen, und der wurde ja logischerweise von der Zone dann auch ausgeschlachtet. Das hätten alle so gemacht, das hätte ich beim Rasenfunk auch gemacht, wenn ich so einen Moment gehabt hätte.
Ja. Der wird auch noch in Jahren wiederkommen.
Genau, und als ich das aber dann zum vierten, fünften Mal gesehen habe, dann ist mir erst aufgefallen, krass eigentlich, wie sehr er schreit, wie viel er auch nur noch schreit, und in ganz vielen anderen Situationen hätte mich das unglaublich gestört, und in dem Moment hat es für mich gepasst.
Aber es ist so, also wir sagen mal, manche Momente kannst du gar nicht versauen. aber und das
Grüße an Tom.
Nee, das meine ich jetzt nicht, das war keine Kritik an Tom, sondern dieser Moment ist so ikonisch, dass er, und ich glaube es ihm auch, dass das meine ich eben genau damit, der Moment hat ihn so reingesogen, dass er die Kamera vergessen hat und dass er das einfach nur gemacht hat, was er in dem Moment gefühlt hat. Und dann ist es real. Wenn du aber da sitzt zum Beispiel, und das habe ich ja auch schon, ich habe ja auch schon mal eine Kamera selber mitgenommen und mir selber ins Gesicht gehalten, so quasi. Die ersten 10 Sekunden sind dumm, weil du denkst, jetzt bin ich hier zu sehen. Und ab dann, wenn du es dann schaffst zu vergessen, mach's weiter. Wenn du aber immer nur an die Kamera denkst und schaust, ist die schon noch an, dann mach's nicht, weil dann weißt du ganz genau, ab jetzt spielst du was. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Und ich glaube, dass Tom hat es vergessen. Der wusste wahrscheinlich auch gar nicht, dass er jetzt wirklich währenddessen so gefilmt wird. Und dann ist es real. Deswegen war das von Tom mega cool, dass er einfach diesen Moment, der wäre sowieso um die Welt gegangen, aber mit ihm noch mehr. Und das macht's dann ist es ein gelungener Moment. Aber ich habe auch schon Leute erlebt, die haben sie zum Beispiel das Handy ausgepackt, Kollegen, und haben sich währenddessen so selber gefilmt, ach, so quasi, krass, jetzt bin ich hier, schau mal, cool, und haben das dann irgendwie bei Instagram gepostet. Und da, finde ich, hört's dann auf. Also, weil das ist dann einfach nur, jetzt spielst du eine Rolle und jetzt wirst du gerade besonders witzig sein oder sonst irgendetwas. Und da, das finde ich, dann ist es einfach zu viel. Mir ist es dann zu viel.
Ja, okay. Und wie wichtig ist die Stille? Denn die Stille ist ja keine Stille. Also das Tor fällt und das ist der lauteste Moment im Stadion. Problem für euch Kommentatoren ist, ihr wisst nie, wie ist so der Audiomix, wie gut hört man das vor Ort. Also bei Premier League Übertragungen zum Beispiel kriegt man sehr guten Max. Bei vor Ort Übertragungen aus dem Bundesliga-Stadion ist ein bisschen schlechter, weil du einfach anders den Sound mixen musst.
Wenn du eine 80.000 Schüssel hast mit Laufbahn, ist es auch natürlich nochmal anders, als wenn du Anfield Road bist oder so, ja. Aber wir sagen mal, dass in dem Moment, wo die Emotion schlägt nichts, und wenn das Stadion ausflippt, hast, egal was ich sage, es ist schwächer als das, was da passiert. Die Leute wollen es sehen und wollen es erleben, und dann, wenn Ruhe ist, dann kann ich wieder einsteigen. Und so, manchmal lässt sich immer davon treiben, das ist ja ganz normal, wenn irgendwas ikonisch ist, aber im Grunde genommen lasse ich es immer stehen, weil es ist einfach der Moment, den ja die Zuschauer, die sitzen ja zu Hause, die sind wahrscheinlich dann, schmeißen die Flasche in die Ecke und sind dann emotional davongetragen.
Ich gehe es immer von der anderen Seite her an. Uns braucht kein Mensch. Also wenn es nichts zu sagen gibt, dann sei ruhig. Wortaskese sozusagen. Und in dem Fall, was gibt's zu sagen? Was schlägt die Bilder und was kann ich überhaupt an Mehrwert bieten? Daher, mir hört keiner zu, das ist aber gar nicht unbedingt das schlagende Argument, aber schon auch natürlich, ne? Sondern ich muss dann da sein, wenn die Leute mich wieder in Anführungszeichen brauchen, also wenn ich was dazu tun kann und die Emotion nicht runterkippen lassen kann. Aber das ist ja, also vieles von dem, was wir tun, ist ja unterm Strich auch Handwerk. geht mehr und mehr abhanden, aber es ist ein Handwerk, das muss man erlernen und es gibt gar nicht mal so viele, die das, also wenn die Grundgesamtheit in Deutschland an Kommentatoren, Kommentatorinnen ist ja sowieso minimal. Mhm. Und unter denen sind, die sind auch unterschiedlich angelernt. Also sowohl jetzt, es gibt verschiedene Ideen, wie man sich dem Ganzen nähern kann und es gibt auch einen Teil, der macht es halt einfach.
Aber es, dieses Handbuch, was es da gibt, also zum Beispiel bei dir, wenn man das weiß, dann fällt einem das ja immer auf. Das Tor fällt, du hältst die Klappe, mit der ersten Zeitlupe fängst du an zu reden. Frühestens, wenn es ein langer Jubel ist und es kommt der Umschnitt, dann sagst du, was gerade passiert ist und mit der Zeitlupe wird dann analysiert und ab der zweiten Zeitlupe, wenn es einen Experten oder eine Expertin gibt, kommen die mit dazu. Also wenn man das einmal weiß, weiß man das.
Sogar die erste Zeitlupe und ich kann auch verraten, warum. Also kurzes Insistieren, ich mache es nicht immer so, aber meistens. Also das ist die Gesetzmäßigkeit. Du kannst nie alles über alles stülpen, das geht nicht. Sondern du musst auf den Moment reagieren. Und ich habe damals, das ist ja neu gewesen. Das war ja das, was wir damals im allerersten Tribünengespräch mit Ralf besprochen hatten. Das gab es ja so nicht. Also es gibt sozusagen transferiert aus dem Englischen, meistens aus dem Englischen, dass wir zu zweit kommentiert haben. In dem Fall aber mit Ralf war jemand, der sich da überdurchschnittlich viel beteiligt hat an der Idee, wie das auszusehen hätte, seiner Meinung nach, und aber auch dadurch, dass es das nicht gab zu diesem Zeitpunkt, mussten wir uns auch viel überlegen, wie gehen wir das denn an, das Thema? Und ich habe relativ schnell, und ich hatte glücklicherweise in Alex Schlüter einen sehr kompetenten Mitstreiter damals, wir sind relativ schnell theoretisch geworden. Und ich habe Alex seinerzeit gesagt, guck mal, das ist das einzig Sinnvolle aus meiner Sicht ist, wir weichen alles auf, was wir kennen, nämlich, dass wir auf die erste Zeitlupe da zu sein haben. Warum? Weil das ist die sogenannte analytische. Mhm. Und die einzige Zeitlupe, in der der Experte so richtig glänzen kann, weil er uns meistens von oben auf das Geschehen gefilmt sagen kann, okay, das lief gut, das lief nicht so gut, oder wo auch immer er den Fokus hinlegen möchte.
Ist, wo man die meisten Spieler sieht, nicht ganz die genau, Close, ganz genau.
Du
also
hast, so, das, du hast am ehesten eine Taktikansicht sozusagen. Ja, stimmt. Und das ist jetzt so die Faustregel, je mehr Zeitlupen, umso näher gehst du ran. Und umso weniger siehst du aber auch, weil je näher du rangehst, umso weniger sinnvoll ist es ja, alles aufzuheben, und das heißt, du schneidest kürzer und siehst am Ende nur noch, meinetwegen, die super Slow-Mo mit dem Schuss. Also habe ich gesagt, es macht gar keinen Sinn, dass ich die erste Zeitlupe behalte, auch wenn wir das alle mal so gelernt haben und auch gerade viele ältere Kollegen zu Recht auch sagen, naja, aber dafür bin ich doch eingekauft. Habe ich damals mit Alex, da haben wir viel drüber gesprochen, relativ schnell festgelegt, aus meiner Sicht kann es nur so sein, dass ich Freiräume und den Experten einsetze. Und da ist dieser Zwischensatz entstanden, weil es macht ja gar keinen Sinn. Der Experte ist ja in aller Regel, also Ralf hat immer zum Beispiel, ich hoffe, das darf ich jetzt sagen, liebe Grüße, Ralf, ne? der hat immer beim Pegeln schon gesagt, ich werde nicht besonders emotional. Was nicht immer gestimmt hat, glücklicherweise, aber das hat er immer so gesagt. Und das heißt, mir war klar, ich würde dieses Tor da oben abnehmen, von meinem Level her, und Ralf würde es da wieder annehmen. Und ich musste ihm näher kommen.
Okay.
Weil es aber nur bildlich so aufgeht und Sinn ergibt, aus meiner Sicht.
Aber die Frage, die ich dazu stellen wollte, und da ist ja auch interessant, dass ihr beide einen sehr ähnlichen Weg habt, sprechen wir auch gleich noch kurz drüber, aber ja doch auch leicht unterschiedlich. Es gibt ja dieses Playbook nicht. Also wir alle sind quasi sozialisiert worden mit einer Art des Kommentars. Und dann haben wir aber gerade heute, ist es noch viel, viel krasser als noch vor ein paar Jahren, ganz viele Leute, die einfach mal machen dürfen am Mikrofon. Mhm. Und das will ich jetzt gar nicht werten. Also das ist gut oder schlecht. Das
durften wir ja auch am Ende. Wir wurden auch immer mal reingeworfen.
Aber wo gäbe es denn dieses, also wo ich quasi die KommentatorInnen Masterclass, wo mir erklärt wird, wie machst du das mit den Zeitlupen, wie machst du das mit dem Reinsuchen, Zoomen, wie machst du das mit Storytelling zum Beispiel?
Ja, wichtiger Punkt.
Genau, klar, natürlich gibt es das nicht so wirklich, aber es ist natürlich auch viel davon, du kannst es dir auch zu Hause einfach mal überlegen, was macht Sinn. Also das ist ja allein schon mal der Ansatzpunkt, das ist halt, dass viele es einfach nicht machen. Dass sie sich nicht überlegen, was macht denn jetzt eigentlich Sinn, wo erzähle ich was. Vielleicht auch, ich habe zum Beispiel ein Studium gehabt, ja, journalistisch, wo einfach mal dir einfach Sinn, was gibt denn Sinn, was gibt Sinn, was du erzählen kannst, was ist überhaupt eine Story, was muss überhaupt rein und so weiter und so fort. Und das macht ja auch schon mal allein schon mal Sinn. Und viele, das sage ich auch immer, wenn Leute mich anschreiben zum Beispiel, darf ich dir mal was schicken oder so. Dann sage ich immer, ja, aber ich will bitte kein einziges Mal hören, da fackelt er nicht lange, jetzt sind die am Drücker oder sonst irgendwas, weil die meisten halt einfach, so haben wir ja auch angefangen, wir standen am Bolzplatz und fanden Werner Hansch cool und haben immer, oh, da tankt er sich durch und so, natürlich fanden das halt witzig und cool und dachten halt, du musst das so sagen. Nee, aber das hat bei Werner Hansch gepasst, bei dir passt's nicht und du musst, was das betrifft, auch deinen eigenen Weg finden und halt einfach auch wissen und natürlich gibt's da natürlich so Punkte, wo du sagst, okay, jetzt halt ich einfach die Klappe, weil jetzt passiert nichts und jetzt passiert eine Menge, jetzt braucht der Zuschauer mich, ich muss ihm jetzt einordnen, was passiert da und warum ist und vielleicht auch, oder gerade, was bedeutet das, also das Bild hinterm Bild, was bedeutet es, dass das jetzt gerade passiert, warum ist das vielleicht besonders, warum ist es vielleicht total unnötig und das ist eigentlich im Endeffekt, was du musst es dir auch mal überlegen, was macht Sinn und was nicht Sinn und das ist halt einfach oftmals nur drüber reden und Statistiken raushauen, was ich in den ersten Spielen logischerweise auch gemacht habe, wenn du unsicher bist, dann fängst du an mit Statistiken und wie auch immer, das führt dich irgendwann nicht weiter, weil du ja damit einfach den ganzen Vibe killst, einfach nur Zahlen zu dreschen blind.
Aber dann muss man ja auch analytisch genug sein, das quasi hinterfragen zu können und da ist ja vielleicht gar nicht jeder der Typ für. Und was ich halt so interessant finde, ist, bei ganz vielen anderen Dingen gibt es ritualisierte Abläufe. Also ich habe zum Beispiel mit Jupp Nelia eine Sendung gemacht, dem Geschäftsführer von Sportcast, wo der mir erklärt hat, wie die das auch entwickelt haben, dass quasi jedes Bundesligaspiel gleich aussieht, ohne dass es deswegen langweilig wird. Aber es soll quasi einen gleichen Qualitätsstandard erreichen. Ja, Uli wiegt den Kopf. Ich glaube, ich finde auch, dass man darüber diskutieren kann. Habe ich auch mit ihm gemacht in dem Tribünengespräch. Aber so grundsätzlich fand ich das schon einen nachvollziehbaren Ansatz, dass er gesagt hat, eine gewisse Standards müssen eben erfüllt werden. Und dann ist es doch eigentlich interessant, dass wir das bei einer der wichtigsten Figuren, die eigentlich total unwichtig ist, der Kommentator oder die Kommentatorin, aber für das Narrativ des Spiels die wichtigste Figur ist. Denn wir hören nur einer Person 90 plus x Minuten zu. Ja. Dass es da dann offenbar so, ja, mach mal ist. Naja, außer man hat gut einen Fritz von Ton und Taxis. Aber da reden
ja, genau, ich war auf der Fritz-Akademie. Und ich habe auch den einen oder anderen ja selber auch geschult. Also Tom war bei mir zum Beispiel, Tom Kirsten. Und mit dem habe ich dann wiederum gearbeitet und ich habe noch mit ein paar anderen das Ganze auch gemacht, weil ich dann nicht am Ende nicht Nein sagen kann, wenn jemand mit den richtigen Motiven kommt und ich wirklich glaube, kaufe und auch merke, dass da mehr ist, als ich möchte gerne am Ende mein Rüssel in der Kamera haben, damit ich bei Social Media einmal viral gehe, sondern ich möchte die richtigen Dinge tun hier. Dafür stehen wir hoffentlich. Also wir probieren es zumindest. Und es ist so, dass also ich glaube, das ist aber nur eine Vermutung, dadurch, dass die Rechte ja alle drei, je nachdem 4 Jahre gewechselt werden, kommen ja unterschiedliche Player rein. Das ist ein wirtschaftliches Gesetz, dass du dich ein wenig abzugrenzen hast von den anderen. Dann ist da jemand, und es ist ja oftmals immer noch eine einzelne Person, die bei uns auswählt. Manchmal sind es Gremien, aber ja, das sind im Wesentlichen zwei, drei, vier Leute.
Besetzt, meinst du?
Genau, die besetzen. Ja. Mhm. Und die wiederum haben erstens allein aus Markengründen schon unterschiedliche Ideen und zweitens unterschiedliche Geschmäcker. Ja. Also warum konnte ich bei DAZN überhaupt funktionieren zunächst? Weil DAZN halt sehr schnell, also es war gar nicht klar, als wir da hinkamen, wie das aussehen würde. Dadurch, dass Alex Schlüter zum Beispiel eine exponierte Rolle hatte früh und der eine ganz andere Idee von Fußball in seinem Kopf hatte und von der Fußballübertragung, hat sich das in eine Richtung entwickelt. Mhm. Wäre es irgendein anderer Kollege oder eine andere Kollegin gewesen, hätte ich vielleicht überhaupt gar keine Chance gehabt. Aber der fand das wohl nicht so schlecht, wie ich das mache. Und hatte aber auch die Rückendeckung von in dem Fall Michael Bracher oder Jörg Zwacker oder wie sie alle heißen. Ne? Haruka Gruber, der ja auch viel mitgemischt hat zunächst bei DAZN. Und die haben halt gesagt, nee, wir machen es jetzt mal anders. Wir gehen jetzt mal dem englischen Modell näher, das mir sehr viel näher ist. Mhm. Und wiederum dem Gegenüberstand, also das ist jetzt, ich nehme jetzt mal ein anderes Medium, aber dem Gegenüberstand zum Beispiel 9011, der ursprüngliche Vollreportagen-Radiosender, wo es natürlich auch ohne ein Element Bild, aber wo es sehr stark darum ging, maximale Emotionen so schnell wie möglich zu transportieren. Das heißt, es war generell lauter. Ich glaube, da hätte ich nie funktioniert als Typ und mit meiner Art und Weise, wie ich Fußball sehe. Und hey, das ist fair und das, das Rad dreht sich ja auch weiter. Also es passieren ja unterschiedliche Dinge auf unserer Welt und auch das ist ja, ich will jetzt gar nicht den Zusammenhang zu groß zu machen, aber je schlechter die Nachrichten in der Welt sind, umso mehr brauchst du vielleicht einfach was Seichtes zum Runterkommen. Und wie wir alle wissen, sind die Nachrichten in unserer Welt gar nicht gut im Moment, ne? Vielleicht wird sich das früher oder später dann auf uns auswirken. Dann gibt es Trends aus verschiedenen Ländern und so weiter. Was ich damit sagen will, ist, das muss dynamisch sein, ist auch gut so. Und es gibt dann auch unterschiedliche Geschmäcker. Und was wir jetzt gerade auch schon rausgearbeitet haben, du setzt dich mal zu Hause hin, überlegst dir im Idealfall mal, was ist denn sinnvoll. Das ist ja Stilentwicklung. Mhm. Also das eine ist die Schule, auf der anderen Seite gibt es ja Dinge, von denen ich sage, ja, aber das mache ich so nicht, weil das gefällt mir nicht.
Du hast ja auch, irgendwann hast du einfach auch ein Gefühl. Jetzt muss ich was sagen. Also das ist einfach, du machst
wobei einen dieses Gefühl ja betrügt. Man denkt, man muss viel öfter was sagen, als man eigentlich was sagen muss. Dafür musst du dir deine eigenen Spiele nochmal angucken, oder?
Ich habe mal einen Kollegen, der so die ersten drei Spiele gemacht hat oder sowas, den habe ich mal gehört und da habe ich gemerkt, dass das genau das Gegenteil war. Der hat gemerkt, dass er gerade off ist und hat dann noch mehr geredet, weil er dann nämlich beweisen wollte, nein, ihr da draußen, ich bin nicht off. Sondern ich zeige euch jetzt, ich habe meine Vorbereitung gemacht, schau mal, ich habe die Statistik hier.
Also off bedeutet quasi vom Spielgeschehen quasi gerade weg.
Dass du gerade den Flow nicht hast, so quasi, dass du gerade nicht mitgehst. Und das habe ich, das merkst du dann immer, dass die Leute dann, ich habe mein bester Kumpel zum Beispiel, der hat es auch gemacht, der hat auch Probekommentar irgendwo mal gemacht bei jemandem und der hat auch gemerkt, ich habe immer dann, wenn ich eigentlich gewusst habe, ich habe gerade überhaupt keinen Auftrag, weil ich gerade gar nicht weiß, was ich beitragen kann. Ich fühle mich gerade voll unwohl, erst recht geredet, weil du dann denkst, du musst dich selber und den Zuschauer überzeugen. Nee, ich habe meine Hausaufgaben aber gemacht. Das ist eher dann manchmal so, dass du sagst, wenn du das Gefühl hast, heute läuft's, heute passt alles, dann wirst du eher ruhiger, weil du sagst, ich hab alles unter Kontrolle. Und was ich darauf hinaus möchte, ist, dieses Gefühl entwickelt sich immer weiter und irgendwann mal, wenn du 100 Spiele hast, dann weißt du, hier jetzt was zu sagen wäre falsch. Also du entwickelst dein Gefühl, oder? Du sagst, das ist ein Moment, hier muss ich was sagen, weil jetzt reicht's, sag ich einfach mal, ja? Oder jetzt,
aber dann musst du ja auch erstmal 100 Spiele bekommen als Kommentator oder Kommentatorin. Genau. Und du musst ja auch eine Feedback-Kultur haben im Sender, denn du kannst dich nicht auf das Feedback aus Social Media verlassen. Das sind wir uns, denke ich, einig.
Du musst ja aber auch deine eigene schaffen, ne? Ja, genau. Deine eigene Feedback-Kultur.
Es gibt manchmal Tage, ich kann mir an ein Spiel erinnern, ich weiß nur noch den Tag, ich war krank. Ich hab das Gefühl gehabt, ich war einfach nur schlecht drauf, ja, also wirklich schlecht drauf. Ich habe Sätze verbaselt, bin aus dem Satz falsch rausgekommen, falsch konjugiert, wusste nicht mehr, was der Anfang des Satzes war und so weiter und so fort. Es war aber ein 4-4. Es darf dreimal raten, was die Leute mir geschrieben haben. Das war überragend und das ist so toll und das ist so super. Und du denkst dir, wenn die wüssten, wie es mir gegangen ist.
Aber beim 4-4, da kannst du ja auch viel weniger falsch machen.
Ja, weil es ist einfach, es geht einfach ab und du schreist ja nur noch. Es ist ja Wahnsinn hier und es ist genial und bla. Aber das ist dann manchmal so, dass du dir manchmal, und manchmal sind so Tage, wo du dir denkst, wir telefonieren nach jedem Spiel. Wenn ich ins Auto steige, rufe ich ihn sofort an und wir reden, ja, heute war es so und so. Und das Erste, was ich höre, ist von ihm, wusste ich nach 10 Sekunden, das wird Arbeit. Und dann gibt es Tage, da weißt du ganz genau, ich war total vorbereitet, zum Beispiel Manchester Derby letzten, City gegen United. Habe ich das Gefühl gehabt für mich, ich bin on point, ich habe nicht zu viel gesagt, in dem Moment aber das Richtige, zumindest hatte ich das Gefühl und ich hatte genau die Zahl parat oder genau den Fakt parat oder das Gefühl parat. Und dann heißt es aber, naja, du warst aber viel zu sehr für City. Und dann sagst du, oh Gott, also es gibt manchmal beides, wo ich einfach denke, das ist immer so, aber das ist dann manchmal so. Das ist auch manchmal dann, du hast ein anderes Gefühl als die Zuschauer, weil du ja auch weißt, worauf es dir ankommt, was du heute vorhast, was die Idee ist und auch vielleicht ein Gefühl für das Spiel hast und auch dann drüber blickst und sagst so und so. Und da sitzt dann halt manchmal jemand mit dem Trikot und sagt, naja, aber der hat ja City nicht genug gewürdigt, obwohl sie verloren haben.
Na gut, das ist ja ein nachgewiesenes Phänomen. Ich glaube, es nennt sich False Media Phänomena, muss ich nochmal nachschlagen. Das wurde untersucht, in dem unterschiedlichsten Personengruppen wurden 1983 politische Berichte gezeigt. In den USA ging damals auch schon interessanterweise um den Iran. Und dann war es nämlich genauso, die auf der einen Seite haben gesagt, der Bericht war tendenziös in die andere Richtung. Und die aus der anderen Seite haben genau das Gegenteil gesagt. Und mir hat es Jonas Friedrich auch mal so erklärt, als ich ihm auch mein Leid geklagt habe, dass man es nie allen recht machen kann, hat er auch gesagt, du stehst hier in der Mitte, auf der einen Seite ist der VfB Stuttgart, auf der anderen Seite ist der FC Bayern und aus der Sicht von denen siehst du immer aus, als würdest du zum anderen Lager gehören.
Und es ist übrigens auch gut so, weil stell dir mal vor, diejenigen, die es schauen würden, sind nicht emotionalisiert, dann hätten wir keine Arbeit, da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Nur, wofür ich immer werbe, und das interessiert niemanden, der Fußball schaut, ist mir schon klar, weil darf es ja auch gar nicht interessieren, ich bin auch emotionalisiert. Das heißt, ich sende rein in ein emotionalisiertes Feld, ich bin emotionalisiert und um mich rum, wenn ich im Stadion bin, sind auch alle emotionalisiert. Ich kann aber gar nicht aufnehmen. Weil wenn neben mir halt einer weint, dann macht das was mit mir. Ich sehe das und das beeinflusst mich, ob ich will oder nicht. Deswegen sage ich auch immer, wenn das ist ja immer so der Generalrüffel, du bist nicht objektiv. Und dann sage ich, ich habe auch gar nicht den Anspruch. Ich kommentiere.
Ist das so ein deutsches Ding, dass wir immer sagen, also wir feiern ja auch, unter anderem ich ja auch, im Intro der Ligatur, feiere ich irgendwelche italienischen, spanischen, sonstigen Kommentatoren, ja, die total abgehen. Wenn dasselbe hier, wenn ihr das an jedem Bundesligaspieltag machen würdet, würde ich auch sagen, boah, weiß ich jetzt irgendwie nicht. Es war
ja, wir sind schon sehr eigen, weil schon, wir sind die einzigen auch weltweit, die nicht alles zutexten. Mhm. Es gibt kein anderes Medium, keine andere Sprache, also zumindest kenne ich sie nicht. Also wenn jetzt irgendjemand was hat aus, ich weiß nicht woher, Singapur, und das möge anders sein. Aber in England labern die alles dicht, in den USA sowieso, im arabischen Raum.
Italien kannst du.
Italien, Spanien, also Wunder, alle Südländer.
Wie die es hinkriegen, ohne M und R auszukommen, aber es ist so. Mhm. In Amerika im Basketball ist es, die reden durch, also das ist so, ja.
Und da sind wir sowieso schon mal eigen. Mhm. Und dadurch funktioniert ja auch nicht immer jeder Transfer aus dem Fernsehen einfach rüber, was ja in den meisten Unterhaltungsshows 1:1 zu machen ist, funktioniert im Sport nicht, weil es eine andere Kultur ist. Und da tun sich auch die ganzen Pay-TV-Sender, wenn sie kommen, so schwer, dass sie die Dependancen relativ schnell eindeutschen, ohne aber die alte DNA zu verlieren. Und das kann man jetzt negativ sehen, dass viele Leute sich damit auseinandersetzen. Ich begreife das aber oft auch als Privileg, dass man, wenn man genau gehört wird, dann macht's mir Spaß. Wenn es ungenau wird, dass jemand sagt, du hast aber das und das gesagt, nee, habe ich nicht. Ja. Und wenn ich's verhauen habe, dann weiß ich es schon selber. Aber wenn es genau ist, dann macht es Riesenspaß, finde ich.
Aber wie ist das dann mit der Feedback-Kultur? Also ich würde gerne nochmal zu dem Punkt zurückkommen. Du hast gesagt, nach Spiel 100 mag ich's. Jetzt habe ich aber den Eindruck, 100 Spiele bekommen viele schon gar nicht. Ich habe das Gefühl, es ist auf der einen Seite leichter als jemals, etwas zu kommentieren, weil es mehr gibt und weil es niedrigere Einstiegshürden gibt. Ich habe aber auch den Eindruck, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen, die anfangen mit dem Kommentieren, wirklich es auch schwerer haben als früher, weil ihnen von jetzt auf gleich Spiele entzogen werden, weil das, was du dafür bekommst, bei weitem nicht den Aufwand deckt, den du eigentlich in die Vorbereitung stecken müsstest. Mhm. Und mein Gefühl ist jetzt, und das wäre jetzt mal dann meine Frage an euch beide, dass auch die interne Feedback-Kultur bei Sendern, also da weht ein anderer Wind, glaube ich, noch als vor ein paar Jahren. Ist das so?
Also erstmal, ich glaube, dass dieser Punkt, wo am meisten kommentiert worden durfte, glaube ich, der liegt 5 Jahre zurück oder so, als wirklich noch The Zone, Dänemark und also als ich angefangen habe, so quasi, das glaube ich war der Zeitpunkt, wo am meisten los war. Einfach, da war ja auch noch wirklich, da glaube ich, ist auch noch wirklich rein investiert worden in mehrere Ligen. Ich glaube, da hat man gemerkt, schaut einfach keiner oder schauen wenige Leute, macht ja auch Sinn. Aber da haben wirklich sehr, sehr viele Leute, da sind sehr, sehr viele, ich glaube, überproportional noch reingekommen. Mhm. Das muss man schon mal sagen. Ich glaube, dass der Moment so wieder so ein bisschen abflacht. Trotzdem grundsätzlich, ja klar, es ist so wie immer. Und dann ist natürlich die Frage vom Feedback, klar, es ist schwierig, es wird so viel gesendet. Ich glaube, dass auch meine Chefs mich manchmal nicht hören können.
Ja,
es
sind halt
15 Spiele parallel und die kriegen es im Zweifel gar nicht mit. Und wenn natürlich Bayern gegen Dortmund ist und ich jetzt zum Beispiel am Wochenende parallel City gegen Leeds habe, ja, dann wird mich in dem Sender kein einziger gehört haben, außer mein Tontechniker.
Macht dich das entspannter oder angespannter? Sei ehrlich.
Ich mag das nicht, ehrlich gesagt. Nein, ich mag das gar nicht. Ich mag diese falsche Anspannung nicht, sage ich mal. Ich muss jetzt hier sitzen und so tun, als würde ich das jetzt total, und ich weiß aber, es schaut keiner. Das ist für mich viel schwieriger, als wenn ich weiß, all eyes on me. Das ist für mich viel, viel einfacher wegzustecken, weil ich dann weiß, das, was ich gemacht habe und ich muss jetzt hier sein und ich brauche dieses Gefühl von, ich muss jetzt hier sein und du musst jetzt hier 100% liefern, ansonsten bist du raus. Das brauche ich eher als dieses, naja, würde eh keiner schauen, brauchen wir uns eigentlich nichts vormachen. Deswegen gehe ich auch und deswegen ist es dann immer für mich eher kontraproduktiv, wenn ich höre, ja, da spielt parallel Bayern gegen Dortmund, da denke ich mir immer, boah, ich schaue da gar nicht nach, weil ich will so nicht reingehen. Sondern für mich ist es jedes Mal, wenn ich den Pinsel in die Hand nehme, ist es mein Bild. Ob das dann am Ende des Tages das schönste Bild aller Zeiten wird und das wichtigste Bild aller Zeiten wird, nee, aber ich mal gern. und mir macht es Spaß. Und deswegen, darum geht's mir. Und das ist halt manchmal dann eher so, dass du dir denkst, boah, wenn es das für, ich muss mich jetzt eigentlich vorbereiten, ich muss diese 3, 4, 5 Stunden einfach investieren, für das, dass dann am Ende keiner zuschaut. Das macht's mir schwerer, den Sinn darin zu sehen, als zu sagen, City gegen Manchester United, 13:30, kein Spiel ist parallel, du weißt ganz genau, heute schauen dir alle zu. Dann mache ich gern 5 Tage.
Ja, okay, klar. Aber es bleibt ja trotzdem die schwierige Situation, dass man nicht wahnsinnig gut bezahlt wird, wenn man anfängt. Und du hast gesagt, es weht manchmal gar kein Feedbackwind, wenn ich es richtig gehört habe.
Klar, geht ja gar nicht. Also wie soll das, also selbst wenn du dir die krasseste Kultur aufbaust und da sind schon alle Sender dahinter, dass sie in irgendeiner Weise feedbacken und das ist auch mitunter ziemlich genau, wird gegeben und das macht es auch ganz spannend. Also manchmal von Leuten aus dem Sport, manchmal von Redaktionskollegen, manchmal auch direkt von Kollegen, was wahrscheinlich das politisch aufgeladenste in Anführungszeichen ist, weil es geht ja um Plätze ganz oft. Das heißt, man müsste da gewisse Hierarchien schaffen, aber allein das zu durchdenken ist ja schon mal Wahnsinn. Und wie soll das funktionieren, wenn am Tag bei Sky sind's 30 Live-Übertragungen, die am Wochenende laufen, das ist wahrscheinlich viel zu niedrig gegriffen. Ich habe noch gar keine Ahnung, was im IndyCar und Golf und sonst noch wo passiert. Und bei DAZN sind es 60, also das ist wahrscheinlich super niedrig gegriffen. Sagen wir 60 Kommentierte, weil da gibt es ja auch ein paar Sachen, die auf Englisch durchlaufen. Das ist nicht zu leisten. Und da macht man sich's aber, glaube ich, als Com auch zu leicht, dass man dann manchmal sagt, naja gut, das wird schon okay gewesen sein. Die Mama hat gesagt, war es top. Nein, dann musst du dir halt dein eigenes Umfeld suchen. Das haben wir ja auch gemacht, dass ja. Die Gefahr besteht ja darin, dass du das, was aus dem Netz kommt, oder Netz ist ja immer dann einfach nur ultimativ geltend für alles, was du an Zuschriften bekommst. Du darfst es weder überhöhen, noch darfst du es unterhöhen, auch wenn es kein Wort ist. Aber du musst halt schauen, dass du die 2, 3 Leute hast, die unabhängig von Tagesform sagen, das war nix. Und du musst dich, glaube ich, sonst behaupte ich sowieso, wird es schwierig, vermutlich in jedem Business, aber speziell in dem Business, du musst für dich selbst dein schärfster Kritiker werden. Das heißt, du musst relativ schnell verstehen, ob du es dann am Ende nachschauen musst, weil du dir nicht sicher bist. Oder ob du es direkt weißt, was nicht gut lief, das muss dir klar sein. Ich habe das Glück, dass mir das immer im Satz schon auffällt, dass es nichts ist und dann habe ich am Ende ein Gefühl dahinter.
Das wirst du ja auch wissen. Du wirst das sofort wissen, wenn du die Folge aufnimmst. Heute tue ich mir schwer.
Ja, ja, logisch.
Oder heute ist der Gast zäh.
Das ist oft oder schon bei der
heute,
Moderation.
Der hat jetzt aktuell gerade, es stimmt 3% nicht. Oder ich muss die Zahl lieber nochmal nachschauen, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das merkst du da auch. Du weißt sofort, heute habe ich einen guten Tag oder einen schlechten Tag. Den Live-Call habe ich verbaselt. Und dann gibt es natürlich noch viele Komponenten, die der Zuschauer halt oftmals nicht sieht. Zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, bei Manchester United war es jetzt am Wochenende so, als der Elfmeter passiert, sagt mir halt gerade in dem Moment mein Redakteur was aufs Ohr. Und ich schaue die Zahl nach dazu passend. Und in dem Moment spielt der Ball rein und der haut den um. Und dann sagt der Zuschauer, ja, der war ja nicht da. Mhm. Und dann sagst du, ja, weil ich war halt gerade in Gedanken, ich habe 5 Bildschirme vor mir, ich habe 3 Leute im Ohr. Das gibt's auch manchmal, dass einfach dann der Zuschauer sich denkt, der ist jetzt hier gerade, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber der ist jetzt gerade vielleicht nicht so emotional, weil, und zum Beispiel, ich habe eine Situation noch, da war ich verhältnismäßig still, eine Zeit lang mal, und dann haben auch quasi, hat der gar keinen Bock mehr, haben die alle geschrieben bei Twitter, was die aber nicht gewusst haben, ich habe mit Alex Feuerherd und mit 2 Bundesliga-Schiedsrichtern geschrieben, ob das nicht der größte Skandal aller Zeiten war, weil das muss eine rote Karte sein, oder ich weiß nicht mehr genau, was es war, so quasi, kann der das so pfeifen, ist das wirklich richtig? Und dann schreibt, natürlich bist du dann einfach dazu, und es war nicht nur für mich, sondern die Redaktion wollte es wissen, ich habe Schiedsrichter in meiner Payroll, soll ich die mal anfunken? Ja, wenn es geht, mach das.
Glaub, das heißt,
der Zuschauer sieht es manchmal, weiß ja auch gar nicht, in welcher Verfassung du gerade bist. Darf ihn auch manchmal auch gar nicht interessieren, aber vielleicht bist du manchmal krank, vielleicht ist so, vielleicht ist dies, vielleicht ist das, vielleicht gibt es auch Leute, die waren davor am Vortag noch in Belgien unterwegs und sind geflogen und sind am nächsten Tag da, konnten sie nicht vorbereiten. Es gibt so viele Unwägbarkeiten.
Gut, das ist keine Entschuldigung.
Das ist keine Entschuldigung, ich weiß, aber der Zuschauer weiß das ja nicht, wo du gerade bist, und ich glaube, dass es vielleicht dann auch mal überemotional ist und dass die vielleicht auch dann mal überreagieren und dir Sachen schreiben, wo du dir manchmal denkst, boah, also wieso schreibst du mir sowas? Das meine ich, ich glaube, dass der Zuschauer einfach halt viele Dinge nicht weiß, die halt so abgehen und die vielleicht auch, der weiß vielleicht auch nicht, wo ich zu sein habe. Das weiß er vielleicht auch nicht.
Ich finde, das passendste Bild ist, wenn du eine Zeitung liest, dann verzeihe ich Tippfehler, weil ich unterstelle dem Autor, dass er nicht 3 R aus Versehen dahin geschickt hat. Rechtschreibfehler, bin ich raus.
Okay.
Und das ist manchmal so, es gibt Tippfehler bei uns, das ist Dummheit, das glaube ich, weiß man aber relativ schnell, wenn du aus Versehen den falschen Namen, das ist nicht falsch, es gibt so die Spieler, ich konnte zum Beispiel früher bei Fabian Klos war immer so ein Beispiel, ich habe immer Stefan gesagt, weil ich halt Stefan Klos von Borussia Dortmund im Kopf hatte und dann hat es mir auch irgendwann leid getan und irgendwann habe ich es dann glaube ich auch schon auf Sendung mal gesagt, mein Gott, Wahnsinn, und ab dem Zeitpunkt hat es dann auch funktioniert, aber das ist ein Tippfehler. Also vielleicht bin ich zwar dumm, aber nicht deswegen, glaube ich. Wohingegen, wenn ich Klos mit Klose verwechselt hätte, dann wäre es was Schlimmes, weil dann bin ich einfach nur zu leichtfertig mit der Vorbereitung umgegangen. Das verzeih ich nicht. Den anderen Punkt, da bin ich einigermaßen gnädig. Wäre schön gewesen, wenn es aber...
Ja. Ne? Ja, aber ich finde das interessant, weil das ist ja wirklich eine Perspektive, die hat man nicht so oft. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass die größte Sorge von Tom Bartels vor dem WM-Finale 2014 war, dass er etwas nicht sieht. Und das verstehen nämlich nur Leute, die ein bisschen näher am KommentatorInnen-Job dran sind, weil man kann nämlich Dinge nicht sehen. Du kannst im falschen Moment aufs Blatt gucken. Moment
spielt der Ball da rein und ich habe das nicht gesehen zum Beispiel.
Ja,
das gibt's manchmal.
Und der hat sogar noch einen Com-Assistenten an seiner Seite. Man hört das übrigens auch bei dem Live-Call, ne? Das ist ja der Live-Call quasi unserer Zeit. Voll man hört das, dass er ihm was vorsagt im Hintergrund.
Ja. Genau.
Und das ist krass. Also, das ist ein Verhältnis, das ich wahnsinnig gerne hätte zu einem Assistenten oder einer Assistentin, dass du dem so sehr vertraust, dass du einfach den Satz nachsprichst. Das ist ein unglaublich gut gebildetes Team dann offensichtlich. Aber ja, ich fühle ihn sehr, weil es gibt nichts Schlimmeres, das ist ja ganz oft so, bei einer Schiedsrichterentscheidung zum Beispiel, in einer VAR-Situation, die gibt's ja andauernd und das dauert 100 Jahre und du denkst ja, fuck, was habe ich übersehen, weil irgendwie es dauert so lange, ich bin mir sicher.
Gerade, ja.
Und dann du guckst ständig nach rechts und siehst nicht, dass der ihn unten trifft. Und dann passiert das und du bist manchmal auch nach dem Spiel immer noch genauso dumm wie vorher und das ganze Internet weiß es schon und das sind die schlimmsten aller Momente und die dauern auch manchmal Tage.
Du ärgerst dich ja dann selber am meisten drüber. Also keiner denkt ja dann, dass du in so einer Situation dann rausgehst und sagst oder aus der Situation bloß rausgehst, nicht aus dem Spiel rausgehst, sondern dann weißt du es ja meistens schon, weil dir ja ein paar Leute schreiben, aber du gehst aus der Situation schon raus und sagst, irgendwas war jetzt hier nicht richtig. Und davon ist ja keiner frei. Das ist ja ganz normal, dass das passiert, dass du einfach da sitzt und dir denkst, boah, das war jetzt gerade nicht richtig. Oder dass du auch sofort merkst, wie bei der Situation, am Wochenende kann ich es ganz plastisch darstellen, ich war ja zu spät. Ich werde die Slow-Mo brauchen, um zu erklären, was passiert. Weil ich habe es nicht gesehen. Der fällt hin, aber wann und wo das war, ich dachte, das wäre eher vor dem Strafraum, das wäre jetzt gleich nochmal sehen müssen, weil ich habe es nicht gesehen. Das gibt's manchmal. Manchmal redet dir jemand aufs Ohr. Uli hatte schon zum Beispiel einmal, dass das Bild ausgefallen ist in dem Moment, wo das Tor fällt. Es gibt Situationen, und das weiß der Zuschauer natürlich, und manchmal sagst du es auch nicht. Also zum Beispiel, mir hat mein Onkel mal angerufen, ja, du hast da einmal abseits nicht gesehen. Ich sag, nee, es war 7 Meter abseits und ich brauche nicht alles zutexten.
Weil das ist die Feedback-Kultur, ne, die wir uns schaffen.
Also siehst du schon, und du merkst es selber am allermeisten. Und wenn es auch nur ein Gefühl ist von, heute war ich nicht on point. Es haben ein paar Dinge heute nicht gestimmt. Aber meistens merkst du das und bist dann halt auch irgendwann mal erfahren genug zu sagen, jetzt schalte ich in den abgesicherten Modus, wie es in Windows-Deutsch heißt. Dass du dann einfach sagst, so, ich werde jetzt hier einfach, ich mache heute keine Spielchen mehr. Heute keine Sprüche mehr. Also ich versuche heute nicht irgendwie das Internet zu gewinnen oder irgendwie die Welt zu gewinnen, sondern ab jetzt fahre ich runter. Das muss jetzt hier einfach, ich komme heute nicht weit.
Ja, das habe ich bei Sendungen auch ganz oft. Ich merke das schon bei der Anmoderation. Ich habe ja manchmal die krassesten grammatikalischen Fehler in meiner Anmoderation. Manchmal hört man es gar nicht. Also manchmal höre ich es dann später, wenn ich die Sendung fertig mache, denke ich mir, wolltest du den Satz nicht mehr zu Ende bringen? Verben gab's heute nicht mehr im Sonderangebot oder was? Und manchmal merke ich es aber schon, während ich spreche und dann weiß ich schon, boah, die nächste halbe Stunde, das wird jetzt einfach harte Arbeit, bis ich das irgendwann wieder auch aus meinem System raus habe. Und dann kommt
das Spiel wieder
ins Laufen. Ja, hier läuft's gerade total gut. Ich hab noch keine einzige von meinen geplanten Fragen gestellt, aber das ist ja immer ein gutes Zeichen.
Ja, aber dann kannst du es dir ungefähr vorstellen, wie du dich im Spiel manchmal auch fühlst.
Ja.
Und dass du weißt sofort, oh. Oder zum Beispiel auch, was der Zuschauer ja auch nicht weiß, ist zum Beispiel, hier hätte diese Zahl stehen können und du hast sie nicht rausgeschrieben, weil du hast sie liegen lassen.
Fuck, ja, das tut echt oft weh.
Das ärgert dich so sehr.
In der Heimfahrt
dann rein. Dass du dann denkst, das kann ich dann ernst sein, ich hätte doch diese Zahl gebraucht, das ist schon wieder eine rote Karte bei Mannschaft XY. XY, ich habe die noch gelesen, die Zahl, ich habe sie nicht mehr. Bis ich die jetzt finde, brauche ich es nicht mehr sagen, langweilt den Zuschauer. Das gibt's dann manchmal, dass du dann einfach sagst, boah, hätte ich diese Zahl mal rausgeschrieben. Oder hätte ich das Interview noch gelesen, weil das war das Thema oder so, ja. Oder es wird irgendwann auf der Tribüne eingeblendet und du weißt nicht, wer das ist.
Ja, das ist immer das Schlimmste, finde ich, wenn die dann irgendwelche ehemaligen Spieler anzeigen und man, und ich denke mir dann so auf dem Fernseher, oh, wer ist das nochmal? Das ist wie früher beim Doppel-Sex.
Ja, wobei das in Deutschland ja, also in der Theorie hast du ja den Regisseur,
der es dir aufs Ohr sagt.
Also nicht, also ja, doch zum Teil auch unmittelbar, aber manchmal mit zwischengeschaltet.
Ja, kann aber auch sein, dass dir dann gesagt wird, wir zeigen jetzt die Großeltern Wirts und dann waren es aber die
Eltern Wirts und du bist der Depp des Internets. Der sowieso ist da, der wird jetzt gleich eingeblendet.
Habe ich auch schon gehabt. Also das ist übrigens auch so, den Tipp gibt es jetzt gratis, aber das ist so mit das Erste, was mir Fritz gesagt hat, halt dich bitte bloß mit den Regisseuren gut, weil die entscheiden darüber, wie du da draußen aussiehst. Mhm. Und das ist wahr, das ist absolut wahr. Wenn die, also wenn das ein Team ist, weil, also das muss man wahrscheinlich auch nochmal erklären. Wir hatten das mal in der, wenn du dich erinnerst, bei Christian Eriksen in der Folge, hatten wir das mal, glaube ich, besprochen anhand des, da gab es ein Interview oder so oder eine Doku, wo der Regisseur, meine ich, drankommt in der ARD. So ganz hundertprozentig kriege ich es nicht mehr zusammen, aber da habe ich das schon mal kurz erklärt. In der Premier League haben wir ja 0,0 Zugang zum Regisseur. Der macht ja im Grunde das Feed fertig für all die anderen. Aber der orientiert sich an dem live kommentierenden Menschen für den jeweiligen Markt. Also im Idealfall. Manchmal gibt es auch zwei geteilte Feeds, aber meistens ist es so. Okay. Und wenn der deutsche Regisseur das World Feed bestellt, achtet er trotzdem auf mich, wenn ich das in der Bundesliga kommentiere. Und wenn der mag, und ich sag zum Beispiel gerade, guck mal, die Viererkette schiebt so und so, wenn er mag, gibt er mir in dem Moment die Einstellung und dann sieht es so aus, als wäre ich das größte Genie auf der Erde. Wenn er nicht mag und sich denkt, halt mal die Backen,
zeigt er den gegnerischen Trainer.
Dann macht er nur noch Nahaufnahme.
Du redest gerade über Schalke und die blenden dir aber Darmstadts Trainer ein
und
oder so.
Ja,
und du
denkst, das ist, okay, es macht einen Unterschied.
Das gibt's mal. Ja, aber es gibt's halt immer. Und in England hast du ja oftmals noch den Vorteil, dass du, wir haben eine zweite Tonspur, den Engländer, quasi den englischen Kommentator. Und wenn du mittlerweile haben schon genug Spiele gemacht, 9 von 10 Typen werden dir schon mal vorm Spiel kurz, die suchen die Kamera schon mal. Dann kannst du schon mal sagen, wer ist das? Manchmal frage ich ihn, wer war denn das oder wer ist das? Oder du googelst nochmal schnell nach. Oder, und das dann, wenn alle Stricke reißen und du weißt es nicht, dann drückst du einfach auf den Knopf, dann hast du den Engländer auf dem Ohr und er sagt, ja, oh, das ist hier.
Wenn der ihn erkennt, ne?
Wenn der ihn erkennt, ja, genau. Also es war letztens irgend so ein Dartspieler, der, ist er nicht Sunderland-Fan oder so? Haben die nicht irgendwie
irgendeinen? Da bin ich immer komplett raus.
Ich kenne Dart überhaupt.
Hast du mich gerade gefragt, ob es einen Dartspieler gibt, der Sunderland-Fan ist?
Was gibt es irgendeinen, der irgendeinem Stadion war, irgendein absoluter Oberstar und ich kannte den halt nicht. Und dann habe ich halt den Typen und dann habe ich den halt gerade noch, dann hat mir einer schon geschrieben, ja, sag mal, kennst du den nicht? Und dann denke ich mir dann so, nee, ich kenne den. Ich hatte noch nie auch nur einen Dart.
Aber siehst du das noch gesehen, während des Kommentars, wer dir ja alles schreibt?
Ja, ich habe das Handy meist so liegen. Und die sind bei Instagram sind die sehr schnell.
Ja, das weiß ich.
Sind die Leute sehr schnell. Aber es gibt auch Sachen, also ich würde mich nicht, es gibt manchmal Leute, die sagen dir, ich weiß gar nicht, wer letztens war, der regt sich so, es war Kaiserslautern. Ich weiß nicht mehr wer, Ritter, glaube ich, sieht gelb, 5. gelbe Karte und regt sich auf, also es war eine klare gelbe Karte, der regt sich auf und stimmt auf den Schiedsrichter dazu und ich sag, ja, was hat er denn jetzt? Also das ist eine klare gelbe Karte. Und dann schreibt mir einer, du, 5., der fehlt im nächsten Spiel gegen Paderborn, ist ein Ex-Verein, ich glaube, der wäre da gerne hin.
Ah, danke.
Jetzt verstehe ich das. Und dann macht es Sinn. Und teilweise gibt es auch Leute, die sagen dir Sachen. Ich habe einmal einen gehabt, der hat mich wirklich erwischt. Der hat mir wirklich eine Sache geschrieben, wo ich mir gedacht habe, da hat er recht.
Ja, okay.
Da hat er recht. Und dann die haben auch, also die Zuschauer haben nicht Unrecht, die dürfen einem auch schreiben. Und manchmal dürfen die dir auch schreiben, das war nicht das 14. Saisontor, sondern das war das 16. Saisontor. Dann ist es der Tippfehler. Oder vielleicht auch. Ja, du hast dich wirklich vielleicht vertippt, hast 16 rausgeschrieben. Das dürfen die dir auch sagen, ist überhaupt kein Problem. Also das ist total. Es gibt wirklich, also nicht nur Hate oder so, sondern es gibt manchmal Leute, die sagen dir wirklich auch, hey, das ist der sowieso und ich glaube, der regt sich auf wegen sowieso. Oder das und das macht so und so, weil so und so. Jetzt sitzt du da und denkst dir, brillant, überragend. Ja? Also du hast da auch deine kleinen Reporter draußen sitzen manchmal.
Ja,
das macht schon Bock.
Ich habe auch schon manchmal Kollegen irgendwelche Statistiken geschrieben, die ich mir gerade in meinen Sendungsdoc kopiert habe und dachte mir so, ach komm, schicke ich ihm einfach
schnell
rüber.
Immer.
Und dann hörst du es 10 Sekunden
später. Ich
sage
immer den einen Satz und das ist ja das, glaube ich, dann glaube ich, können wir, das ist was Feedback-Kultur betrifft, du kannst nie zu klug sein. Das sage ich immer. Du kannst nicht zu klug sein. Selbst wenn der Uli mir sagt, du warst heute nicht on point, dann kann ich sagen, halt die Klappe, es geht dich gar nichts an. Oder ich kann einfach sagen, ja, da recht, ich muss mal überlegen, warum. Habe ich nicht gut geschlafen? Habe ich vielleicht habe ich zu viel gemacht in der Vorbereitung? Wollte ich es einfach reinquetschen? Habe ich zu wenig gemacht in der Vorbereitung? Das schadet nie. Einfach zu wissen, auch wenn du mir sagst, es war das 14. Saisontor, nicht das 15., dann kann ich das abtun als, ja, es ist ein Fehler. Oder ich sage einfach, wie konnte das passieren?
Aber da kommen wir an den interessanteren weiteren Punkt, bei dem auch, glaube ich, vor allem AnfängerInnen in dem Job am Anfang noch so ein bisschen ihren Kampf auszufechten haben, nämlich das Festlegen auf, war das jetzt eine Fehlentscheidung, war das richtig, was wurde hier entschieden? Du musst dich, ich würde sagen, spätestens ab der zweiten Zeitlupe, eigentlich am besten hast du schon vorher ein Gefühl und lässt dich durch die Zeitlupe bestätigen, du musst dich festlegen. Gleichzeitig haben wir aber durch den VAR manchmal Situationen, wo man auch wirklich nicht genau weiß, was sie gerade checken, weil es ja technisch einfach schlecht gelöst ist. Und ich finde es ganz interessant, weil es gibt fast so eine Wasserscheide zwischen den Kommentatorinnen und Kommentatoren. Es gibt diejenigen, die mit ihrer vielleicht manchmal auch gespielten Unkenntnis richtig on air gehen und dann sagen, hä? Was ist denn jetzt? Ja. Also da blickt ja wirklich niemand mehr durch bei Handspielregeln und liegen manchmal damit aber auch total falsch, weil sie einfach nicht gerafft haben. Die checken ehrlich gesagt abseits die ganze Zeit, deswegen dauert das. Ja. Und es gibt aber auch diejenigen, die dann einfach gar nicht sagen, wo du aber merkst, gerafft haben sie es auch nicht. Oder sie legen sich ganz früh fest und lenken es, aber dann manchmal liegst du dann damit hundertprozentig richtig.
Oder sie weichen dem Internet aus.
Ist das so?
Ja, also das ja, nehme ich zunehmend wahr, dass das, also das ist ja klar, das was, wo alle mitreden, also die das haben wir ja auch mehrfach so besprochen, die Verschiebung der Kette, das ist nichts, was einen großartig emotionalisiert, das hört man sich so an und sagt dann vielleicht, ja, da hast du nicht genau hingeschaut, aber fair enough. Bei der Schiedsrichtersituation spricht jeder mit. Und da hat jeder eine Meinung dazu, ob sie richtig ist oder nicht, ist egal. Und ich habe schon das Gefühl, dass da manche sich ducken. Ich bin nicht unbedingt bei dir, was das Festlegen betrifft, sondern ich glaube, unsere Aufgabe ist sehr viel mehr, auch mit Blick auf die Schiedsrichter, und der wird immer wichtiger für uns, weil ich den nicht immer permanent einfach ins Feuer schubsen möchte, zu erklären, was wird hier diskutiert und warum ist es nicht ganz so leicht zu entscheiden für den Schiedsrichter? Also wechsle die Perspektive sozusagen. Und ja, dann gibt es auch den Storytelling-Aspekt. Das ist natürlich eine kleine Story in der großen Story, dass ich manchmal auch relativ bewusst sage, glaube ich nicht, aber es wird gegeben werden. Oder möchte ich nicht, aber es wird gegeben werden.
Wie wichtig ist das? Weil es gibt ja schon eine Art von Kommentator, da muss man jetzt gar nicht gendern, die einem quasi immer nochmal das persönliche Weltbild vom Fußball mitschickt. Also ich finde es absolut lächerlich, dass das gepfiffen wird heutzutage. Und dann denke ich mir so, das ist für ein Spiel, was ich von dem Kollegen sehe, stört mich das gar nicht. Und vielleicht ist es dann auch nur mein Problem, weil ich sehr viele Spiele sehe, habe ich das dann schon 15 Mal gehört. Ne, ehrlich gesagt gibt es mehrere, die immer wieder so mitliefern müssen. Ich bin jetzt mit der und der Regel einfach nicht zufrieden.
Es gibt so die generellen Schiedsrichterhasser, das ist so. Und ich würde auch sagen, das ist eine Art Gimmick. Bei manchen sitzt es aber auch wirklich tief. Das muss man auch sagen. Ja, das ist sein Problem. Also ganz ehrlich, das ist Stil. Das ist sein Problem. Ich würde es nicht so machen, aber das ist sein Problem. Ich versuche immer alles
zu checken. Ich sage das immer wieder. Ich habe manchmal das Gefühl, das wird so diskutiert, als würde da ein Straßenkehrer die Pfeife in der Hand haben. Der hat noch nie ein Fußballspiel gepfiffen und jetzt hat er den Elfmeter gegeben und wie kann der nur, der ist doch komplett blind. Und das ist ja faktisch falsch. Das ist ein absoluter Vollprofi und die da draußen, die VAR, sind auch absolute Vollprofis. Heißt für mich, die so also komplett daneben liegen können die nicht. Jetzt kannst du sagen, das ist mir zu hart, das würde ich nicht geben. Ist letzte Woche nicht gegeben, haben wir im Podcast auch gehabt. Was ich manchmal nicht verstehe, ist, warum du in der ersten Hälfte sagst, lass ich durchgehen, ist mir jetzt egal.
In der
zweiten Hälfte drehst du völlig durch und gibst gelbe Karten, schmeißt du rum wie Gummibärchen. Das verstehe ich manchmal nicht. Aber grundsätzlich ist ja keine, also ich glaube ich nicht, und wenn, dann ist es wirklich ein Fehler, der passiert ist. Gab es ja in der Premier League auch schon, dass Leute einfach, dass der VAR gedacht hat, er hat es schon verstanden, der Schiedsrichter. Und der Schiedsrichter denkt sich, wenn es ein Fehler gewesen wäre, wird der VAR sich melden. Die haben einfach nicht kommuniziert. Das gibt's immer. Und es gibt immer Fehlentscheidungen, alles in Ordnung. Aber ich unterstelle denen jetzt einfach mal, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Und da jetzt keiner irgendwie sitzt, der komplett blind ist, die Regeln nicht versteht und trotzdem pfeift, das ist ja Quatsch. Und dann ist es halt oftmals so, du gehst dann rein und sagst natürlich auch, für mich ist das so und so, ist ja ganz normal, aber meine Tendenz ist schon, auch weil ich dann so getrimmt bin, irgendwann das, einfach meine Meinung zu sagen, ich finde, das ist so und so. Aber ich versuche immer Respekt zu wahren und versuche auch, ich hab damals ja auch eine Geschichte gehabt mit Tom Bauer, an dieser Stelle liebe Grüße, super netter Kollege, Schalke gegen Fürth, als doch der Simon Aster den Ball irgendwie mit hinterm Standbein durchzieht und dann leicht getroffen wird und der gibt den Elfmeter und sagt im Endeffekt danach, hätte ich nicht geben sollen. Und ich habe auch gesagt, ich kann nicht verstehen, warum der jetzt gegeben wird. Also ich hätte nicht gegeben, der wird gar nicht getroffen, aber ich finde trotzdem ein gewisser Respekt und nicht so zu tun, als ob der jetzt irgendwie komplett keine Ahnung von diesem Sport hätte, der muss trotzdem gewahrt werden. Und ich habe dann mit ihm telefoniert danach und habe gesagt, ob wir im Podcast drüber reden wollen, über dieses, oder damals bei Rondo, glaube ich, war es sogar noch, ob wir drüber reden wollen. Und der hat mir dann gesagt, weil mein Punkt war, ich glaube, wir sind oftmals im gleichen Boot. Weil er muss sofort pfeifen, oder muss sofort seinem VAR mitgeben, sehe ich nicht, oder den Assistenten sehe ich nicht so, oder wie auch immer. Und ich muss ja auch sofort sagen, der trifft den nicht. Oder so. Und das hat der zum Beispiel super interessant gefunden. Er sagt, da hilft der Perspektivwechsel von seiner Sicht mal. Dass er sagt, ich dachte mir immer, die Kommentatoren mögen mich nicht. Nein, die sitzen im gleichen Boot, die müssen ja auch sofort was machen. Und wenn der vielleicht dahin schaut und nicht dahin schaut, dann ist es ein Problem. Und bei mir ist es genau dasselbe. Er sagt, wenn ich dann oben auf die Schulter schaue, da trifft er ihn nicht, aber unten minimal trifft er ihn. Oder umgekehrt. Dann habe ich auch eine verzerrte Wahrnehmung. Und er hat das genauso. Und das glaube ich, es hilft einfach mal, wie der Uli gesagt hat, die andere Perspektive einzunehmen und auch vielleicht mal wirklich nicht mit dem Gedanken ranzugehen, der will mich hier bescheißen. Ja, so machen das ja oftmals dann Fans, dass sie sagen, wenn der für die anderen pfeift, ist es automatisch falsch, der will was gegen uns. Das glaube ich, ist nicht der Fall. Und das muss man sich aber mal bewusst machen. Und der übrigens im Kommentar, da sind wir bei dem Bild wieder, beim Kommentator dasselbe. Also in dem Moment sind beide Mannschaften für mich, für den Schiedsrichter bin ich mir sicher, genauso. Tote Materie. Ich habe beide Mannschaften zu Tode durchgelesen. Ich weiß ungefähr, was die vorhaben. Habe über die einen genauso viel gelesen wie über die anderen. Es ist mir komplett egal, welche von den beiden Mannschaften gewinnen. Manchmal gibt es Situationen, wo du sagst, die einen habe ich noch nie gemocht und die anderen so, aber du bist der Erste, der dann sagt, sorry, auf Sendung geht es nicht anders. Und beim Schiedsrichter glaube ich auch, dass es genauso ist, dass die nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Das glaube ich, bin ich mir sehr sicher.
Gut, ich meine, manche fechten da ja auch das identitätspolitische Äquivalent im Fußball ist ja genau zum Beispiel die Regeldebatte und eben auch das immer der Verweis auf früher, also das, was wir in der Gesellschaft haben, haben wir im Fußball da auch. Und das ist dann auch eine Typfrage, wie man damit umgeht. Aber was ich einen hochinteressanten Punkt finde, ich habe vor dieser Sendung hier drüber nachgedacht, ob eigentlich so SportkommentatorInnen und vor allem in Deutschland natürlich Fußball, ob das so gemeinsam mit DrehbuchautorInnen die letzten Geschichtenerzähler unserer Zeit sind, denen noch nennenswert Leute zuhören. Also natürlich, es gibt auch Bücher und so weiter. Ja. Und da sind wir ja beim Punkt Storytelling bzw. Narrative, je nachdem, welches Wort man dafür verwenden möchte. Und da habe ich nämlich schon manchmal den Eindruck, dass man sich da auch verlaufen kann. Also du überlegst dir vor dem Spiel ein Narrativ. Ich habe bei dir zum Beispiel mal gesehen, ich weiß nicht, ob das immer so ist, dass du den Anfangskommentar, wenn du die Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßt und dann jetzt spielt Chelsea gegen Sunderland und es geht so, da sah es für mich so aus, als hättest du so zumindest einen Absatz relativ gut ausformuliert und trägst den dann vor, ist es richtig so?
Genau, also es ist, ich schreibe es mir zur Vorsicht immer hin, weil ich halt einfach manchmal, du weißt, du hast eigentlich auch da wieder, das ist alles glatt gezogen, du weißt ungefähr, wie viel Zeit du hast.
Ja, genau.
Und deswegen, und auch bei der zweiten Liga zum Beispiel, und ich weiß genau, wenn ich da jetzt anfange zu schwadronieren, dann schreibe ich mir lieber die Stichpunkte hin, die ich loswerden möchte, die Mannschaften grundsätzlich eingeschätzt und schreibe bei diesen Stichpunkten schon mal auf, das stimmt. Und auch natürlich, welcher Spieltag und so, dass ich, das ist alles immer, weil ich weiß, es dauert so und so lange, ich habe so und so viel Zeit, das ist es quasi bei mir im Kopf und dann weiß ich, in dem Moment kommt die Tabelle. Oder in der zweiten Liga oder in der Bundesliga ist oft so, jetzt kommen die Mannschaften raus die Aufstellung kommt. Das heißt, du weißt ungefähr immer, was funktioniert. Deswegen schreibe ich es mir immer so leicht vor, damit ich halt verstehe ungefähr. Aber auch da, auch das ist nicht in Stein gemeißelt und ich lese das nie 1:1 vor, weil es sind Spiegelstriche. Und dann gibt es ja manchmal Situationen, da ist ein Fan, dem fallen die Pommes runter, dann musst du da was sagen, ja. Also dann sagst du halt irgendwie, keine Ahnung, dürfen die Punkte heute nicht fallen lassen oder was weiß ich.
Aber muss man wirklich immer was sagen?
Nee, aber es gibt manchmal Bilder, die reißen, die weißt du, die sind jetzt, manchmal ist einfach ein Fan da, der schaut aufs Handy, das ist das mittlerweile jede Woche, aber wenn natürlich im Fan die Pommes runterfallen oder sowas, dann musst du da, das ist ja klar. Oder es ist irgendwie, manchmal gibt es ja auch Dinge, die sind einfach, die laden dich ja dazu ein. Wenn in dem Moment ein Feuerwerk passiert und es knallt oder sowas, natürlich sagst du dann, boah, also es reißt dich ja dann auch irgendwie raus. Und das ist ja für einen Zuschauer auch special. Da nicht drauf einzugehen, ist ja dann fast auch schon verschenkt.
Genau, aber das sind ja jetzt die Sondersituationen. Das Normale ist ja Augsburg gegen Köln, am besten noch fürs Real Life kommentiert, also sprich der Druck im Live ist noch ein bisschen geringer, sage ich, behaupte ich jetzt einfach mal, ihr müsst nichts dazu sagen. So, und dann aber ihr bereitet euch über beide Ohren vor und dann hat man ja auch vorher ein Narrativ. Das kommt eigentlich immer aus aktueller Form und Tabelle plus so Stimmung im Umfeld, das ist so ein bisschen das, also bei Köln, die wollen jetzt nicht abrutschen, Augsburg könnte sich heute richtig befreien, für die läuft es richtig gut unter Manuel Baum, mal gucken, wie es läuft. So, das ist quasi unser Anfangsnarrativ. Dann weiß ich ja schon, dann wird in den ersten 5 Minuten, wie hast du es genannt, die Expositionsphase oder die, da wird quasi so eingeführt, so wer sind die wichtigen Spieler, genau. Die werden ja auch oft eingeblendet innerhalb der ersten Minuten, die Trainer werden oft nochmal gezeigt, das heißt, da geht es ja erstmal darum zu beschreiben. So, und dann irgendwann seid ihr auf dem Seil, also ihr seid jetzt quasi losgelaufen auf dem Drahtseil und irgendwann schwebt ihr in der Luft und jetzt entscheidet das Spiel, wo es hingeht.
Ja.
Oder wie ist es? Ja. Weil ich habe nämlich manchmal den Eindruck, dass es gibt nämlich Kolleginnen und Kollegen, die sind, also das ist ehrlich gesagt so, wie ich auch Fußball gucke, so als würde man einen Podcast zuhören. Also die lassen sich von allem überraschen, die labern auch manchmal drüber und manchmal gibt es so freie Assoziationen zu Dingen, die ihnen gerade einfallen. Und es gibt aber diejenigen, wo du richtig merkst, die versuchen jetzt diese Geschichte des Anfangs weiter zu erzählen, aber nicht zu bestimmen, wo es hingeht. Sie müssen so ein bisschen erfüllen, jetzt ist gerade eine Druckphase, jetzt müssen sie aufpassen, jetzt geraten sie ins Hintertreffen.
Genau.
Aber manchmal grätscht dann auch das Spiel dazwischen und was total Dummes passiert und das ganze Narrativ.
Und das kannst du ja auch beschreiben. Dass du dann einfach sagst, ich hatte das letzte zum Beispiel, dass ich erwartet hatte, dass Crystal Palace sich nur hinten reinstellt und dann hatten die in der ersten Hälfte oder in den ersten 40 Minuten oder ich glaube bei Leeds war es, dass die dann halt, dann hatten die 60% Ballbesitz gegen City und dann denkst du dir so, boah, und dann kannst du das ja auch beschreiben, alle dachten jetzt hier so und so.
Aber wie, wichtig, schon irgendwie, wie wichtig sind diese Narrative?
Sehr. Also der Storytelling-Aspekt, den gibt es auf mehreren Ebenen, würde ich sagen, zeitlichen Ebenen. Zum einen sind es die, ich nenne es jetzt auch, ich bleibe jetzt mal bei deinem Wording, die Narrative, also anders, ich versuche immer eine Geschichte des Spiels zu finden und da lege ich, wie in einem guten, in der Serie, in einem Film, in einem Buch, du legst Lunden. Rote Fäden, was auch immer, irgendeine Beschreibung halt.
Also wie meinst du das? Hast du dafür ein Beispiel?
Also sagen wir mal, ich beschreibe heute das große Duell um die Meisterschaft, ja, das ist das leichteste. 1-2 und wer hier heute gewinnt, hat die Meisterschaft aus meiner Sicht, soll ja auch relativ schnell meinungsgefärbt sein, aus meiner Sicht sicher. Und dann sage ich zum Beispiel, weil bei Borussia Dortmund gibt es das große M, das immer drüber steht und ich möchte heute sehen, können sie standhalten sozusagen und leg das aus, überleg mir dann aber auch schon, über wen erzähle ich diese Geschichte, weil einfach das so drüber zu stülpen, da funktioniert aus meiner Sicht Kommentar nicht, sondern du musst dir Spieler, ich bleibe jetzt einmal bei Dortmund, sorry Emre Can, aber ich bleibe jetzt einmal bei dem und sage, okay, heute möchte ich sehen. Mir ist aufgefallen, das ist so eine Überlegung, die ich im Vorfeld hatte, in den Topspielen in der Saison hat er zu früh zu viele gelbe Karten kassiert. Das schaue ich mir heute an. Mhm. Ich habe die Zahl dabei, das ist im Idealfall immer das, was ich gerne extra habe, dass ich schon mehr mache, als einfach nur abzubilden, was so unter der Woche in irgendeiner Zeitung oder auf irgendeinem Portal stand, sondern das ist meine Eigenleistung. Mir ist aufgefallen, der bewegt sich wild zur Seite, wenn er unter Druck steht, was weiß ich. Und dann sage ich also, heute Meisterschaftsentscheidung, dann ist Emre Can das erste Mal mit so einer Situation, dann sage ich, genau an diesem Spieler mache ich es fest. Das ist ein Führungsspieler für Dortmund, der hat auch selber den Anspruch. Ich habe manchmal das Gefühl, er möchte zu viel machen und dann wird er unsauber, dann gibt es gelbe Karten und dann fliegt ihnen die Bude um die Ohren. Und das ziehe ich durch bis zur 75. Minute und sag dann nochmal, erinnert euch, wir hatten das. Das ist gerade, jetzt ist wieder so eine Situation von Emre Can. Und dann gibt es Storytelling nochmal im ganz Kleinen. Das ist zum Beispiel ein wesentlicher Unterschied auch wieder zu den Deutschen im Vergleich zu den Engländern. Die Deutschen sagen einfach, bleib es mal dabei, Can gegen Kim. Der Engländer sagt, Can möchte an Kim vorbei. Und guess what? Das Letztere ist viel besser. Also aus meiner Sicht zumindest. Gelingt nicht immer und das sind verschiedene rhetorische Stilelemente. In dem Moment, wo du zum Beispiel nur noch Can gegen Kimmich sagst, kann das manchmal schneller wirken. Deswegen entscheide ich mich auch in manchen Phasen dafür. in anderen Phasen wiederum gerade zu Beginn baue ich Duelle gerne auf. Wenn es gute gibt. Wenn es das nicht gibt, gibt es das nicht. Aber das ist Vorbereitung. Nicht sich die Zahl und 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 auch noch die hin. Mhm. Das kann jeder. Mir geht's drum, fang an, das Spiel zu denken. Was könnte heute passieren? Was könnte systematisch aufeinandertreffen? Welche verschiedenen Strategien könnten aufeinandertreffen? Manchmal sprichst du ja im Vorfeld mit Trainern, Sportdirektoren, wie auch immer. Vielleicht kennst du den Matchplan. Du kannst relativ schnell checken, verwirft er ihn nicht, folgt er ihm nicht und so weiter. Und das ist die Vorbereitung, dir zu überlegen, wann was passiert und wie gehe ich damit um, was könnte mit diesem Spieler heute passieren, gibt es vielleicht eine übergeordnete Geschichte, Position, Ausfüllen der Position, defensive Aufgabe, offensive Aufgabe. Das ist die Vorbereitung, nicht der Rest. Das kann jeder, das wird auch ganz bald, wenn wir, ich spreche jetzt einfach mal im Plural von uns allen, wenn wir Erstgenanntes machen, einfach nur noch Zahlen aufschreiben, dann wird uns die KI ganz schnell holen kommen. Wenn nicht, sind wir speziell in unserem Job und dann kann die KI machen, was sie will, das wird sie nicht hinbekommen. Das glaube ich, ist im Übrigen anwendbar auf jedes Feld. Wenn du speziell bist in deinem Job, dann wird es die KI sehr viel schwerer haben, dich zu ersetzen und andersrum.
Okay. Aber was ich mich noch so gefragt habe, ist, also logischerweise, ihr könnt immer nur mit dem arbeiten, was euch das Spiel bietet und ihr könnt auch mit dem, ja, auch mit der Tagesform, die ihr auch letztlich habt, arbeiten. Aber gleichzeitig stelle ich mir auch oft die Frage und ich habe das Gefühl, das ist nämlich auch was, wo man in Deutschland ein bisschen anders drauf blickt als eben in anderen Ländern, ist, wie wichtig ist der Kommentator überhaupt? Also, Jogi, wie oft solltest du das Wort ich verwenden in einem Kommentar, zum Beispiel?
Also, das hat unser Professor schon immer gesagt, sie sind nur dann wichtig, wenn sie Protagonist werden. Also ich finde, das ist, also natürlich gibt es dann Situationen, wo du sagst, ich finde das und das nicht, aber es gibt im Grunde genommen, redest du eigentlich allgemein über die Protagonisten, ist ja ganz normal. Aber wenn du natürlich dann einfach sagst, so, ich an meiner Stelle, ich bin jetzt hier Kommentator, ich muss jetzt hier sagen, für mich ist das keine rote Karte, weil aus dem und dem Grund, dann musst du es ja auch sagen. Du kannst ja nicht sagen, laut Regelbuch, wenn er ja, komplett blank ist oder so, aber natürlich ist es dann, wenn die Meinung von dir gefärbt werden muss, dann sagst du schon, ich finde in letzter Zeit, und das mache ich auch, dass ich dann einfach mal zum Beispiel sage, ich finde, das habe ich im letzten Spiel auch gesagt, ich finde das sehr, sehr lustig, dass die deutschen Medien über Manchester United jetzt nicht mehr schreiben, wo es läuft. Größtes Kompliment an Michael Carrick überhaupt. Ja, natürlich sagst du dann auch mal ich. Das ist ja ganz normal, das ist auch mit reingehört, das ist ja logisch. Das ist ja auch ein Teil. Ich meine, die Leute glauben immer, du musst neutral sein, wie sagt man, objektiv sein, du darfst irgendwie so neutral wie möglich. Das ist nicht der Fall. Du bist keine Zahlenmaschine, die einfach nur irgendwelche Wörter, Phrasen rausdrischt, sondern du bist ja dafür da, weil der Sender glaubt, du kannst es gut einschätzen. Vielleicht liegt der Sender falsch, dann habe ich Glück gehabt und sitze da trotzdem. Aber das ist ja der Punkt, dass du hast, es hat ja einen Grund, warum du da sitzt. Und es hat übrigens bei allen Kollegen einen Grund, dass die da sitzen. Und es hat bei allen Schiedsrichtern einen Grund, dass die da stehen. Das ist so. Und das ist halt, glaube ich, was man auch immer manchmal vergisst. Und du wirst dafür bezahlt, deine Meinung zu sagen. Und wenn die glauben, dass deine Meinung irgendwann mal komplett bescheuert ist, dann werden die dich wahrscheinlich auch ziemlich schnell da wegholen.
Aber wirst du dafür bezahlt, deine Meinung zu sagen? Also mitunter ja. Oder wirst du dafür bezahlt, das bestehende Produkt in eine Geschichte zu verpacken und zu begleiten? Bist du nicht letztlich so eine Art Presenter des Spiels, das dir geboten wird?
Das ist ja immer ein Faktor, der auch mit dabei ist. Dass du natürlich jetzt, also ich habe auch schon Spiele, das war 0-0, natürlich schreie ich hier nicht rum und sage, was ist das für eine Grütze? Weil der Zuschauer bezahlt dafür, das zu sehen, der Zuschauer freut sich die ganze Woche auf dieses Spiel, dann habe ich gefälligst auch, das ist mein Job, aber ich darf natürlich auch sagen, heute ist es nix oder es ist jetzt verhältnismäßig lahm oder so, aber ich werde nicht persönlich beleidigt sein davon, das meine ich damit. Und deshalb, da bin ich dann auch immer, dass ich mir denke, da schalte ich dann ab, wenn jemand persönlich beleidigt von etwas ist, ich freue mich auf dieses Spiel. Ich will, dass meine Mannschaft gewinnt, zum Beispiel, oder ich will sehen, dieses Spektakel von Erster gegen Zweiter. Und wenn du dann persönlich beleidigt bist, dass es nicht passiert, das glaube ich ist nicht dein Job. Du hast recht, es ist immer eine Gratwanderung. Aber so jetzt, und natürlich machst du dein eigenes Produkt auch nicht kaputt. Ich meine, du wirst ja auch nicht sagen, boah, jetzt bin ich hier im Rasenfunk, ich habe überhaupt keinen Bock auf das Tribünengespräch, weil der Gast ist echt eine Pfeife. Und überhaupt gibt es auch bessere Gespräche. Aber ich muss halt jetzt heute. Natürlich sagst du auch,
wir sind das Beste. Schlechtes Beispiel, weil ich mein eigener Chef bin. Ich mache, was ich will.
Ja, aber du wirst ja nicht machen, weil du sagst, du leitest den Zuschauer ja nicht dahin, Sondern es gibt auch teilweise Situationen, da sagt dann mein Chef oder mein Leiter der Sendung hat letztens gesagt, warum feierst du das Spiel so? Es ist ein 0-0. Sag ich, ja, aber es passieren doch trotzdem Geschichten, die wert sind, erzählt zu werden. Weil es greifen sich genau die beiden richtigen Spieler an. Es treffen genau die beiden richtigen Spieler aufeinander. Die beiden Trainer können eigentlich gar nicht miteinander. Das, was ich aufgeschrieben habe, das passieren wird, passiert. Ich kann erklären, warum es passiert. Also es gibt so viele Dinge, die dich ja trotzdem erfreuen und die für den Zuschauer trotzdem erzählenswert sind und die dann vielleicht der Zuschauer vergisst dann manchmal auch, hey, das ist ja eigentlich, ist das ein 0-0. Das gibt's auch. Und ich glaube, das ist schon auch deine Aufgabe. Aber du darfst natürlich jetzt auch nicht sagen, das ist das Spiel des Jahres. Also es gibt immer. Aber du bist ja trotzdem dafür da, das den Zuschauer auch schmackhaft zu machen, dran zu bleiben. Das ist ja ganz normal. Aber das machst du ja normal, es ist ja überall so. Keiner wird in einem Restaurant sagen, also das vom Schnitzel würde ich jetzt heute die Finger lassen, weil das ist heute nicht gut. Das macht ja keiner.
Ein guter Kellner vielleicht schon, aber.
Ja, aber dann kennt er dich. Sonst kommst du nie wieder, glaube ich.
Und wie ist das mit dem, also jetzt haben wir das Ich besprochen, ich weiß nicht, ob du da noch was ergänzen willst, Uli, du hast so ein bisschen...
Also ja, weil du gesagt hast, du bist der Präsenter des Spiels, wenn wir das machen, können wir aufhören, weil dann braucht es keinen Kommentar mehr. Der Kommentar in seiner Gattungsform, wie er mal war, ist, ich werde für meine Meinung bezahlt, für meinen Ausschnitt, vielleicht ist das passender. Mhm. Also ich sag dir ja, das ist das Schöne an dem Job, das ist das, was ich am meisten daran liebe, dass wir in der Redaktion über alles Mögliche diskutieren, im Vorfeld, im Nachhinein, aber während der 90 Minuten sag ich, was ich denke, das richtig ist. Es klingt jetzt so, als würde ich mich so toll finden, dass ich nur das machen kann. Nein, sondern das Schöne ist einfach das, dann können wir Sport machen. Das, wofür ich da bin. Also ich bin wirklich nur deswegen da, wirklich.
Das ist wie Emma Eicher, wenn sie sagt, die besten Minuten sind die 2 Minuten unmittelbar vor dem Start, dann lassen sie alle mal in Ruhe.
Genau, ganz genau, das ist es. Und das ist auch das, ja. Während des Spiels sind alle ruhig, essen, weil sie wissen, also hoffentlich, toi toi toi, der macht das schon. Oder die machen das schon ja ganz häufig inzwischen. Und das ist so schön, weil dann kannst du anfangen, richtig reinzugehen, dich quasi Stück für Stück reinzuarbeiten. Das ist zum Beispiel, du hast Tom Bartels genannt, das liebe ich an ihm, der geht Stück für Stück für Stück für Stück rein in die Materie, ich liebe das. Und das macht mir den größten Spaß. Und wenn wir unseren Job so machen, wie er gemacht werden muss, dann ist genau diese Ursituation, die du vorher mal hattest, es sind die mit Rot gehen, es sind die mit Blau gehen und rate mal, die mit Rot gehen, wirst du nie erreichen, wenn du die Blauen hast. Das heißt, von den 50%, die du maximal erreichen kannst, wenn die Blauen nämlich 10-0 gewinnen gegen die Roten, wirst du aber auch 50% ganz sicher nicht haben. Und nur dann hat der Kommentar funktioniert, nur dann.
Wenn es von beiden Seiten.
Wenn du von beiden Seiten abbekommst, dann hast du deinen Job richtig gemacht. Wenn nicht, begleitest du das Spiel und verkaufst es sozusagen und da bin ich raus. Und wenn das passiert, höre ich auch auf mit dem Job.
Das heißt, weniger Beschreibung und mehr Meinung.
Ja. Das musst du, finde ich, deswegen braucht es den ich finde Satz selten. Wenn du rhetorisch begabt genug bist, kannst du dir das sparen, weil dann ist sowieso klar, dass all das, was du hier sagst, deine Meinung ist.
Okay, also das ist das Ich. Wie viel du oder sie braucht es denn? Das Durchbrechen der vierten Wand, die eigentlich ja gar keine vierte Wand ist. Also es ist jetzt ein schiefer Vergleich, dessen bin ich mir bewusst.
Es gibt manchmal Situationen wie zum Beispiel, ich weiß noch damals, aber das ist ja dann auch so, dass du zum Beispiel, ja, die stellen jetzt, ich weiß noch im ersten Spiel, dann kann ich es auch da ein Beispiel nennen, damit man es glaube ich auch dann vor Augen wirklich hat. Also nehme ich die Zuschauer schon wieder an die Hand, ja, oder die Zuhörer.
Durchbrichst du gerade
etwa schon wieder Wand? Quasi, ja.
Ja, genau.
Das erste Spiel, als Ruben Amorim umgestellt hat von Dreierkette auf Viererkette. Und dann sagst du schon, schauen Sie mal bitte jetzt hier die Viererkette an. Die haben mir Totale gezeigt. Also das war nicht irgendwie eine spezielle Situation, das war nur der Anstoß. Und du sagst, schauen Sie mal, es ist wirklich die Viererkette. Schauen Sie mal rechts hinten diese. Dann machst du es natürlich schon. Aber du sagst jetzt sonst irgendwie, Sie wissen ja oder so, wie Sie wissen, das machst du eigentlich sonst normalerweise nicht. Aber wenn du es wirklich explizit den Zuschauer ansprichst und ihn dann die Hand nimmst, dann kannst du schon, natürlich machst du es dann auch teilweise. Und da habe ich es dann eben explizit gemacht. Das, schauen Sie mal bitte jetzt hinten rechts hin. Maguire, Shaw, keine Ahnung, wie die alle hießen, die vier, ich weiß nicht mehr, wer es war. Das ist heute eine Viererkette, genauso wie wir es vermutet hatten und wie es die englischen Medien schon vermutet hatten, der stellt heute um. Das ist ja unglaublich. Und dann macht es Sinn, weil du dann ja sagst, wenn ich nur gesagt hätte, Manchester United heute mit der Viererkette, dann hätte vielleicht gar keiner, also weniger anfangen können, vielleicht sich kurz orientieren müssen, wo ist es denn, wenn ich aber sage, schauen Sie mal den rechten Bildschirmrand. Da stehen die. Oder es liegt noch einer unten oder sowas, oder es flippt gerade einer rechts unten aus oder sowas, dann macht es schon mal Sinn, den Zuschauer in die Hand zu nehmen.
Wobei das ja eher so ein rhetorischer Trick der Aufmerksamkeit ist.
Also schauen Sie voll rein, da schauen die Trigger.
Aber was ich jetzt meine, ist quasi die Ansprache. Also sitzt für euch der Kommentator, so wie es auch physisch ja oft ist, im Stadion und ist eigentlich getrennt von den Zuschauern, oder sitzt er mit den Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Sofa und nimmt sie mit? Weil interessanterweise ist es ja über Social Media so, dass es sich für die Menschen eher nach Letzterem anfühlt, was vorher nie eine Option war. Wir sind noch groß geworden mit FußballkommentatorInnen, also eigentlich muss man da nicht gendern.
Nee.
Die waren in einer komplett anderen Welt. Heutzutage kann ich dir während des Spiels schreiben, ey, das war die 14. gelbe Karte.
Du ja, das stimmt.
Und du das nimmst es vielleicht sogar noch in deinen Kommentar. Ja. Ist doch interessant.
Ist es. Hat Vor- und Nachteile übrigens. Aber ja, ist es. Also zum Begrüßen, das ist die ganz klassischen, ne? Zum Begrüßen ist es häufig so, auch da versuche ich, hoffentlich gelingt das manchmal auch zu durchbrechen, nicht immer das Gleiche zu machen, zu markieren, mache ich das auch ganz häufig, aber auch da muss ich immer zur Vorsicht mahnen, weil wenn du es halt so oft machst, wird es auch nicht mehr funktionieren, dann nervt das eher sogar und du schaust nicht mehr hin. Das heißt, dieses Stilmittel musst du dir aufheben, wenn es wirklich wichtig wird.
Also quasi das du, schauen Sie mal oder
genau,
schaut mal.
Wenn du nicht sozusagen anhalten kannst mit und mit der Zeitlupe den Pfeil einzeichnen kannst, sondern sie sehen den da jetzt rechts rumlaufen, das ist jetzt wichtig für sie, weil ich sage ihnen gleich was dazu oder du, wie auch immer. Und beim Teasing darf man nicht vergessen, ist ein wichtiges Element geworden im Sportfernsehen.
Gibt es bald mal wieder einen Boxkampf, ja?
Ja. Ja, vielleicht kommt das bald wieder zurück ins Programm. Ja. Sieht gut aus, hoffe ich zumindest. Ansonsten versuche ich es ehrlich gesagt einfach aus rhetorischen Gründen zu umschiffen, aber die semantische Frage, die ja dahinter steckt, ist, sind wir über denen oder mit denen, wir sind immer mit denen 100%, aber ich glaube, wir dürfen während des Spiels nicht unbedingt so viel wir zulassen, weil ich muss meinen Job machen. Dafür werde ich bezahlt. Mhm. Und wenn ich anfange, sozusagen eure Meinung zuzulassen, dann weicht sie auf. Und das ist nicht gut. Wenn du dann den Podcast so machen würdest, dass du nur nachliest, was so die grobe Meinung im Netz ist, ja, okay, dann wäre er nicht der, der er ist. Und im Grunde genommen ist das nicht so unterschiedlich, was wir tun.
Und wie viel Ahnung von Fußball sollte man als Kommentatorin oder Kommentar haben und wie wichtig ist diese Ahnung?
Ja, die ist was meinst du jetzt? Ich meine, die Regeln sollten wir alle drauf haben.
Na gut, da hört es ja bei manchen ehrlicherweise schon auf.
Mhm.
Hab ich,
es gibt immer eine Regel, auch da wieder, to be fair, die hast du nicht und die letzte...
Das geht mir auch so, aber wenn ich...
So,
ich habe es zum Beispiel, neulich gab es den vermeintlich falschen Einwurf von Hoffenheim und das wurde in Spielzusammenfassung falsch zitiert. Da hieß es, man muss nur mit beiden Beinen hinter der Linie stehen oder auf der Linie, dann ist er korrekt ausgeführt. Nee. Und was aber... Man muss sich dahinter befinden, so war die Formulierung. Genau. Und es stimmt aber nicht, denn man muss stehen. Und der Spieler stand nicht. Mhm. Und da denke ich mir dann, also im Live-Kommentar, ey, mir fallen so oft Dinge nicht ein während des Podcasts, dass ich die Situation sehr gut kenne, dass man dann lieber nichts sagt, als etwas Falsches zu sagen.
Aber ich. Solltest du natürlich schon, also natürlich solltest du das wissen. Und vor allem, also ich finde, das ist ja da auch, also ich, mir macht es immer dann Spaß, wenn ich merke, das hat zum Beispiel mir das, wenn du merkst, jemand hat Fußball gespielt und kennt so Nuancen, ich finde, dann macht's Spaß. Die Zahlen auswendig lernen und dann vortragen, das sind jetzt, jetzt haben wir hier 17 Pässe in den ersten 10 Minuten.
Ja, aber das bedeutet ja nicht Ahnung von Fußball haben. Ich meine quasi das Spiel verstehen. Also, weil gespielt haben wir es letztlich alle. Also,
aber das finde ich schon sehr wichtig. Das sind so Kleinigkeiten eben auch zu wissen, was die Mannschaft gerade macht, schwer, einfach. In welcher Psychologie befinden sich die? Und bei meinen Spielern genau dasselbe. Mir macht es immer dann Spaß, wenn ich eben, das meine ich eben damit, wenn ich verstehe, was diese Mannschaft gerade macht und warum sie es nicht macht und warum sie es macht. Oder warum der Spieler das jetzt gerade nicht machen konnte, weil. Und dann macht Spaß. Natürlich musst du das verstehen. Natürlich musst du auch taktische Zusammenhänge verstehen. Wenn es zu viel wird, wird es zu viel. Auch das ist natürlich jetzt, dann wird es auch immer mal zu viel. Aber erklären zu können, warum eine Mannschaft gerade das und das jetzt nicht kann und das jetzt aber gerade Sinn macht, warum sie es trotzdem tut, das macht auf jeden Fall Sinn. Natürlich, war bei Liverpool letztens so, dass mir haben die Leute geschrieben, das ist so langweilig, die sind so schlecht und so weiter und so fort und die spielen ja nur unentschieden und ich habe mit Benny Grund halt davor erarbeitet, warum das jetzt der Fall ist, weil sie einfach manche Dinge machen, um einfach nicht 0-3 zu verlieren zum 15. Mal in Folge, müssen sie es so und so machen und dann finde ich, macht Sinn, auf jeden Fall, und natürlich hilft es, sich damit zu beschäftigen und ich persönlich mir macht es halt immer dann Spaß, wenn ich erkenne, warum ein Spieler jetzt gerade die Aktion macht und warum er das und das nicht kann. Mir hat zum Beispiel Helge Peier letztens geschrieben, dass er merkt, dass ich mich sehr mit Torwetten in letzter Zeit beschäftigt habe, weil ich das einfach, weil es mich einfach interessiert hat, warum macht der das und das und das? Und ich immer, ich war selber Stürmer bis in den Herrenbereich rein, halt immer von der anderen Warte her komme und mir denke, wie hätte ich dem jetzt den Ball gegeben? Ja, also was hätte ich gemacht? Und dann siehst du, weil ich genau weiß, Torhüter machen eigentlich dann das, also gebe ich ihm das, weil dann kann er das nicht und so und so. Und so macht mir es dann Spaß, wenn du verstehst, was der gerade mit dem Ball vorhat. Und ist das jetzt gerade schwierig, weil du halt selber mal einen Ball am Fuß hattest und sagst, okay, das ist jetzt echt schwierig, das ist jetzt echt gut, was der macht und das können jetzt nicht viele. Dann macht es mir Spaß, wenn ich dann zuschaue und zuhöre. Wenn ich verstehe, dass der versteht, okay, das ist jetzt hier special.
Ja.
Und sei es nur eine Annahme.
Genau, aber das ist ja das Ding. Letztlich, dann sind wir ja so ein bisschen auf dem Matthias Sammer-Pfad. Mit dem habe ich ja auch vor vielen Zeiten mal ein Tribünengespräch gemacht und der vertritt ja die alte Franz Beckenbauer-These. Nur ehemalige Fußballprofis wissen eigentlich, wie Fußball läuft und nur die dort sollten über Fußball reden. Und da sind wir dann nicht in so einer Situation, weil letztlich wissen wir ja alle nicht, wie es sich anfühlt, Fußball in der Bundesliga zu spielen.
In der Bundesliga, das ist natürlich ein fairer Punkt, vor Zuschauern und vor Druck und so weiter, da kannst du dich wirklich nur reinfühlen. Aber wenn du selber im Herrenbereich Fußball gespielt hast oder sowas, dann weißt du ja ungefähr, ist jetzt schwierig, ist nicht so leicht, würde ich mir schwer tun, das sind die Schwierigkeiten eines Spiels und so weiter und so fort. Wenn du das natürlich nur einmal gemacht hast am Bolzplatz, dann ist natürlich eine andere Geschichte, das ist schon klar. Aber ich finde nicht, dass jeder in der Bundesliga gespielt haben muss, um drüber zu reden. Weil ich kann ja das praktikabelste Gegenbeispiel nennen, Mario Basler.
Ja. Ja, ich habe jetzt eine kurze Pause gelassen, damit die Hörerinnen und Hörer den Satz vervollständigen können. Genau, ja.
Ja.
Aber dann würde der ja immer richtig liegen.
Aber
dann würde Stefan Effenberg ja immer richtig liegen im Vergleich zu mir.
Genau, also das, aber gleichzeitig ist es ja so, also und ich verstehe das ja natürlich auch, dass ihr müsst nicht die Taktik jetzt genau sezieren. Aber was ich schon interessant finde, ist, ich bin natürlich eher der analytisch Schauende und mir ist es natürlich immer zu wenig Analyse. Das ist völlig klar. Ich weiß aber auch, ich bin nicht der Durchschnittszuschauer und die Durchschnittszuschauerin erst recht nicht. Aber was ich schon interessant finde, ist, dass sich manchmal Erkenntnisse zum Spiel während des Spiels gar nicht darstellen und erst danach dann wirksam werden. Also zum Beispiel, eine Mannschaft dominiert die erste Hälfte, aus der zweiten Hälfte kommen sie raus. Und dann haben die ja logischerweise Anpassungen vorgenommen und oft sind die schwer zu erkennen, auch für Leute wie uns, weil da geht es oft nur, positionier dich 5 Meter weiter nach vorne, wir machen es leicht anders im Anlaufen, so grob bleiben wir bei unserer Systematik, es ist ultra schwer zu erkennen.
22 Spieler zu beobachten, nicht 5 und nicht einen.
Exakt. Und deswegen
im Duell, glaube ich, würde es ja manchmal, schreibt mir manchmal mit dem Spiel, achte mal auf die Rechtsverteidiger gegen den Linksaußen, achte mal drauf.
Ah ja,
das
genau.
Ist jetzt anders, weil der steht jetzt anders und dann sagst du, okay, stimmt, der hat recht, dann siehst du das, ja, aber bei 22, wenn du alle, du hast ja immer die Übersicht auf den, wenn du da versuche ich mich manchmal auch ein bisschen eher ranzunehmen, zu sagen, achte mal auf dieses Duell jetzt mehr, ja, so, das ist dann, und das merke ich, und da merke ich zum Beispiel, ich weiß, ein Spieler vom Uli und Helge, der Helge hat sich einfach immer nur auf ein Duell fokussiert. Uli hatte immer alle im Blick und er hat immer dieses eine Duell sich angeschaut und das fand ich dann echt, dann hat es mir richtig Spaß gemacht, da auch hinzuschauen. Aber
das Problem ist
schon auch einen zweiten, der dann einfach genau diesen Fokus drauf legen kann. Weil du musst halt oftmals alle 22 haben. Es ist manchmal schwer.
Es ist schwierig und trotzdem sollte es ja aber eigentlich der Anspruch sein. Denn was mir wirklich häufig auffällt ist, man spürt so, es ist anders. Es wird auch im Kommentar aufgefangen, jetzt drücken sie mehr. Sie stehen ein bisschen höher, ist inzwischen die Phrase für, sie haben irgendwas in der Pause umgestellt. Ich kann euch nicht genau sagen, was, deswegen sage ich, sie stehen höher. Sie laufen jetzt aggressiver an. Ist so, auch so eine Chiffre für, ja, sie spielen halt jetzt mit. Und dann nach dem Spiel ist es dann aber so, in den Pressekonferenzen oder in den On-Field-Interviews, dann sagen das ja manchmal die Trainer, was verändert wurde.
Und ab dann ist es Common Sense, ja.
Exakt. Und ist es nicht, also ich weiß, dass es schwierig ist, weil ich erkenne es ja auch ganz oft nicht. Aber eigentlich müsste es doch der Anspruch sein, dass man das irgendwie im On schon halbwegs hinbekommt. So, auch wenn man nicht Trainer sein kann in der Sekunde.
Ja, ich glaube aber gar nicht, dass es gewünscht ist. Also wir haben die Diskussion haben wir wahnsinnig häufig geführt.
Von wem nicht gewünscht? Von den Zuschauerinnen und Zuschauern?
Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob diejenigen, die über die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden, am Ende immer deren Wohl im Blick haben, sondern das ist aber auch super schwierig. Wie machst du das? Also machst du eine Umfrage? Also wollen
das die Sender quasi nicht, dass es analytischer wird?
Also aber warum denn? Wir haben letztens mit jemandem geredet, der gesagt hat zum Beispiel, ich finde, die sind mir, meine Kommentatoren, das ist jetzt nicht sagen von wo, welcher Sender, ist egal, also es ist weit weg der Sender, sagen wir es mal so, ich möchte nicht, dass die sind mir oftmals zu analytisch. Gehen wir zu sehr darauf ein. Ich finde, die sollten mehr Emotionen rein.
Ja gut, das sind ja immer alles Einzelmeinungen.
Das ist immer so. Das ist super schwierig. Der eine hat das, der andere das. Das ist, auch Geschmackssache. Es gibt dann manche, die sagen, ich habe gerne, dass die rumschreien. Und es gibt manche, die sagen, ich will nicht, dass die rumschreien. Manche sagen, es ist mir zu viel. Zum Beispiel bei der Zone am Anfang, weiß ich noch, da war ja fast alles Taktik. Die haben wirklich, sie sind sehr, sehr detailliert reingegangen und es waren 5 Videos und im Vorlauf und dann während dem Spiel aufgenommen und so. Sehr, also super Ansatz, also neuer Ansatz damals. Und davon sind sie auch wieder ein bisschen weggegangen, weil sie gemerkt haben, es ist vielleicht ein bisschen zu viel. Also es ist immer so eine Gratwanderung zwischen manchen gefällt es, manchen gefällt es nicht. Das ist einfach
so. Ich verstehe, was du meinst,
dass du natürlich das erkennen solltest. Und ich fühle mich besser, wenn ich es erkenne. Sagen wir es so. Ich fühle mich besser, wenn ich es erkenne und dann auch nennen kann. Und ärgere mich, wenn ich es nicht erkenne und dann sagt der Trainer danach, wir haben eigentlich das und das gemacht und ich denke mir, oh, das hättest du eigentlich sehen können.
Und ich erkenne, dass Uli ganz dringend was sagen will.
Ja, er geht ins aggressive Pressen. Nicht dringend. Ich versuche es mal so, weil das ist ja immer nicht ganz leicht und das soll jetzt gar keine Senderkritik sein oder sonst irgendwas. Ich habe meine Idee, wie das Ganze, das merkst du ja, ich habe meine Idee, wie das Ganze zu laufen hat. Ich habe mir darüber jahrelange Gedanken gemacht und entwickle mein Produkt in Anführungszeichen ständig fort. Also ich habe ständig wechselt das, was ich tue sozusagen, weil ich manchmal denke, das ist gerade das, was es braucht, das macht mir selber gerade Spaß und das nicht. Oder das meine ich, trifft den Zeitgeist oder nicht, oder da würde ich jetzt gerne versuchen, mal sowas wie eine Marke zu setzen, ja, dass vielleicht auch andere sagen, ja, so müsste man das tun. Das ist immer anders. Also mein Kommentarverständnis von vor 5 Jahren ist nicht das von heute. Aber worauf man sich relativ schnell einigen kann, ist, dass die Sender am Ende die Masse begeistern müssen und damit sie Geld verdienen. Und die Masse holst du ab über Emotionen. Oder anders gesagt, man muss nur 2 Minuten ums Eck denken. Die würden alle nicht so viel Geld verdienen da, wenn es um X's und O's gehen würde. Sondern sie verdienen Geld dadurch, dass sie sie emotionalisieren. Und emotionalisieren tust du nicht über Viererkette versus Fünferkette, was ja per se schon Bullshit ist, weil es meistens gar keinen Unterschied macht. Also ich habe zum Beispiel schon vor Jahren gesagt, eigentlich ist die Startaufstellung, so wie wir sie zeigen vorher, komplett outdated.
Ja, das ist ja sowieso Quatsch.
Sondern es müsste zumindest mit und Gegenball geben, zumindest. Und es ist eh immer dynamisch. Also da siehst du ja schon mal, es ist eh Unsinn, was wir da machen.
Aber ist es nicht so, dass die, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ist es nicht so, dass die Emotionen doch sowieso da sind? Die kommen ja aus dem Spiel. Also niemand wird ja in der Sekunde, in der was Emotionales passiert, jetzt über das Verschieben des linken Achters reden. Aber wenn du dein Publikum letztlich auch ein bisschen klüger machst, indem du häufiger analytische Elemente zumindest mitbesprichst, kannst du ja sogar das langweilige, also es ist nicht so, dass jedes langweilige Spiel interessant wird durch die Taktikbrille. Das ist auch eine Chimäre. Klar. Aber es wird ein bisschen interessanter.
Ja, das glaube ich auch. Das ist das, was ich mit Duellen aufbauen zum Beispiel meine. Also eigentlich könntest du ja viel mehr
auch erzählen, auch über Spiele. Das merke ich auch, dass mir Leute schreiben, also wenn mir Leute schreiben, ich höre dich gerne, dann ist es auch natürlich, weil Emotionen oder so, ja, weil man merkt, du hast Bock drauf, aber es ist oft auch, ich habe heute wieder ein bisschen was gelernt. Also es gibt es wirklich, dass Leute mir das schreiben. Ich habe heute wieder ein bisschen was gelernt. Ich habe das Gefühl, du hast dich damit beschäftigt, mit Sachen, die ich nicht weiß. Und dann macht es mir Spaß. Weil das sage ich auch immer wieder, es ist am Ende des Tages mein Job, der Zuschauer arbeitet 40 Stunden die Woche, 60 Stunden die Woche, 80 Stunden die Woche, keine Ahnung, was er halt macht. Der kann sich nicht hinsetzen und sagen, naja, aber was macht denn jetzt Liverpool anders im Vergleich zu letzter Woche? Das wird selten einer tun, außer er ist ein Nerd und hat da wirklich voll Bock, aber die Masse macht's nicht und das ist ja auch gut so. Dafür gibt's uns ja, zu sagen, letzte Woche war übrigens das, die haben taktisch so und so gespielt, heute wird so und so und ich glaube, es könnte so und so werden. Dafür telefonieren wir da vorher mit Leuten. Und ich mache es der zweiten Liga jedes Mal, oder auch in der Bundesliga, weil ich es gemacht habe, ich habe immer mir einen Reporter gesucht von vor Ort, habe ich nach wie vor noch, liebe Grüße an diejenigen, mit denen ich halt einfach telefoniere und dann halt verstehe, wo sind die gerade, was machen die gerade, wie sieht's taktisch aus und dafür telefonierst du im Übrigen ja auch mit dem Trainer.
dass du da vorher dann sagst, hey, pass auf, wie macht ihr es heute? Und das ist das in der Bundesliga gang und gäbe, dass die dir das auch sagen. Und wenn du,
aber das ist ja noch die Vorbereitung vorher. Ich finde halt das währenddessen so interessant, weil ich den Eindruck habe, dass man schon, also ich glaube, das verändert sich nämlich auch schon so ein bisschen. Ich glaube, heutzutage durch verschiedene Effekte gibt es eine gewisse Anzahl an Fußballfans, die wissen schon viel, viel mehr als früher. Und die wissen auch viel mehr als wir drei hier. Ja, das ist so. Es gibt immer den Nerd da draußen, der viel, viel mehr weiß als du. Also man darf nie
die
glauben,
Bundesliga
man
schaut
wüsste
auch
alles.
Die Bundesliga. Das darf man sich nie, also die schauen alle zu. Wenn die Samstag spielen und Sonntag frei haben, schauen die zu. Die ganze Bundesliga. Und die wissen immer alles besser als wir, ist ja klar. Das liegt ja in der Natur der Sache. Das ist so.
Aber deswegen frage ich mich eben, warum das nicht einen größeren Fokus bekommt.
Ich darf ja das so sagen, dass ich auch Teil dieser Bewegung sein wollte, weil ich das versucht habe zu etablieren und weiterhin versuche zu etablieren, in Maßen allerdings. Ist aber auch nur logisch, wir haben vorher darüber gesprochen, dass Sender sich dann mitunter voneinander abzugrenzen haben, um einfach ein anderes Produkt zu sein. Ergo, wenn jetzt im Moment State of the Art ist, okay, die 3, 4 besten Kommentatoren in Deutschland, man kann es eh nicht messen, aber sagen wir mal, die im Moment die Topspiele bekommen, die gehen viel davon aus, die untersuchen Pressing, die untersuchen die verschiedenen Formen von Pressing, was weiß ich. Und ich möchte jetzt neu ins Game kommen, möchte mich beweisen. Was mache ich? Ja, nicht den nach, sondern ich versuche entweder etwas anderes zu machen oder das, was der tut, zu nuancieren.
Ist das wirklich so? Weil ich habe den Eindruck, dass wir denselben Kommentatorentyp reproduziert bekommen durch die nächste Generation.
Ja, das ist also, da halt auch strategisch. Manchmal sehr Sicht, da bin ich mir sehr, sehr sicher, es ist halt nicht clever, weil ich meine, du bist ja immer nur, also wie willst du denn die Kopie verbessern? Das ist, also ja, das ist so und das ist normal, also das ist im Übrigen ja im Fußball so, ne? Copycats, ganz viele. Der Marktführer wird kopiert und wenn die ganz gute Leute dabei sind, dann nehmen sie von den 2 Marktführern, wenn es die gibt, die 2 besten Elemente und mischen sie. Okay, aber wenn du jetzt einfach nur Wolf Fuß kopierst oder Fritz von Ton und Taxis versuchst zu kopieren, du wirst gnadenlos scheitern.
Aber den konnte man ja nicht kommentieren. Nee,
das stimmt.
Den konnte man nicht, Entschuldigung, duplizieren.
Deswegen war es
also
gut.
Kopieren. Deswegen genau, das gut. Ist eben das. Also wie, du hast vorhin schon gesagt, Yogi, man muss seinen eigenen Stil finden. Und das ist ja auch eine Gratwanderung, weil du kommst rein ins Game, in Anführungszeichen, indem du gewisse Grundcharakteristika erfüllst, die quasi so einem Mainstream entstammen. Und gleichzeitig muss man dann, man muss ein unheimliches Sprachgefühl haben und aber auch entwickeln. Ich glaube, man muss auch sein Vokabular, also da muss man durchaus drüber nachdenken, dass man mit Sprache arbeitet. Machen viele gar nicht, die bleiben dann quasi auf dem, wie sie angefangen haben. Aber in der idealen Welt, glaube ich, sollte man ein bisschen auch schärfen an Formulierungen, eben Floskeln zum Beispiel vermeiden und so weiter und so fort. Mhm. Und irgendwann dann, wenn man sich wohlfühlt, nach weiß ich, wie vielen X-Spielen, die man mal kommentiert hat, dann hat man ja überhaupt erstmal die Möglichkeit zu haben, das ist so mein Stil, hier fühle ich mich wohl, das ist mein Vokabular.
Du bist ja dann auch erst frei, sag ich mal, weil du am Anfang ja immer noch schon das Gefühl hast, so quasi, boah, es ist eine neue Situation für mich. Mhm. Jetzt mittlerweile ist es, ich habe mir letztes Mal, da saß dann ein Praktikant neben mir, darf ich zuschauen? Also und da dachte ich mir am Anfang auch so, boah, es wird ja irgendwie komisch werden. Da sitzt jetzt jemand, schaut dir einfach zu. Wenn es losgeht, geht's los und dann bist du wieder in deinem Ding. Da gibt's nichts. Und das, aber da musst du hinkommen. Das stimmt wirklich. Da musst du hinkommen. Das
und wie ist, das kannst, du dann, dein, der, wie kannst du dann deinen Stil entwickeln und ist es wirklich gewollt, dass Kommentierende einen eigenen Stil haben? Denn es gibt ganz, ganz wenige, die man voneinander wirklich unterscheiden könnte, außer an so Faktoren wie die Stimme oder den mag ich oder mag ich nicht.
Genau. Ja, spannende Frage, generell aber glaube ich eine Frage unserer Welt. Auf der einen Seite möchte jeder gerne individuell sein, auf der anderen Seite ist aber das Individuelle immer das Gleiche oder vielleicht sogar dasselbe manchmal, weiß ich nicht. Ich glaube aber, du kannst das nicht sein. Du kannst in dieser Branche nicht an die Spitze gehen, wenn du nicht eigene Elemente hast. Trotzdem muss es jetzt nicht, das muss ja nicht zirkusartig sein. Die Frage, ob was gewollt ist, ich bin mir gar nicht oft so sicher, ob die Entscheider, ob die so hundertprozentig kalkuliert analytisch rangehen an die ganze Sache. Da bin ich mir nicht so sicher, weil auch die entscheiden häufig nach Sympathie und sei es nur nach der Sympathie der Zuschauer. Und wenn der eine halt gut ankommt, aus Grund XY kommt der andere, der ihn kopiert, ich sag jetzt, also ob das so ist, ich hoffe, also wenn jemand das tut und an dem Punkt steht, dann was soll ich dazu noch sagen? Aber wenn das jemand tun würde, dann würde der natürlich entsprechend auch ganz gut wegkommen da. Ich bin der komplett festen Überzeugung, dass du das nur schaffen kannst, wenn du dich irgendwann einmal nach einer Zeit, am Anfang spielst du das. Das sind diese 100 Spiele, die man immer so als, ob es dann 100, 150 sind, das ist auch Typfrage sicher. Am Anfang spielst du ganz viel von dem, was du irgendwann früher mal gehört hast und schaust dir Kollege, Kollegin XY an, nimmst dir das von dem weg, nimmst dir das von dem weg. Im Zweifel hast du eine Schulung bekommen, Handwerk und so, und lässt die verschiedenen Dinge mit einfließen und irgendwann sagst du, okay, was mir aber fehlt ist, oder was ich gerne gehabt hätte, wäre. Und dann baust du das auch noch mit ein und dann hast du zumindest so etwas wie einen eigenen Stil. Dann gibt's natürlich diese, wo du halt auch die Haltung manchmal merkst bei Kollegen, einige sind eher zynischer, manche sind arbeiten viel mit Ironie. Das ist dann hoffentlich der Typ, den du irgendwann spürst. Und manche sind erstmal grundpositiv dem Spiel gegenüber, zunächst einmal. Manche gehen aber schon rein und sagen, um Himmels Willen,
was wird das
Bundesliga. Okay, ja. Ne? Was ich manchmal auch verstehen kann. Aber trotzdem sollten wir professionell genug sein. Aber die Frage darf wahrscheinlich gar nicht an uns selber gehen, weil wir sind ja ich AGs unterm Strich. Sondern die müsste wahrscheinlich an die Entscheider gehen, inwiefern sie denn versuchen, überhaupt unterschiedliche Typen zu haben.
Da habe ich nicht das Gefühl, dass auf Vokabular und
nein, das so habe ich auch nicht. Ja, das habe ich auch nicht
geachtet wird. Glaubt ihr, dass sich das verändert hat, wie kommentiert wird, dadurch, dass die aktuelle Generation, die kommentiert, und dazu zähle ich euch auch, durch Fußballsimulationen mit hauptgeprägt wurde? Wir alle haben FIFA, Pro Evolution Soccer, was auch immer gezockt. Und es ist ja ganz interessant, dass diese Versatzstücke, die da verwendet werden, auch die immer gleichen Witze, ihr könntet wahrscheinlich auf Kommando jetzt immer noch da manche Dinge vorbringen.
Ja,
glaubt stimmt. ihr, dass das auch die Art und Weise verändert hat, wie quasi diese Generation Fußballspiele kommentiert, weil wir es eigentlich irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf haben?
Also am Anfang mit Sicherheit, ja. Am Anfang mit Sicherheit. Wie gesagt, nochmal, also wenn mir jemand ein Beispiel schickt, das heißt Zusammenfassung oftmals nur, dann sind diese Fragmente immer drin. Es sind immer die gleichen Fragmente. Und auch zum Beispiel, das ist auch immer ein Trick, den ich anwende, der sehr witzig ist, wenn du einfach mal sagst, hör dir mal die Zusammenfassungen an oder hör dir mal ein Spiel an, und das ist jetzt dann wirklich Lifehack, und sag mal und zähl mal, wie oft vorkommt, was für ein. Was für ein Schuss, was für ein Tor, was für ein Foul, was für ein Spiel, was für eine Szene.
Oder die verbesserte Variante, was ein.
Ja, was ein, genau. wenn du das hörst, dann weißt du schon, dann weißt du schon, dass das halt einfach, wie du sagst, das hat sich eingeschliffen. Wer hat damit angefangen?
Ja.
Es ist wahrscheinlich das englische Water Goal oder sowas. Und dann haben die das irgendwie übersetzt, hat irgendeiner so übersetzt und fängt dann damit an. Aber ich mache das zum Beispiel, also wenn mir das rausrutscht, ärgere ich mich immer, weil entweder ich bin dann wirklich überrascht, was jetzt hier passiert, oder ich denke mir einfach, ich glaube, es ist mir einmal passiert, dass ich mir echt gedacht habe, so, wieso sagst du das jetzt auch? Aber da war ich wirklich überrascht von der Situation. Aber normalerweise sage ich es nicht, weil meine Aufgabe ist ja zu sagen, was ist das für ein Tor?
Exakt, ja, eigentlich
genau.
Musst du.
Und genau, und das ist eigentlich meine Aufgabe. Und da siehst du, dass Leute sich, dass wenn dieser Satz kommt, und ich lache dann immer wieder drüber, nicht weil wenn du es einmal hörst, dann kannst du es nicht mehr nicht hören. Aber wenn du das nicht hörst, wahrscheinlich werden alle Zuschauer jetzt und Zuhörer wahrscheinlich jetzt versaut sein und sich denken, jetzt hat das auch gesagt, es kommt in jedem Spiel halt einfach vor. Und ich glaube, das hat sich einfach eingeschliffen. Irgendjemand hat mal angefangen, der ist damit viral gegangen wahrscheinlich, wie du sagst. Der ging wahrscheinlich um die Wette, dann dachten alle, es ist irgendwie cool, es klingt irgendwie cool, dann macht es der Nächste auch. Und irgendwann dachten alle, ja, es ist ja irgendwie cool, es gehört schon irgendwie dazu. Aber ich finde eben, wir sollten eher davon weggehen und sagen, nee, es ist nicht was für ein Tor, sondern das ist jetzt hier ein herausragendes Tor, oder das ist das Tor des Jahrtausends oder was weiß ich, oder ein absolutes
Gurkentor.
Genau, extrem.
Ja, es ist ein Gurkentor Weltklasse. Oder was weiß ich, oder es ist jetzt hier zufällig, was weiß ich, egal was, ja, es ist einfach zu beschreiben, besser als,
ja,
oder einzuordnen, sagen wir es so, besser als zu sagen, was für ein.
Das ist ja, aber ja das ist was, was mich wahnsinnig nervt, aber das ist generell, nervt mich im Journalismus, nervt mich auch im Übrigen an miesen Büchern oder miesen Filmen. Es, wenn du im Stadion bist, dann kannst du verschiedene Filter anwenden und du kannst sagen, die Stimmung ist grandios. Mhm. Das macht nichts in mir. Wenn du mir beschreibst, warum sie grandios ist, was ist denn so grandios? Was ist besonders? Was passiert um dich rum?
Ich weiß nicht, ob Sie es hören können, aber hier fliegt das Dach weg.
Genau, genau, ja, genau. So,
das ist Kessel.
Das, genau,
ja, wobei, das sind ja dann schon wieder diese Markerworte, die man ja eigentlich versucht zu umschiffen. Also, oder? Ja, oder nee, oder muss man es versuchen,
sie nicht. Dicke Packe voll ist auch noch geil.
Also, ich glaube, du umschiffst sie dann, wenn du dir einmal klar gemacht hast, dass du ein Sprachprofi sein solltest und dass das deine Währung ist. Dann umschiffst du sie, wenn du es einmal verstehst. Und das ist das, was ich meine. Du bist es nicht. Du bist kein Kommentator, Moderator, wie auch immer, solange du das alles zusammenkopierst von den anderen. Du bist es erst dann, wenn das Ganze deine eigene Färbung bekommt. Und ich habe einen Kollegen gehabt im Radio, der ich sage, Alter, ich will nicht mehr. Das ist zu viel. Er fasst sich ein Herz und das ganze Zeug. Und dann hat er gemeint, ja, aber das hört man ja gerne. Dann ich sage, wer denn? Wer hört das denn gerne? Also was sind denn die Momente, die in Anführungszeichen viral gehen? Das sind doch die besonderen. Warum ist Wolf Fuß da, wo er ist? Weil er das besser kann als andere, dass er Bilder erschafft.
Weil er damals einfach komplett anders war.
Manchmal verhebt er sich auch damit.
Wie einer spielt, Steven Gerrard.
Genau. Manchmal verhebt er sich auch. Aber das, was dann hängen bleibt, die Momente sind die, wo ich sage, da ist was. Da hat jemand was selbst kreiert.
Damit touchte dich ja auch. Wenn ich jetzt zum 13. Mal sage, was für einen, dann ist es ja einfach nur den gleichen Aufkleber wieder drauf. Dieselbe Briefmarke wieder drauf.
Der Kollege hat mir felsenfest versichert, dass er sich darüber im Klaren ist, dass die Radio-Zuhörerinnen und Zuhörer nichts anderes hören wollen, als das, was sie schon immer hören. Immerhin hat er sich dazu verhalten und hat sich Gedanken darüber gemacht. Dann, okay, Floskel weiter, wenn du magst. Ich bin raus, aber Floskel, wie du willst, okay. Ich bezweifle es einfach nur. Ich möchte nicht hören, wenn, was weiß ich, in Leverkusen die Meisterschaft passiert. Ja, dann ist das monumental. Vielleicht wird es auch nie wieder passieren. Und ist mir schon klar, dass die Stimmung grandios ist. Oder was weiß ich, wenn sollten die Wolverhampton Wanderers noch den Klassenerhalt schaffen. Sie haben noch 3 Punkte Fensterchen offen. Wenn sie den schaffen, dann möchte ich nicht hören, dass das Dach hier wegfliegt oder die Stimmung grandios. Ist mir schon klar. Aber ist es Rührung, ist es Erleichterung? Was nimmst du wahr? Deswegen bist du da. Das ist im Übrigen unser Hauptargument pro Stadion. Ne? Deswegen sind wir da. Wenn du dann einfach nur reproduzierst, was du die letzten 16 Spiele aus der Box auch reproduziert hast, haben wir weniger Argumente. Du kannst mit dem Trainer sprechen. Okay, wow. Aber das nervt mich, da bin ich raus. Und ich weiß auch, dass das manche, die vielleicht auch hier hören, weiß ich nicht, aber Kolleginnen und Kollegen nervt, dass ich das fast religiös mache. Wir müssen vernünftige Sprache haben, weil, du hast es vorher gesagt, uns hören manchmal noch Leute zu, die andere nicht mehr zuhören. Das hat einmal den sprachlichen Aspekt, der ist geschenkt, aber das hat manchmal auch den humanen Aspekt, dass wir klipp und klar Rassismus verurteilen, Ausgrenzung jeglicher Form verurteilen, weil sie uns hören, aber sonst nichts mehr einschalten oder lesen. Und dann muss ich sie halt manchmal überfordern. Das mache ich dann auch gerne. Das strengt die vielleicht auch an, macht mir auch manchmal unsympathisch. Okay, damit lebe ich. Das ist mein Stil, in Anführungszeichen.
Und wie arbeitet ihr mit eurer Sprache? Denn wir alle verfügen über ein Vokabular und ganz viel wird das geprägt über früher über Dinge, die man gelesen hat. Heutzutage ist es viel geprägt über Dinge, die man gesehen hat. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass man an seine persönliche Grenze stößt. Also es ist ja auch gut erforscht, dass quasi jeder Mensch so seine tausende Wörter an Vokabular hat und aus dem bewegt man sich selten raus. Und wenn man das durchbrechen möchte, das ist mir zum Beispiel so gegangen, wenn ich Roger Willemsen gelesen habe, und da weiß ich, da sind wir uns ähnlich, da könnte ich heulen vor Frust, wie gut dieser Mensch formulieren kann. Kein Satzanfang ist gleich im kompletten Buch und doch zieht es mich quasi an der Hand durch die Seiten hindurch und das würde ich nie im Leben hinbekommen. Und trotzdem ist es aber so, dass einen so etwas prägt. Also wenn du eben gewisse Autorinnen und Autoren liest, dann, also manchmal ist es auch richtig so, das hatte ich früher vor allem im Studium, ich habe ja auch Germanistik studiert, muss ich dazu sagen, aber wenn ich dann quasi von einem Autor einfach mal so 5 Bücher gelesen habe, dann habe ich manchmal richtig in Sätzen von demjenigen gedacht, das war total verrückt. Also wie arbeitet ihr an eurer Sprache und habt ihr den Eindruck, dass das auch wirklich eine Rolle spielt, auch jenseits von dem, was ihr jetzt macht in eurem Job?
Also ich kann es nur für mich sagen, das ist wahrscheinlich wahnsinnig individuell, lesen zum einen, hören zum anderen, also ich höre sehr gerne auch, sei es jetzt Bücher, Podcasts oder generell Dinge und es ist, glaube ich, auch durchaus sinnvoll, alles Mögliche zu lesen, also selbst in der Apothekenumschau gibt es manchmal so Stilblüten in Anführungszeichen, wo man sich, also, ne, und ich habe ein Büchlein, wo quasi also ich mache das auch mit meinen Studenten in der Uni immer, da unterrichte ich auch Live-Berichterstattung, denen gehe ich auch immer genauso auf den Zeiger mit all diesen sprachlichen Ungenauigkeiten und vor allen Dingen Kopierereien. Da mache ich immer die burgunderfarbene Liste, weil die rote Liste ja auch schon eine Floskel für sich wäre. Und so habe ich meine Floskel etabliert und da kommen all diese Formulierungen auf den Index. Und sobald die bei mir einmal auf dem Herzensindex sind oder aber im Buchindex stehen, sind die für mich gestrichen und dann kommen sie nicht mehr und da kann ich mich auf mich verlassen und das ist mal das Wichtigste, dass ich die alle mal beseitige, die benutzten Formulierungen, die beseitige ich alle mal. Das ist das Schöne und das Gute und dann geht's ja aber auch irgendwann daran, sich eher positiv sozusagen weiterzubilden und ich habe, das ist eine Idealvorbereitung von mir, sieht so aus, wenn ich die Zeit noch habe, das klappt mal besser, mal schlechter, aber wenn ich ideal vorbereitet bin und ich habe wirklich noch 2-3 Stunden zwischen, was weiß ich, Anreise oder Vorbereitung, ich lege den Stift weg, weil ich das jetzt zum 600. Mal lese, was passiert, dann versuche ich tatsächlich noch einmal, ich hab eine Library auf dem Telefon, dann versuche ich noch einmal Roger Willemsen zu hören, um mich einfach nur in den Gedankengang zu konfigurieren. Ich muss zumindest versuchen, in die Nähe zu kommen dessen, was ich da höre. Werde ich nie schaffen, aber zumindest in die Nähe muss ich kommen und dann motiviere ich mich sozusagen selber, vernünftig zu sprechen, keine Lautverzögerungen und so weiter. Also das ist ja auf Sendung Wahnsinn, das darf nie passieren, aber zumindest versuche ich das so gut ich kann, dann so anzugehen und das ist der Part, auf dem ich mich fortbewege, ja, versuchen möglichst viele verschiedene Einflüsse zu haben und berührt zu werden davon, damit es bleibt, weil das ist, glaube ich, das, was am Ende bleibt, was dich wirklich fängt. Also dieser Autor Roger Willemsen hat mich auf ganz verschiedenen Ebenen gefangen in meinem Leben. Also am Anfang habe ich den gehört und mir gedacht, der ist gut, aber habe ihn mir nicht behalten. Nochmal gehört, gedacht, Mensch, der ist irgendwie gut. Dann was in die Finger bekommen, gedacht, Mensch, das ist wirklich gut. Mhm. Und so ist er bei mir quasi.
Aber kann man das noch weiterentwickeln? Also irgendwann geht die Unsicherheit weg. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, es muss immer zu dir passen. Also man merkt ja auch total, wenn Kommentatoren oder Kommentatorinnen eine Rolle spielen.
Vorgeschrieben haben oder so.
Oder ja, genau, das gibt es auch durchaus bei bekannten Beispielen, glaube ich, das manchmal zu hören, dass manchmal der Gag schon vor Spielbeginn.
Aber auch da, um fair zu sein, es gibt ja manchmal Gedanken, die kommen dir in der Nacht. Ja, ich bin auch schon im Bett gelegen und dachte mir, das ist eine genialer Gedanke, ist eine geniale Formulierung oder die beiden Sachen zusammenzubringen, ist überragend. Dann hast du die in Kopf ja auch schon vorgeschrieben. Das gibt es ja manchmal auch.
Das ist auch okay. Das ist
Vorbereitung. Manchmal ist es so, dass du einfach denkst, das ist genial, diese beiden Punkte zusammenzubringen und das mit der und der Weltlage zu vergleichen. Keine Ahnung, du musst Beispiel, weil man denkt jetzt an etwas Negatives, aber es gibt ja manchmal Situationen, es gibt virale, zum Beispiel, es war einmal die Situation mit dem, wie hieß der gerade nochmal? Der Knöllchenmeister, wie ist der?
Der Anzeigenhauptmeister.
Ja, wenn eine lustige Schiedsrichtersituation kommt, da das mit dem Anzeigenhauptmeister irgendwie wie so, das glaube ich, das ist genial, könnte genial sein, einfach mal diese Idee. Und dann kam mal zwei Wochen später genau die Situation und hat es gepasst und dann ging es viral. Das, aber natürlich reinquetschen bringt nichts. Aber es gibt manchmal Situationen, da passt
es. Und das ist aber die Währung, ob es viral geht,
dann,
oder?
Genau, aber du weißt ja, das funktioniert, sagen wir so, die Zuschauer nehmen es an. Mhm. Und das dann passt es manchmal. Ich habe zum Beispiel, ich fand da immer, der hat es mal ein bisschen übertrieben, aber Johannes Bekerner zum Beispiel, ich finde, der hatte immer einen sehr, sehr guten, das habe ich genial gefunden teilweise, wie der so Phänomene, die momentan auf der Welt passieren, immer irgendwie eingeflochten hat, dass man sich dachte, ich verstehe, was er meint. Und das ist dann schon, das hat mich damals immer gecatcht, weil ich dachte, das ist genial. Er ist einfach so, er nimmt diese aktuelle Lage, das Ding, das über das gerade jeder redet und baut es aber irgendwie so ein, dass es nicht billig klingt. Und das ist ja schon irgendwie, der Gedanke hat mir gefallen und dann arbeitest du mit solchen Dingen halt zum Beispiel. Und manchmal gibt es auch ganz plump eine Formulierung, wo du sagst, und ein Wort, wo du denkst, das ist ein schönes Wort, habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehört, schreibe ich mir jetzt auf. Einfach nur, um es zu manifestieren im Kopf.
Das hat Yves Eigenrauch immer gemacht.
Das gibt es manchmal auch.
Weiß ich noch ganz genau, der war, als er das Nominierter für die Nationalelf, wurde ihm eine Frage auf der Pressekonferenz gestellt und da meinte er, oh, das ist ja ein tolles Wort, das schreibe ich direkt in mein Büchlein. Und dann hat er ein kleines schwarzes Buch rausgeholt.
Gibt es manchmal auch, ja, oder es gibt auch manchmal so
gibt's im Fußball nicht
es, gibt,
mehr.
Es gibt gewisse, es gibt gewisse Personen, bei mir ist zum Beispiel ein bisschen plumper als bei Uli, ich liebe zum Beispiel, wie Harald Schmidt von A nach B kommt. Ich schaue mir alte Harald Schmidt Folgen, liebe, ich schaue mir 13 Mal an, weil ich liebe, wie der von A nach B kommt, wie der ohne Probleme einfach noch so einen Nebensatz einbaust, wo du dir denkst, da steckt
steckt die Welt drin. Und es ist aber so nebenbei und es ist nur mit einem Schnauben schon wieder. Und das ist bei mir so. Ich schaue mir das an und denke mir einfach nur, wie genial geht der mit Sprache um, wie geht der mit dem Publikum um, wie geht der mit seinem Material um, das er hat und kommt von A nach B. Und ich liebe das einfach, weil es einfach ein Genie ist, was das betrifft. Und dann denkst du dir manchmal so, das ist überragend, wie der das macht. Ja,
aber am Ende ist es
drin, ist gar keine. Und du versuchst dir dann so, oder du schreibst einfach nur Wörter auf, du schreibst Formulierungen auf, du liest viel, du hörst viel. Es ist eine Mischung aus allem natürlich, wo du dir sagst, so versuche ich irgendwie damit umzugehen.
Am Ende ist es auch innere Feedback-Kultur, weil jeder von uns hat Füllwörter, die er benutzt. Ja. Du musst sozusagen deinen Geist, also glaube ich, wenn du in diesem, also ich verdiene mein Geld mit Sprechen. Und wenn ich das weiterhin auf hohem Niveau machen möchte und noch meinen eigenen Ansprüchen und auch hoffentlich den Hohen des Senders gerecht werden will, dann muss ich Wege finden, dass ich härter bin zu mir als andere, damit ich es vor denen merke. Und in dem Moment, wo mir das, ich habe zum Beispiel, das darf ich jetzt nicht sagen, aber ich habe gerade die Tendenz, ich habe in meinem Spiel am Sonntag dreimal gesagt, schlicht. Mhm. Und beim zweiten Mal ist es mir aufgefallen und gedacht, Mann. Und dann habe ich es nochmal gesagt und dann musste ich es mir aufschreiben und jetzt ist es raus. Das wird jetzt nicht mehr kommen. Aber weil ich es meistens entweder bei Gegenübern
gutes Wort, glaube ich auch.
Schnell feststelle. Ja, genau. Aber nicht im Büchlein, sondern
das
im Telefon.
Das ist aber nur zweimal verwendet.
Das ist nur halb so cool. Das ist nur halb so cool. Und dann, das muss mir auffallen und ich muss aber auch kritisch zu mir selbst sein. Die Fehlsenderei tut auch seines dazu, dass man logischerweise hier und da schludrig wird.
Ja, man ist ja auch manchmal einfach müde, oder?
Ist das nicht ein Thema? Manchmal ist ja, ich hatte ja schon, es gibt manchmal Spiele, da hast du, oder Wochenenden, da hast du Donnerstag Europa League, kommst um 0 Uhr raus, weil Elfmeterschießen gab, hatte ich ja letztens. Dann Freitag zweite Liga. Normalerweise mache ich zweite Liga immer zwei Vorbereitungstage, da musste ich alles in einen Tag reindrücken. Dann hast du am nächsten Tag Premier League sofort am Mittag und hast am nächsten Tag am Mittag sofort wieder nochmal ein Premier League-Spiel hatte ich oder zweite Liga nochmal, dass du da natürlich auch hangelst und natürlich nicht so befreit sein kannst als Spieltag 1 nach August.
Ganz, ganz anders noch, also viel, viel nachvollziehbarer wahrscheinlich. Wir alle haben Privatleben und ja. Es gibt halt mal bessere, mal schlechtere Tage. Du bist mal von etwas genervt, nicht.
Es gab einen Tag, ein Spiel, weiß ich noch, da haben sie mir das Auto zerkratzt. Und ich habe das auf dem Parkplatz bei Sky gemerkt, dass als ich ausgestiegen bin, hab's davor nicht gemerkt, weil es andere Seite war. Und dann gehst du in ein Spiel rein und natürlich bist du da nicht, liebe Zuschauer, es ist ja der Wahnsinn, sondern ja, da bist du halt gefühlt willst du am liebsten mit dem Schlagstock rumlaufen und alle verdreschen. Das gibt's auch. Ja, also und das auch das weiß der Zuschauer ja nicht. Und auch das, da musst du dann halt auch professionell sein und sagen, okay, das ist jetzt egal.
Wir können es ganz leicht lösen, indem wir die Tagessätze wieder erhöhen, so wie in frühere Zeiten, dann muss man weniger machen.
Da muss man sich über sowas nicht mehr ärgern.
Also ich glaube, das ist gar nicht oft, sondern es ist ja schön und es macht ja Spaß und wir schauen es ja eh so oder so, von daher kann man auch schon seinen Senf dazugeben. Und es ist natürlich
die vierte Mauer nochmal durchbrechen. Drückst du jedes Mal, wenn ich räusper eigentlich?
Ich markiere mir hier, wann ich dich rausglaube.
Da hast du viel zu tun. Ich räusper nämlich sehr viel.
Das weiß ich, aber das ist ja auch gar kein Problem.
Es hat mich nur interessiert jetzt gerade. Da haben wir den Zuschauer auch mal mitgenommen.
Manchmal mache ich hier aber auch Kapitelmarken und so weiter. Ich mache relativ viel nebenher.
Ich merke schon, ja, das ist gut. Ich werde es aber nur interessiert. Und da ist mir aufgefallen, dass du immer drückst, wenn ich räusper, ist es mir aufgefallen,
das ist
dass
ja
du
das, was die,
viel zu tun hast.
Was die Hörerinnen und Hörer auch nicht sehen. Also das, was ich hier mache, ist quasi das kleinste Setup, weil ich will ja mit euch reden. Mhm. Wenn wir jetzt hier in unserem Call wären, wie bei der Ligatur, da mache ich 1000 Sachen nebenher. Da wird die Kapitelmarke schon mal benannt, die wird an die richtige Stelle geschoben, dann markiere ich mir, dass ich hier noch was vergessen habe, rechts mache ich schon den Tab von La Liga auf, weil ich noch gerade über Premier League rede und da passiert es nämlich dann auch manchmal, dass man dann so den Moment für das Einsteigen verpasst oder den Namen nicht richtig gehört hat des Spielers, der erwähnt wurde und da denken sich die Leute da draußen, warum hat er da nicht XY und dann war es auch meine Schuld, also weil ich halt zu viel nebenher gemacht
habe. Hatte ich heute im Podcast übrigens, als du über Newcastle geredet hast.
Ich weiß.
Dann habe ich einfach
ich mache das genauso, ich habe mir glaube ich nur auch da ganz gut antrainiert, dass ich hoffentlich meistens trotzdem zuhöre. Genau, also du merkst ja in der Ligatur auch manchmal, ich mache irgendwas nebenbei und dann kommt, dann erzählt halt, was weiß ich, Christian Bernhard irgendwas davon und dann muss ich immer grinsen und dann, oder mich reißt halt sofort, weil ich denke, nein, um Willen, den schätzt du völlig falsch. Also ja, genau.
Aber da sind wir ja schon beim Punkt. Also erstmal habe ich krassen Etikettenschwindel betrieben, denn ich habe euch vor der Sendung gesagt, also wir reden am Anfang ein bisschen übers Buch und jetzt sind wir schon eine ganze Weile drin und haben es noch nicht angesprochen. Aber man hat ja jetzt auch schon gerade gemerkt an eurem Austausch, ihr kennt euch halt sehr gut und ihr seid schon sehr lange miteinander unterwegs. Und jetzt ist eben das Buch erschienen. Hoffentlich haben die TV im Himmel geschrieben mit Kai Psotter, ist erschienen bei Edelsports und natürlich können sich das die Hörerinnen und Hörer jetzt kaufen. Und die langweiligste aller Fragen, aber es ist auch, glaube ich, die erste, die auch alle Hörerinnen und Hörer haben, ist, warum gibt es dieses Buch über euch? Warum wolltet ihr das haben?
Also wir haben, es gab mal eine Phase, da haben wir mit Kai, wir haben einfach mal einen engeren Austausch mit ihm gehabt, ja. Ich weiß nicht, ob ihm das recht ist, aber wir haben einfach einen engeren Austausch mit ihm gehabt und Uli hat ihm einfach mal die Geschichte dargelegt. Einfach mal erzählt, so war das, so ist es und diese Geschichte kennt keiner und diese Geschichte wabert noch irgendwo bei uns im Hinterkopf rum und wir wissen nicht genau, sollen wir damit raus, wenn ja, wie. Wir wollten bloß, dass du weißt, dass das interessant ist. Wenn wir zusammenarbeiten sollten, wenn irgendwie was kommen sollte, das ist noch eine Geschichte, die haben wir.
Und darauf, also eure Familiengeschichte muss man dazu Familiengeschichte sagen. Denn jetzt kann man ja drüber reden.
Unsere Familiengeschichte, dass wir Vollwaisen sind, dass wir unsere Eltern verloren haben, 1999/2002, das heißt, ich war 13 und 15, Uli war alles minus 2.
11 und 13.
Genau. Und das heißt, Das war so die Geschichte, die Uli ihm erzählt hat und er hat am Anfang halt natürlich nicht genau gewusst, wie war das und so weiter. Wir haben es dann so ein bisschen erklärt, aber nur überrissen, sag ich jetzt mal. Ihn hat die Geschichte aber nie losgelassen. Er ist nach, glaube ich, 2-3 Jahren wieder auf uns zugekommen und hat gesagt, ihr lasst die Geschichte nicht los, Jungs, ihr müsst mich das aufschreiben lassen, ich will das schreiben. Mhm. Am Anfang haben wir gesagt, nein, weil wir hatten schon mehrere Angebote von, jetzt musst du mir wieder helfen. Irgendwas mit
spielt ja keine Rolle.
Von irgendwelchen Senderformaten, die das wollten, TV-Formate und so in einer Halbstundenformat und das wollten wir da einfach, es ist nicht so ein Nachmittagsprogramm, das man nebenbei laufen lässt und danach kommt eine Talkshow, sondern wir wollten das in einem sauberen Rahmen haben und wenn dann auch da wieder detailliert oder gar nicht oder auf unsere Art und Weise oder gar nicht und in einem ordentlichen Rahmen. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, wir stimmen zu, mit ihm mal zu sprechen. Wir treffen uns mal, haben uns dann in seinem Büro getroffen und haben einfach mal so ein bisschen drüber gesprochen, wie das alles abgelaufen ist und wie wir uns fühlen und haben dann einfach gesagt, so wie er mit uns arbeitet, so wie er mit uns schreibt und wie er schreibt so, ist es, glaube ich, der richtige Rahmen, das weiterzuführen. Und wir wussten, ich habe auch schon gemerkt, dass es nicht einfach ist, da ist jemand gestorben, und warum? Und jetzt seid ihr da, sondern es ist, ich will wissen, wie. Mhm. Also er ist wirklich tief reingegangen und das hat mir gefallen, dass ich wusste in dem Moment, das ist der Richtige dafür, weil es interessiert ihn und er will die Geschichte nicht einfach erzählen, um die Geschichte zu erzählen, sondern er will die Geschichte sauber erzählen und es hat ihn selbst interessiert, wie es war. Und das dann hat er mich gehabt, weil ich wusste, es hat den richtigen Rahmen und es wird kein Sensationsbuch oder sonst irgendetwas, sondern es kriegt den pietätvollen Rahmen, den es verdient hat. Mhm.
Und warum habt ihr das so lange ja unter Verschluss gehalten, dass ihr Vollwaisen seid?
Das haben wir gar nicht aktiv getan, glaube ich, sondern also du musst es ja so überlegen und das kommt hoffentlich auch rüber im Buch. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, dass du bekannt wirst in der Branche sozusagen, sondern du gehst da ja rein und du gehst halt Schritte. Und zunächst einmal ist es vergleichsweise intim, dass ja an mancher Stelle wird man so umzingelt von diesem Thema, dass jemanden die Frage einfällt, naja, warum fährst du nicht nach Hause? Warum macht ihr dauernd Premier League an Weihnachten zum Beispiel?
Hatte ich mal ganz explizit bei einem Kollegen, der hat mich wirklich festgenagelt, fahr jetzt nach Hause und klär das mit deinen Eltern, wortwörtlich.
Okay.
Man kann alles klären. Da habe ich gesagt, du, es gibt da nichts zu klären oder sonst irgendetwas. Nee, jetzt sag. Und der hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen, bis ich gesagt habe, hey, stopp.
Ach krass, okay.
Und irgendwann, irgendwann gehst du in der Branche 1-2 Schritte, dann interessieren sich Medien für einen und dann kommt so mal eine Frage, die ganz locker und nett gemeint ist und die ja bei hoffentlich den meisten Menschen nichts auslöst, weil sie gesunde lebende Eltern haben. Wer schaut, was passiert jetzt? Ihr habt beide jetzt 16 Uhr, läuft gegeneinander, der eine hat das, der andere hat das, oder früher bei getrennten Sendern sogar, wer schaut was. Mhm. Und dann kannst du in dem schriftlichen Interview nochmal nachwirken und sagen, du sei so lieb, lass es raus, das mag mit einigen Medien gehen, mit anderen nicht, wie wir wissen, und dann passiert das aber auch mal in der Live-Situation, so beginnt ja das Buch, ne? Mhm. Okay, wie verhalte ich mich dazu? Und für mich war es zumindest so, das glaube ich, sind ja auch wahnsinnig unterschiedlich am Ende, dass ich mich so von dieser Frage so umzingelt gefühlt habe und dass ich irgendwie gerne gehabt hätte, weil ich fest davon ausgehe, dass Menschen mich sehr viel besser verstehen würden, wenn sie wüssten, dass ich gedacht habe, das würde mich befreien, wenn ich es aufschreibe. Das ist sozusagen der eigene Antrieb für das eigene Wohl. Aber, und das ist auch kein ganz unwesentlicher Teil, als besagte Anfrage damals kam, war ich noch Student sogar, habe schon vereinzelt irgendwas veröffentlicht, aber also kein Mensch hatte auch nur ansatzweise einen Begriff des Namens. Und da ging es eher um die Geschichte als solche, also ohne jetzt irgendwie große Enthüllung oder sonst was zu machen. Und ich bin seinerzeit damit zu Fritz von Ton und Taxis schon gegangen und habe gesagt, du, es gab da die Anfrage und ich habe halt gedacht, der sagt mir sowieso, nee, lass gut sein, machst du nicht. Wir intern haben relativ schnell gewusst, wir machen es eh nicht. Mhm. Aber ich habe es ihm gesagt und er hat gesagt, ja, aber was denn, wenn jemand da draußen ist, dem es genauso geht? Vielleicht würde der Mut schöpfen und sagen, schau mal, man kann trotzdem studieren, man kann trotzdem eine Ausbildung machen, die Ausbildung beenden und dann doch noch studieren und so weiter und so weiter. Ja, und dann das hat er mir das so gesagt mit seiner ganzen Lebenserfahrung und so, ne, mit all den Dingen, so wie er es dann halt auch macht. So, das hat nie aufgehört, in mir zu arbeiten. Und das ist natürlich auch gar kein kleiner Teil dieses Buches, dass wir hoffen, und glücklicherweise gibt es schon einzelne Zuschriften dazu, dass wir hoffen, dass auch das helfen wird, in Anführungszeichen, oder einfach nur, für mich ist es ganz häufig so, da in dem Moment, wo ich mich nicht so alleine mit einer Sache fühle, geht es mir schon mal besser. Und möglicherweise sind es nicht so viele, also das ist damals, was uns der Redakteur von einem Sender sagte, er finde niemanden, denen das so geht. Es wird schon ein paar geben, es gibt sicher eine Dunkelziffer, klar, die findet man nicht so leicht. Aber egal, mögen es zwei sein, dann war das in Ordnung.
Bei mir war es aber so, also ich trage es schon ein bisschen mit mir rum, ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ich hatte immer am Anfang das Gefühl,
ihr seid beide jünger als ich, möchte ich hier kurz sagen. Also ich verbitte mir solche,
beide alt.
solche Beschwerden über das eigene
Alter. Du bist jetzt schon erfahren. Das ist schon in Ordnung.
Aber ich habe die Geschichte öfter lange mit mir rumgetragen und hatte immer so das Gefühl, die Leute werden sich denken, dann whatever, ja. Und das hat mich dann immer so, oh, die sollen aber nicht wissen, die sollen ja denken, es ist alles normal. Und das war immer so, warum ich das Gefühl für mich hatte, ich muss das keinem erzählen oder ich sollte das keinem erzählen, weil ich immer dachte, das macht bei den Leuten was auf, dass die denken, du kommst aus einer schlimmen Umfeld, ja, so quasi daraus. Und das hat, davor hatte ich euch immer Angst, bin ich ganz ehrlich, früher. Und irgendwann habe ich gelernt, das ist überhaupt nicht so, du kannst nichts dafür, sondern es hat sich keiner ausgesucht. Meine Eltern haben uns das, was sie mitgegeben haben, mit bestem Wissen und Gewissen gemacht und wir sind sehr, sehr stolz drauf, auf das, was sie uns mitgegeben haben, und die waren in allen Belangen für uns da, das glaube ich, hast du gelesen, in allen Belangen für uns da, die haben uns alles ermöglicht, was irgendwie möglich war, ohne irgendwas vermissen zu lassen, und darauf können wir stolz sein. Und dass die jetzt nicht mehr sind, haben sie sich nicht ausgesucht, haben wir uns auch nicht ausgesucht. Aber ich kann trotzdem stolz sein auf das, was ich daraus gemacht habe. Und wie der Uli sagt, wenn da dann jemand, mir hat einer geschrieben, ich habe vor kurzem meinen Vater verloren und mir geht's genauso. Mir hat Ricardo Basile geschrieben, ich habe vor kurzem meinen Vater verloren und es ist echt krass, euch jetzt zu lesen, dass ihr das auch habt und ich verstehe euch jetzt besser und wir verstehen uns jetzt besser. Und auch zum Beispiel bei einer Kollegin, ich will den Namen nicht nennen, ich weiß nicht, ob das bei Ricardo ist bekannt, die hat's mir auch geschrieben. Es ist Wahnsinn so, ja. Und dann dann hilft dir das auch, weil du dann denkst, ich glaube, das auch da draußen, wenn da einer sitzt und sagt, ich habe gerade eine schwierige Phase, das war bei uns ja auch so logischerweise, ich habe gerade eine schwierige Phase, jetzt kommt das auch noch dazu, ich glaube, jetzt bin ich verloren. Nee, das bist du nicht. Es kommt drauf an, was du draus machst. Und es ist nicht immer einfach, das was draus zu machen, aber es ist auch nicht das Ende. Und das ist das, und ich glaube, dass auch da der Punkt ist, unsere Eltern hätten gewollt, dass wir das Beste draus machen.
Ja, das ja.
Und das, glaube ich, ist bei jedem Elternteil so. Und deswegen haben wir gesagt, wenn ich da nur einen mitnehme, ich war gestern bei der besten Freundin meiner Oma, Die hat damals gesagt, ihr müsst diese Geschichte mal aufschreiben. Es wird mal, das ist mir immer im Ohr geblieben, es wird auch nur einer Person helfen, dann war es das Ganze schon wert. Eine total fromme Frau, ja. Es geht nur um christliche Werte und so, super süße Frau. Ich liebe die, Uli auch. Die wusste davon nichts und ich bin gestern zu der gefahren, habe ihr das Buch gebracht und hab gesagt, das ist nur, weil du damals gesagt hast. Und die wäre cool. Fast aus den Wolken gefangen, fast angefangen zu weinen, weil sie gesagt hat, dass du dich da doch daran erinnerst und das gibt's ja nicht und wer hat das denn aufgeschrieben? Und das ist natürlich schon eine ältere Dame mittlerweile, ist ja klar. Und die konnte es fast gar nicht fassen. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, wir haben das Richtige gemacht, weil es ist keine alltägliche Geschichte, wir bilden uns drauf nichts ein, um Gottes Willen, auch das wird wahrscheinlich der eine oder andere vermuten, jetzt müssen die beiden auch noch ein Buch schreiben, sondern ich glaube, es geht eher einfach darum, das sachlich mal runtergeschrieben zu haben, dass das Erbe unserer Eltern so würdig wie möglich aufgeschrieben zu haben, das Vermächtnis unserer Eltern auch nochmal quasi um fünf Ecken Danke zu sagen für das, was die für uns gemacht haben, und das einfach dann vielleicht mal niederzuschreiben, sollte auch uns mal was passieren, wie auch immer, dass seine Tochter, sein Sohn, wie auch immer, vielleicht habe ich auch mal, verstehen, wo wir herkommen, wieso, weshalb, warum. Weil ja auch da der Stammbaum ist jetzt auch nicht mehr so dicht bewachsen, das muss man auch langsam mal sagen. Irgendwann versteht's nicht mehr jeder, wo kommen wir her. Und jetzt glaube ich, ist es einfach mal sachlich aufgeschrieben und jeder versteht ungefähr, so ticken die beiden. Und es gibt natürlich nicht nur den Strang, sondern es gibt ja auch dann noch, wie sind wir in die Branche gekommen, was ist genau in der Branche passiert und so weiter und so fort. Es gibt ein paar, da kommt ja dann deine musikalische Vergangenheit auch ins Spiel. wir haben auch eine musikalische Vergangenheit. Es kommen so viele Sachen, glaube ich, es ist für jeden was dabei. Der eine wird lachen, der andere wird weinen. Viele haben mir geschrieben, mir gerade, sie haben geweint, mein bester Kumpel hat geweint, der das Wort Tränen nicht mehr buchstabieren kann. Glaube ich, für jeden was dabei, wirklich. Und man kann sich die Kapitel auch aussuchen, die man dann überspringen möchte.
Nee, man wird es eh von Anfang bis Ende lesen. Das habe ich ja auch so gemacht. Habe es ja als einer der Ersten bekommen. Vielen Dank
nochmal. Du warst der Erste Externe, der es bekommen hat. Und ich darf auch da spoilern oder darf es erklären. Ich habe es dir um 16.15 Uhr gebracht. Ich weiß es nämlich noch genau, weil es war Halbzeit
beim Bundesliga. Deswegen,
ich wusste, dass du da zu Hause bist. Das war alles ausgerechnet. Dass ich mir dachte, ich muss jetzt noch hinfahren, weil jetzt ist er zu Hause. Nicht, dass der da nicht mehr da ist. Und du hast mir um 22.30 Uhr oder 23.30 Uhr irgend sowas geschrieben, ich bin jetzt durch mit dem Buch, ich konnte nicht mehr aufhören. Und das ist ein sehr großes Lob, nicht an mich oder uns, sondern an Kai Psotta, der das einfach sehr gut geschrieben hat, muss ich wirklich sagen.
Ja, also ich habe es wirklich sehr gerne gelesen. Ich hatte irgendwie wieder meine 6, 7 Spiele geguckt an dem Tag und ich brauche dann was, was nicht Bildschirm ist. Ansonsten komme ich nicht runter. Ja. Also das kennt ihr ja auch, dass man einfach auch nach Sendung und so weiter. Das
stimmt.
Ja, habe ich das ganz entspannt.
Ist jetzt kein Lob, weil es im Zweifel nach einem Bundesliga-Wochenende ist alles weniger langweilig.
Genau. Ja, und eine Bedienungsanleitung lesen können. Aber gleichzeitig macht ihr euch damit ja auch verletzlich und das tut ihr ja in einer Branche, die jetzt nicht dafür bekannt ist, an Ellbogeneinsatz zu sparen und es gibt nur wenige Kommentatorenplätze, auf die viele wollen. Welche Rolle hat denn das gespielt?
Der Ellbogeneinsatz wird nur selten abgepfiffen.
Ja, genau.
Ganz ehrlich, den Satz habe ich ein paar Mal jetzt auch im Privaten gesagt, zu Vertrauten, zu meinem Bruder auch, und wer darauf in Anführungszeichen neidisch ist, auf diese Aufmerksamkeit, dass er dieses Buch hätte schreiben können, was soll ich dem helfen? Der hat andere Schwierigkeiten, weil
ich hätte lieber die Geschichte nicht,
das ist,
dafür über die Eltern.
Das ist am Ende eine Entscheidung, die für uns, glaube ich, die schwierigste war und ist. Öffnet man sich so sehr? In welcher Form tut man das? Aber überwiegend tut am Ende, glaube ich, der Nutzen in Anführungszeichen für uns, dass ich mir dadurch erhoffe, und bei mir selbst hat es schon mal funktioniert. Ich selber habe vieles gelernt in dem Buch über mich. Ich habe Dinge nochmal einfach chronologisch gehabt. Das ist jetzt mal so der ganz sachliche Teil der ganzen Veranstaltung, wie ich das in dem Buch versuche auch zu beschreiben. Ich habe irgendwann im Verlauf meines Lebens gemerkt, mir geht es einfach sehr viel besser, wenn ich mich mitteile. Das habe ich hiermit getan und jetzt kann jeder daraus machen, was er will. Ich glaube, dass manchmal empfinden Menschen Grenzen, wenn sie mit mir sprechen, die ich aber gar nicht so einfach aufziehen möchte. Und jetzt wissen sie es sehr viel besser, wenn sie sich damit beschäftigen. Und das ist wie immer in meinem ganzen Leben oder in unserem ganzen Leben, von jedem, wann immer du genau gelesen wirst, ist das ein unheimliches Privileg, weil Menschen haben wenig Zeit und viel, viel Angebot. Und das ist etwas. Wenn das jemand tut, wenn das sich jemand damit auseinandersetzt, dann finde ich das wahnsinnig toll, schön und das ist sozusagen der Grund. Und jetzt ist es draußen, was andere damit machen, das obliegt ihnen.
Aber das wäre auch tatsächlich, hätte eigentlich die zweite Frage dieses Gesprächs sein sollen. Erste, warum das Buch? Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Was habt ihr über das eigene Leben gelernt?
Genau, das ist der Punkt, auf den ich jetzt hinaus wollte. Sehr viel, weil wir gemerkt haben, es gibt unterschiedliche Erinnerungen, ganz einfach. Ich habe manche Dinge nicht abgespeichert, die Uli abgespeichert hat, und er hat manche Dinge nicht abgespeichert, die ich abgespeichert habe. Allein durch das das hätten wir niemals gemacht, uns hinzusetzen, ja, weißt du noch, wann das war, oder weißt du noch, wie das war? Das macht man ja eigentlich auch nicht. Ich meine, da glaube ich, kommst du aus dem Heulen nicht mehr raus, wenn du einfach in diesen Sog da mal rein bist. Sondern ich habe es Kai erzählt und Kai sagt, dein Bruder sagt aber. Und dann sage ich, was, wirklich, echt? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, so quasi, wirklich, das wusste ich gar nicht mehr, weil es gab Dinge, die hätte ich gar nicht mehr erfragt, weil ich gar nicht mehr gewusst hätte, dass sie erfragt, dass das überhaupt passiert ist.
Klar,
also ich, das war nicht so, dass ich habe da noch irgendwie ein, so, und das waren so Kleinigkeiten eben, zum Beispiel, jetzt wird es dann wirklich deep, als der Uli erzählt hat, zum Beispiel, dann ist Mama, wurde die Brust amputiert und sie ist mit einer Perücke nur noch durchs Haus. Und in dem Moment, ich wusste das nicht mehr, und zwar nicht, weil ich es vergessen hatte oder sonst, sondern ich habe das einfach in eine Schublade gesteckt. Und ein Bekannter hat zu mir letztens gesagt, es gibt Menschen, die verarbeiten das so. Die packen Dinge in eine Schublade und es wird zugesperrt. In dem Moment, als der Uli das aber sagt, ist die Schublade aufgegangen und ich hatte, das ganze Pergament ist rausgerollt und ich habe alles wieder gesehen, alles. Innerhalb von 3 Sekunden war das für mich, mir wurde heiß, kalt, warm, alles gleichzeitig. Weil ich, boah, krass. Das ist alles passiert, stimmt. Und ich habe das komplett einfach ignoriert, also einfach ausgeblendet. Und das ist der Punkt, in dem du natürlich dann auch drin bist, dass du einfach für dich selbst nochmal das Ganze aufarbeitest und sagst, okay, so war das. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich verstehe.
Aber was habt ihr über euch gelernt? Also ihr könnt jetzt quasi so offen sein, wie ihr wollt. Das ist hier weiter euer Rahmen. Aber ich stelle mir das so vor, also ich möchte das nicht vergleichen, aber nur quasi daneben stellen. Bei mir war es ja so, dass bei mir es sehr, sehr früh im Leben der Zwillinge eine Trennung gab und ich dann dieses Wechselmodell hatte. Und ich musste ganz früh die Entscheidung treffen, wird das im Rasenfunk stattfinden, ja oder nein. Und weil ich aber schon sehr früh abschätzen konnte, vor allem als die Zwillinge noch so klein waren, dass das immer wieder den Rasenfunk betreffen wird. Also Sendungen werden ausfallen, ich konnte mal eine Sendung nicht fertig machen und so weiter und so fort, habe ich das thematisiert. Und dann gab es eben auch einmal eine Podcast-Folge beim Bayerischen Rundfunk, Eltern ohne Filter. Da habe ich dann einmal erzählt, ohne zu erzählen, was passiert ist, weil es geht auch niemandem was an und wäre auch ungerecht, ehrlich gesagt, wenn da nur ich drüber rede. Aber habe ich einfach die Situation erzählt, um das quasi so einmal einfach gesagt zu haben, und dann kannst du immer drauf referieren, und es war auch interessant, was ich da dann für ein Feedback bekommen habe. Aber bei mir war es wirklich interessant, dass ich, obwohl ich nichts anderes getan habe, als über meine Situation nachzudenken, mit einem Dritten, der nicht beteiligt ist, drüber sprechen, ich habe nochmal Sachen über mich gelernt. Und ich bin quasi nach diesem Interview schon leicht anders gewesen als vorher.
Ja, klar.
Geht euch das auch so?
Klar, also es ist ja allein schon wie, ich hab dann mal so auch so wirklich versucht mal, wie beschreibt Kai mich? Wie beschreibt Kai Uli? Und das ist dann schon so, dass du dir denkst, so bin ich, krass, also sieht der das wirklich so, ja, oder das ist ja ganz normal, dass du natürlich dann auch etwas über dich lernst. Und wir haben die Geschichte schon, ich habe die Geschichte schon 1000 Mal erzählt, natürlich Leuten, wenn irgendjemand gefragt hat, wie geht's deinen Eltern, was machen die eigentlich, du datest jemanden, keine Ahnung, was machen deine Eltern eigentlich, dann sagst du halt, schwierig, oder so, du versuchst, ich habe dann mittlerweile 17 Ausfahrten, die ich fahre. Irgendwann sagt aber jemand, du hast 17 Mal die Ausfahrt genommen, jetzt will ich wissen, was ist los, dann kommst du nicht mehr aus. Und du hast die Geschichte schon 30.000 Mal erzählt, nur was ich bei mir gemerkt habe, ist, dass ich in dieser Situation halt einfach ein Programm abspule, weil es für mich einfach, ich kenne es schon, und ich will mich auch in dem Moment nicht emotional zeigen und nicht zu viel preisgeben. Markus Lanz hat das mal gesagt, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Er hat mal gesagt, Leute, die ihre Eltern verloren haben und die das vielleicht auch nicht so leicht hatten, damit umzugehen, die tendieren dazu, eine Maske aufzusetzen und es zu überspielen. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Bild, weil ich mich in dem Moment, als er das gesagt hat, genau da wiedergefunden habe, dass du ab und zu einfach gute Miene, ja, jemand redet zu dir und du würdest am liebsten sagen, das war das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, weil das sehr wichtige, also die wichtigsten Menschen in unserem Leben waren, ist ja klar. Und das war alles andere als einfach, aber du sagst, du erzählst es ja nicht jedem so. Sondern du sagst natürlich, ja, und das war natürlich nicht einfach, und was das ist, muss ja auch nicht jeder, also kannst du nicht bei jedem das Fass aufmachen. Und dass ich da einfach wirklich
die Maske auf, absetzen konnte und sagen konnte, es war so und es war einfach schrecklich. So, ja, und es erzählen konnte, wie es war und wie ich mich gefühlt habe und warum und weshalb. Und das hat mir sehr geholfen, damit auch nochmal besser umzugehen und selber zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Weil du erzählst die Geschichte 30.000 Mal und irgendwann spulst einfach dein Unterbewusstsein nur noch ab, in Anführungszeichen. Ja. Und das einfach wirklich nochmal sich vor Augen zu führen, was da passiert ist und wie. Du merkst dann auch, wie Leute reagieren, ja. Also die ersten Reaktionen waren natürlich, boah, wenn meinen Eltern es passiert wäre, oder wenn es mit meinen Eltern passiert wäre, dann siehst du erstmal, wie schlimm das, glaube ich, ist, was da passiert ist. Aber du bist es halt schon gewohnt, das alles nochmal wirklich so vor dein Auge zu führen, boah, das war echt heftig und das war so und da habe ich so reagiert und stimmt, ja. Das hat alles, hat mir persönlich geholfen, weil ich sonst dazu tendiert hätte, da sind wir wieder beim Schließfach, ich hätte es weggepackt.
Ja, gut, das ist ja wirklich bei so traumatischen Erfahrungen eigentlich so der Klassiker, aber sei froh, dass du die Schublade jetzt aufgemacht hast, denn irgendwann in deinem Leben wäre sie ansonsten aufgegangen. Genau. Das kann ich nur allen empfehlen, die irgendein Trauma haben, was sie noch nicht therapeutisch aufgearbeitet haben. Macht's lieber. Es ist einfacher, als wenn ihr es dann zwangsweise machen müsst, weil ihr, ja, was auch immer dann bei euch passiert ist. Aber Uli, wie ist das bei dir? Hast du das Gefühl, es wird so ein quasi vor dem Buch und nach dem Buch geben?
Für mich selbst ja. Von außen ist mir wurscht, wenn ich ehrlich bin, aber für mich selbst ja, weil ich schon, also bei mir ist es ganz anders, es gibt so ein paar generelle Dinge und es gibt ein paar ganz spezifische Dinge. Zum einen haben wir uns als Brüder jeden Tag stundenlang, sehr zum Leidwesen meiner Freundin, manchmal zur Freude meiner Kinder, viel zu sagen, haben aber über ganz viele Dinge trotzdem auch nicht gesprochen oder nicht so tief gesprochen. Und manchmal wusste ich gar nicht, was denkt er eigentlich über die Situation, wie ich mich damals verhalten habe und sicherlich auch andersrum. Und Kai, und das mag ich so an ihm, hat uns immer schön gespiegelt, ne? Schon immer schön. Es war echt nicht ganz unlehrreich. Und dann gibt's so im speziellen Dinge, mir war gar nicht klar, wie sehr ich zum Beispiel die Episoden zwischen den Kreuzbandrissen einfach verdränge. Das war mir gar nicht klar. Also man
muss dazu sagen, du hattest 3 Kreuzbandrisse.
Insgesamt sogar 4, noch eine am rechten, aber die hat nichts mehr zur Sache getan, weil da war es eh schon vorbei, aber dreimal links. Das heißt,
ihr habt einen Kreuzbandriss noch rausgelassen?
Ja, den haben wir. Ja, by the way, das ist dasselbe, ne? Das war uns, weil für uns ist das ja quasi normal. Und es gibt eine Episode im Buch, wo wir in England sind, das erste Mal. Hat wahnsinnig lang gedauert. Also ich vor allen Dingen, du warst ein bisschen früher dran, wobei es vom Alter her wahrscheinlich ähnlich ist, das erste Mal geflogen sind. Und dann waren wir in England und dann Kai hat mir gesagt, ja, was hast du alles? Und dann habe ich mir alles Mögliche geschickt, ne, Bilder, da haben wir uns 18.000 Fußballartikel gekauft, das ganze Bett voll gemacht, waren total stolz, haben die Bargains gehuntet und so, ne? Und irgendwann habe ich ihm gesagt, so, ja, da habe ich sogar noch die Zeitung, kann dir genau reproduzieren, wo das herkommt. Und da war, und deswegen haben wir uns die gekauft, Stabbing in, so, also Messerstecherei am Boxing Day vor diesem Masseneinkaufstag. Und dann hat Kai nur zu mir gesagt, Wahnsinn, erzähl mir mehr. Dann habe ich gesagt, okay, was ist daran jetzt so spannend? Und ich konnte mich noch relativ genau an den Satz des Polizisten erinnern, an den ich ganz, ganz oft denke, wenn was Tragisches passiert, it's not about you. Hab mal ein bisschen Respekt, da ist gerade was passiert. Nicht dir, sondern denen. Und dann hat er gesagt, das ist so, das macht mich so traurig, dass ihr selbst, wenn irgendwann mal was Positives passiert, wird es euch sofort wieder versaut. Und das war mir aber so gar nicht klar, weil ich gar nicht so durchs Leben laufe. Hoffentlich zumindest, meistens nicht. Das habe ich gelernt. Ich habe aber auch nochmal gecheckt, wenn du das alles so aufschreibst, obwohl mir das nie nicht bewusst war, wie viele Leute einem geholfen haben auf dem Weg dahin, im Privaten, im Beruflichen. Hoffentlich konnten wir all die Blumen verteilen, die wir verteilen wollten. Da sagt ja dann manchmal auch ein Autor, ja, aber
kann's auch nicht
schon wieder einen einführen, der ja, nichts genau zur Sache tut und so. Und dadurch, dass es für mich sehr viel klarer geworden ist, vieles viel klarer geworden ist, auch im zeitlichen Kontext nochmal klarer geworden ist, ist das wie so, das ist jetzt auf einer Festplatte abgespeichert und ist da. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß, am Ende werden, keine Ahnung, von 10 Menschen, denen ich begegne, werden es 9 3/4 nicht gelesen haben oder noch nie davon gehört haben. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich muss jetzt nicht mehr lügen. Sondern ich kann sagen, wenn ich jemanden treffe, war gestern im Zug so, der fragt und dann kann man sagen, du, da gibt's ein Buch drüber.
Darf ich das einmal auch?
Deswegen kann ich es dir auch sagen, weil ich muss es nicht mehr verstecken. Und das alleine reicht mir schon.
Und dann ist es ja, und das macht ja das Buch, also eröffnet den Kontext noch so, gleichzeitig sagt es auch ein bisschen was über die verschiedenen Wege, die es in den Journalismus geben kann, mhm, und an das, zu den Positionen, zu denen ihr jetzt gekommen seid. Man versteht sehr viel besser, warum ihr diese irre enge Bindung habt. Also das merkt ja jeder, der auch nur irgendwie mit euch zu tun hat, dass es diese enge Bindung gibt. Aber
finden alle super, ne? Wie wir wissen.
Ja, auch da. Ich hab schon meinen Satz gehört. Ich habe schon meinen Satz gehört von jemandem. Ich weiß nicht, ob es dann die Person, wie er sich nennt, aber ob die zitiert hat oder ob das ihr Zitat ist, von dieser Person. Ja, die sind ja immer zu zweit. Also das haben die eher bedrohlich gefunden, so quasi. Das sind die haben schon einen Spieler mehr auf dem Feld in dieser Branche. Was ja, ich sehe das nicht so, dass ich jemand was wegnehmen müsste und weggrätschen müsste. Sondern wie wir wahrscheinlich gerade auch dargelegt haben, wir versuchen einfach unser Ding gut zu machen. Und wenn es jemand findet, dann wählt er mich und nicht jemand anderen. Aber ich habe keinen Bock, den anderen wegzudrücken. Das bringt mir nichts. Also mir macht es keinen Spaß. Und ich bin auch nicht gut drin.
Ja gut, aber ihr seid halt dieses Zweierteam. Ja, und das fällt halt extrem auf in einer Branche, in der viele für sich alleine arbeiten. Und jeder baut sich zwar so sein Avengers-Team zusammen, also das, was ihr mit Fritz von Thurn und Taxis zum Beispiel habt, das haben andere KommentatorInnen, haben das auch, das weiß ich ja auch, dass du hast, wenn ich dann frage, auf wen hörst du eigentlich, dann sagen dir die Leute aus der Pistole geschossen drei Namen, oft von anderen KollegInnen, wo sie sagen, wenn die mir was sagen, dann nehme ich es auch ernst, alles andere muss ich ausblenden. Ja. Und deswegen fällt das aber halt einfach so auf, weil ihr halt einfach so oft zu zweit seid in eurem Podcast, weil ihr es beide auch geschafft habt. Und das ist ja eigentlich auch total unwahrscheinlich, dass ihr beide im selben Job gelandet seid.
Ja, das alleine wäre fast schon ein Buch, ne?
Eigentlich auch wieder nichts, wenn du dann wieder das Buch liest. Allein eigentlich auch wieder nicht, weil es war immer so, dass wir am Bolzplatz, also wir hatten immer dieselben Hobbys, egal was ich gemacht habe. Uli hat teilweise ich ja nicht, dass ich jetzt irgendwie first through the wall bin, qua, weil ich der Beste bin.
Ältere,
so. Ja. Ich war der Erste, ja. Also ja. Ich habe dann einfach mit dem Nachbarn halt zuerst ein Panini-Album bekommen, was weiß ich, und dann sagt Uli, ich will auch eins. Und so war es immer. Und das ist ja auch ganz normal. Und dann war es irgendwann der Freundeskreis, dann hatte der ein Trikot von da mehr, dann hatte der andere ein Trikot, da muss ich auch, ich habe gestern erzählt, Uli hat den Trikot aus Argentinien, Boca Juniors, dann wollte ich eins aus Brasilien, Vasco da Gama, mir reicht's jetzt, ja, der wird schon sehen. So, das ist halt ganz normal. Und dann ist ja irgendwie klar, dass du natürlich dich dann irgendwann hochschaukelst und da wir die gleichen Interessen hatten und ich irgendwann mal dann da reingerutscht bin irgendwie in diesen Studiengang, hat der Uli gemerkt, das ist für ihn auch was, und dann hat sich dann einfach so hoch multipliziert, sage ich jetzt einfach mal. Und also deswegen, ja, irgendwie ist total unwahrscheinlich, aber auf der anderen Seite, wenn du es jetzt wieder nachzeigst, dann, die haben den ganzen Tag nur über Fußball geredet und nur mit allen, nur Trikots und nur FIFA und nur Panini-Bilder und nur den ganzen Tag, wer kennt mehr Spieler, irgendwie ist es dann auch wieder nicht unwahrscheinlich. Also irgendwie schon, weil natürlich der Weg dahin nicht so leicht ist, aber wenn du die Wurzel nimmst und sagst, ja, also was hätten die beiden sonst eigentlich gekonnt? Nix. Also ich kann nichts anderes als Fußball den ganzen Tag. Es ist einfach so.
Ja, lustig, das wäre eine der Fragen gewesen, was ihr gemacht hättet, wenn ihr nicht.
Ja.
Kommentatoren geworden werdet, aber so ein bisschen einen Eindruck bekommt man ja auch, wenn man dieses Buch dann liest. Gleichzeitig ist es so, also es gab ja quasi schon einen beruflichen Höhepunkt, bei dem die Frage ist, ist es ein vorläufiger Höhepunkt? Uli, du hast das Champions League Finale kommentiert. Wo wollt ihr denn eigentlich noch hin?
In den Rasenfunk wieder.
Das ist gar kein Problem, das wisst ihr, die Tür steht euch immer offen. Aber vielleicht noch was mit Reichweite, dachte ich.
Ja, du hast Freunde.
Also um ehrlich zu sein, die Frage habe ich mir selber vor allen Dingen oft gestellt. Ich habe sie aber auch gestellt bekommen, und dann weiß ich habe einen guten Freundeskreis, wenn die relativ schnell sagen, übrigens, ne, nicht runterfallen jetzt, sondern sei mal vorbereitet darauf, dass es auch eine Gefahr hat, wenn man sein Ziel erreicht, sein eigentlich ja unmögliches Ziel, wenn man so will. Und das Gute ist das, dass ich so sehr an meiner, also gar nicht jetzt Selbstoptimierung im psychologischen Sinne, sondern an meiner Kommentatorenpersönlichkeit Selbstoptimierung, langes Wort, aber ich glaube einigermaßen sinnvoll, so sehr interessiert bin, dass das nicht schlimm ist. Ob ich es jetzt nochmal mache oder nicht. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ich es nochmal repliziere, ist aber okay, wenn es nicht mehr passiert. Gibt noch ein Thema, das ich lange auf dem Schirm hatte, was noch so auf der Bucketlist liegt. Das werde ich demnächst erreichen. Schön. Und daher bin ich eigentlich sehr zufrieden. Schön, das sagen zu können. Ne? Ist alles gut. Es gibt dann noch so, klar, wir wollen logisch mit dem Podcast noch, ich hätte nichts dagegen, wenn wir zwei als Brüder, was eigentlich so sinnvoll wäre, dass, ne, also du hast ja gesagt, das ist eigentlich unwahrscheinlich. per se ist das fast schon ein Buch. Wie, warum zwei Brüder? Das gab es halt noch nicht. Meiner Meinung nach gibt es das auch nicht. Es gibt die Töpperwins, die auf unterschiedlichen Positionen. Okay, das war es aber schon. Das wäre super sinnvoll und ich hätte da natürlich nichts dagegen, wenn wir das eingespielte Team, das wir sind, auch auf Sendung sein könnten. Warum denn nicht? Wir sind im Podcast, es macht Spaß. Es wäre sinnvoll, das im Kommentar zu etablieren aus meiner Sicht, aber das entscheide ich nicht.
Gab es ja auch schon.
Gab es auch schon. Oder? Ja, oder Week, zwei, dreimal, glaube ich, ja, müsste es gegeben so haben. Ja, genau. Aber ja, da müsste sich doch...
Moment mal, und die Küppers machen das doch auch.
Ja, Vater und Sohn, ja, genau.
Klar, ja.
Gut, den naheliegenden Witz habe ich jetzt liegen lassen, den mache ich jetzt nicht. Gibt auch noch ein anderes Vater-Sohn... Du, das aber nicht.
Das wurde, der Witz wurde von einem Verantwortlichen letztens auch gebracht sogar. Also
ja, genau.
Ja, ja, ist okay. Aber wo wirst du denn noch hin, Yogi? Also wie ich frage mich eben, das Interessante ist ja, ihr seid ja noch jung und es kann noch sehr viel passieren. Ja, ich weiß, dass sich das für uns alle anders anfühlt. Ich werde jetzt auch bald 41.
Ja, aber für den Kommentator natürlich schon, ja. Also mir wurde mal gesagt, auf so einer Position beendet man seine Karriere, man beginnt sie nicht. Bei uns war es ja glücklicherweise umgekehrt, wenn man ehrlich ist.
Genau, und gleichzeitig ist es ja aber auch so, euer Tätigkeitsbereich, der ist aktuell, wenn man jetzt einfach mal vom Fußball ausgeht, relativ begrenzt. Es gibt eine definierte Anzahl an Sendern, es gibt eine definierte Anzahl an TV-Rechten. Ihr habt einen der ganz wenigen Jobs, das hat Benny Zander mal irgendwann bei Twitter geschrieben, TV-Kommentator ist einer der wenigen Jobs, wo man aus der Presse erfährt, ob man nächste Saison noch einen Job hat, weil die TV-Rechte an anderen Sender vergeben werden. Also da gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so die Möglichkeit oder so viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und deswegen frage ich eben, wo würdest du gerne noch hin?
Ja, also es gibt immer, also zum Beispiel, wenn du mir jetzt, es gibt so mehrere Stränge, wenn du jetzt sagst, bei Sky zum Beispiel, ja, natürlich würde ich gerne sowas wie Match of the Week nochmal machen, haben wir schon gemacht, aber natürlich würde ich es gerne öfter mal, das Topspiel der Premier League jede Woche zu machen, ist natürlich etwas, was erstrebenswert ist, das jede wieder zu machen oder so, ja, klar. Aber es gibt den einen Punkt, das habe ich Kai letztens auch gesagt, es gibt schon ein Ding, das mir immer noch so auf der Schulter sitzt, und das wäre einfach ein WM-Spiel. Weil das Erste, was ich damals, oder warum ich mich in Fußball verliebt war, ist auch gut. Sind wir wieder bei deinem grammatischen, grammatikalischen, nächster, siehst du schon, es geht los. Egal.
Die Sendung ist schon lang.
Wir kommen da raus. das war damals die WM 94. Mhm. Und das war damals der Startschuss. Da habe ich mich damals verliebt. Panini-Bilder. Wir haben diesen blöden Hund da, der auf diesen T-Shirts überall drauf war. Den habe ich überall drauf gehabt. Und das wäre einfach nur mein Ziel. Und das irgendwie hinzukriegen wäre ein Traum. Deswegen auf jeden Fall. Muss kein Finale sein. Da würde mir auch schon reichen, einfach zu sagen, wow.
Ich meine, das Interessante ist ja, man kann in dem Bereich nicht seine Ziele alle erreichen, in der Regel zumindest, denn wir sind
auch
hier schon...
Fuß, glaube ich, ist ziemlich nah.
Ja, genau, aber das wäre jetzt genau nämlich mein Beispiel gewesen. Da gibt es nämlich durchaus eine Parallele zum Leistungssport. Es gibt einen FC Bayern, das ist halt im Kommentatorenbereich aktuell Wolf Fuß, und der hat alles 1000-mal schon durchgespielt und wird das auch noch 100-mal machen, weil er einfach er selbst ist, und das ist das, was gerade gefragt ist. Aber es kann ja nicht jeder ein WM-Spiel kommentieren. Das wird nicht jeder erreichen können. Das heißt, an irgendeinem Punkt muss man eine Grundzufriedenheit erreichen, die aber nicht in Zynismus oder Resignation oder so münden darf, wo es ja ehrlicherweise auch Kollegen gibt, wo man das manchmal ja auch an der Arbeit letztlich merkt. Und was auch verständlich ist, also ich will es nicht verurteilen, das ist völlig normal, wenn du quasi, du kommst über einen gewissen Punkt nicht raus, du darfst immer nur das Real-Life-Augsburg-Spiel bei der Zone machen. Das nervt irgendwann. Und das geht jetzt nicht gegen Augsburg, nicht gegen DAZN und nicht gegen Real Life.
Also ich hab mal mein Chef hat damals gesagt, ja, du bist ja immer vorbereitet, bla bla bla. Dann habe ich gesagt, du, ich wollte, dass das Kind immer werden. Ich werde jetzt nicht anfangen aufzuhören, niemals. Sondern ich mache weiter und irgendwann wird es jemand erkennen oder auch nicht. Wenn nicht, ich war noch nie LeBron James, ja, auf den alle 13 Jahre gewartet haben, bis der endlich 16 ist und jetzt dürfen sie unterschreiben lassen. Das war ja noch nie. Sondern ich musste immer 13 Mal anklopfen und hat irgendwann geklappt. Also ich war wahrscheinlich im Vergleich mit der Nähe Antoine Semenyo oder sowas, der schon fast aufhören wollte, so gefühlt, ja. Das natürlich nicht, aber ich bin immer dran geblieben, hab's mir irgendwann erarbeitet. Und das wird sich auch nicht ändern. Und natürlich ist es manchmal so, dass wir am Telefon dann sind und sagen, boah, ich hätte auch gerne oder ich würde auch gerne oder ich habe doch, das ist ganz normal, jeder hat das doch ganz normal. Du würdest auch wahrscheinlich sagen, ich hätte ganz gerne auch das, was die anderen haben. Jeder schaut immer mal aufs andere Feld, das ist ganz normal. Aber grundsätzlich sitze ich und das habe ich sehr, sehr häufig den Moment, dass ich im Auto sitze und mir denke, es ist einfach nur geil, dass du das machen darfst. Weil gestern der Mann der besten Freundin meiner Oma meinte, es ist immer Gnade, wenn du das machen darfst, was du liebst.
Mhm.
Und das stimmt. Das
ist wirklich, ja.
Und deswegen das habe ich sehr, sehr oft, dass ich im Auto sitze, Musik höre und mir dann denke, es ist einfach geil, dass du das machen darfst. Dass du jetzt hier Manchester City gegen Manchester United machen darfst. Und manchmal schreibe ich das dann auch nieder und habe je letzten Tag gepostet, das war ein Spiel, da habe ich, als ich 2013 Volo war bei Sky Sport News, mir gedacht, wow, das ist meilenweit entfernt. Das ist im gleichen Haus dann passiert, aber halt 10 Jahre später oder so, ja? Oder 13 Jahre später. Das ist dann einfach so eine Fügung, die es manchmal gibt. Und dann freust du dich drüber und denkst dir, wow, das ist unglaublich. In dem Moment begreifst du es. Und ich werde dann manchmal auch sentimental und denke mir, es ist einfach cool, dass du es machen darfst. Schreib es dann nieder und dann ist es für mich auch wieder gut. Ich lasse mich dann nicht davon wegtragen. Ich glaube, das ist das, worauf du hinaus möchtest. Das darfst du halt nicht. Dann einfach sagen, so quasi, ich habe jetzt ein Champions-League-Finale kommentiert. Jetzt brauche ich nichts mehr machen, darfst du nicht machen, du darfst aber auch nicht machen, ich krieg's Champions-League-Finale nicht, also könnt ihr mich jetzt alle mal, das darfst du auch nicht, sondern du musst einfach, wenn du, tue genug Gutes und es wird dir auch Gutes widerfahren. Arbeite hart dran, dann kriegst du es, wenn nicht, dann nicht, dann war ich Rang 7 und in der Tabelle und kann trotzdem am Ende des Tages sagen, wenn ich irgendwann mal umfahren sollte, ich habe eigentlich genau den Job gehabt, den ich immer haben wollte. Und das können auch nicht so viele behaupten, weil ich glaube zum Beispiel, auch da wieder, meine Eltern zum Beispiel, glaube ich, haben das nicht gehabt zum Beispiel. Bei denen war es einfach nur, die haben gesagt, sie wollen, mein Papa wollte andere Sachen machen, das weiß ich. Aber er hat damals einfach, die haben das Haus damals einfach nicht abzahlen können, anders als sich da in diesem Chemiebetrieb einschreiben lassen, so quasi. Das war's. Ja, also es gibt Leute, die haben das nicht, die machen es dann für andere Dinge. Und es gibt da Leute, die sagen, ich mache einfach meinen Job gerne, weil ich mache meinen Job einfach, mir ist es egal, ich will einfach meinen Urlaub finanzieren. Habe ja auch einen Kollegen gehabt, der das gesagt hat. Ist auch cool, jeder kann das. Aber ich deswegen umso glücklicher und dankbarer können wir sein, dass wir das machen dürfen. Es ist nicht immer nur Zuckerschlecken, es ist nicht jedes Spiel schön, es ist nicht jede Ansetzung schön, es ist nicht jedes Spiel vorzubereiten einfach, das ist ja ganz normal, aber also wenn ich dann Pound for Pound einfach mal vergleiche, haben wir es sehr, sehr gut erwischt und können sehr, sehr froh sein, das machen zu dürfen.
Und was hättet ihr gerne am Beginn eures Weges gewusst? Also ich meine jetzt, als ihr dann quasi so ins Berufsleben gestartet seid, und das kann man ja hier nachlesen, es war keine gerade Linie, sondern da mussten gewisse Dinge passen und ihr wart auch manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist eben einfach das Glück, was man im Leben manchmal braucht. Uli, was hättest du gerne am Anfang dieses Weges gewusst, was du jetzt weißt?
Es geht nicht nur um Inhalt. Es geht nicht darum, dass du der beste Kommentator bist, oder der beste Journalist oder dass du dich möglichst maximal vorbereitest, sondern es geht auch um Marketing und das habe ich nicht gecheckt.
In dem Moment blendet ein.
Ja, genau. Gut. Guter Mann. Shoutout hat mir Sebastian Kneißl sehr viel geholfen und mir das sehr viel und sehr früh gesagt. Der hat eine wunderschöne Metapher gewählt, dass er gesagt hat, wenn du ein Weltklasse-Spieler sein willst auf dem Platz, dann brauchst du vieles. Du hast vielleicht den besten rechten Fuß auf der Welt, aber ohne linken wird es nichts werden. Und jetzt ist es Zeit, deinen linken zu trainieren.
Und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür.
Bitte?
Und dann bist du zu Instagram.
Und dann bin ich zu Instagram, ja.
Da haben wir uns noch drüber unterhalten, das weiß ich noch.
Genau, ja, genau. Gut, sehr gut. Ja, genau, das ist so. Dann habe ich irgendwann verstanden, okay, vielleicht muss ich dem Sender was zurückgeben von der vielen On-Air-Time, die er mir gibt, dass ich deren Ansetzungen einfach poste, dass ich und so, ne? Und habe es dann, wie das halt so ist, auch so genutzt, dass ich damit leben kann. Nämlich, dass ich zum Beispiel einfach ein paar Inhalte weitergebe, zu denen ich halt keine Zeit habe während der Übertragung oder die einfach kein interessieren da, was dann wiederum andere Türen links und rechts geöffnet hatte. Aber das ist der wesentliche Punkt, dass du da natürlich irgendwo auf eine Weise, also ist ja auch gut so, naiv reinmarschierst und dir denkst, okay, jetzt liefere ich mal die bestmögliche Arbeit ab, versuche mich so sehr, wie ich kann, mit dem, was ich tue, auseinanderzusetzen, mich entsprechend links und rechts aufschlauen zu lassen, ständiges an dem Arbeiten und dazu, das ist immer das Allerwichtigste, also wir können jetzt über Vorbereitungen und bla 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 reden, schön, das interessiert mich nicht, du kannst auch nichts machen, wenn du performst, performst du. Und dass das aber wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte ist, das hätte ich gern vorher gewusst.
Und was hättest du gern vorher gewusst?
Also das auch, aber ich hänge Sachen so nicht so hoch, ehrlich gesagt, sondern ich glaube, dass alles, es ist ein Prozess am Ende, es ist auch wieder eine schöne Floskel, aber auch das, glaube ich, sieht man im Buch, es war alles für irgendetwas gut und es ist alles für irgendetwas gut. Es gibt immer, es gibt so Punkte, da passiert das, weil es passieren musste. Mein erstes Studium hat genau da aufgehört, als ich das Geld hatte, mir das zweite zu finanzieren. Und das hat mich dahin geführt, zum Beispiel. Deswegen bin ich da nicht so, ich hätte gerne gewusst, das oder so. Das ist eigentlich nicht so mein Naturell, weil ich es immer versuche, irgendwie zu erleben einfach und dann daraus zu lernen. So ist es ja im Leben immer. Also wenn ich glaube, ich wäre sogar langweilig gewesen, hätte ich es von Anfang an gewusst. Dann hätte ich wahrscheinlich da, das wäre langweilig gewesen, wahrscheinlich sogar. Das gehört irgendwie dazu. Deswegen, ich bin da nicht so, dass ich da jetzt irgendwie mir denke, boah, hätte ich das mal eher, grundsätzlich hat es jeder mal so einen Moment, wo er sich das denkt, aber ja, im Großen und Ganzen war alles für etwas gut und du wirst besser in allem, was du machst. Und ich mag so, es gibt ja ein paar, bei denen weißt du, die kalkulieren ein paar Dinge und immer wenn ich merke, dass Dinge kalkuliert sind, verlieren die total den Reiz für mich. Es ist beim Menschen so, es ist bei Sachen so. Wenn ich weiß, wenn der Zauber weg ist, ist der Zauber weg. Deswegen, das gehört irgendwie dazu, dass es so war, wie es war. So.
Also ich könnte noch sehr lange mit euch sprechen, aber ich stelle euch jetzt trotzdem die letzte Frage, denn ihr müsst ja auch irgendwann mal weiter. Glaubt ihr, dass wir drei irgendwann mal vom Fußball wegkommen? Denn der Fußball macht ja schon relativ viel eigentlich, um einen wegzudrehen. Aber du hoffst, dass du wegkommst vom Fußball?
Niemals.
Ja, doch, ich wünsche mir das schon irgendwann mal, dass ich, anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich mal mit dem Beruf am Ende bin, wann auch immer das sein mag und warum auch immer das sein mag, dass ich dann auch wirklich ganz abschließe und sage, dann möchte ich jetzt auch nicht mehr weitergucken, das ist schon möglich. Und irgendein hoffentlich dann etwas intellektuelleres Ich von mir wünscht sich schon, dass ich dann irgendwann nichts mehr mit Fußball im Hut habe. Dann mache ich halt Boxen, aber nee, ich hätte nichts dagegen.
Und du aber nicht?
Mir ist genau das Gegenteil. Ich habe mit meinem besten Kumpel, mit dem Uli gestern in Berlin war, wir haben einen Traum und den werden wir uns auch erfüllen. Wir hoffen, dass wir mit 70, 65 einfach nur Kiebitze sein können. Einfach nur am Trainingsplatz stehen und sagen können, der Niner hat schon wieder gefoult. Das ist mein großes Ziel und das ist, ich glaube, ich werde dem immer irgendwie. Also ich sehe es ja auch an meinem Verhalten, wenn ich viele sagen immer, du bist immer bei Instagram und so oder du machst immer dies oder du schaust immer hier. Also alles, wie oft ich Screenshots mache von, das kann ich gebrauchen fürs nächste Spiel. Und ich bin immer in dieser Welt irgendwie. Und
Beim Uli ja genauso.
Das habe ich gelesen, cool, das brauche ich, das screenshot ich gleich. Und selbst wenn, ich habe letztes Mal auch zu jemandem gesagt, was machst du denn so? Er sagt, ja, ich habe hier mit Fußball gerade nichts zu tun haben, weil ich habe jetzt echt das ganze Wochenende gearbeitet, ich bin froh, dass ich mehr runterkomme. Ja, was machst du gerade? Ja, ich spiele FIFA. Dann lachen die alle so und sagen, ey, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Das ist doch auch wieder Fußball. Dann sage ich, ja, stimmt eigentlich schon, hast recht, aber halt nicht mein Fußball. Also im Sinne von, ich will jetzt nicht irgendwie Statistiken wälzen und nochmal nachlesen, was macht der Rechtsverteidiger von Liverpool oder so. Sondern ich will einfach für mich doof dahin daddeln. Das ist dann mein Fußball. Ja, so. Aber ich glaube, dass ich davon nicht wegkommen werde. Also klar, kann immer sein, wenn jetzt irgendwie alle Sender sagen, du bist bescheuert und hau ab, du bist der Dümmste aller Zeiten und wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, dass du dann so einen Kulturfrust hast, das kann vielleicht sein. Aber ansonsten hoffe ich, wenn es so weitergeht und ich das weiterhin machen darf, dass ich irgendwann das Kiebitz ende und Nachbarskinder beschimpft.
Das wirst du hoffentlich nie machen. Dazu bist du zu kinderfreundlich. Irgendwie so viel kann ich
das stimmt
verraten.
Ja, aber halt den Stürmer, der zum fünften Mal fault, einfach ihm das auch unter die Nase zu reiben. Das war jetzt einfach das fünfte Mal.
Wie ist bei dir?
Also
ich sehe dich da auch, du kommst da mit.
Na, war das nicht in einem Reel von euch, wo ihr habt ja so ein Unboxing mit Fritz von Ton und Taxis gemacht und war das da nicht irgendwie eine der Schnittszenen vorher, wo du ihn fragst, hast du das Spiel gesehen und er hat gesagt, na, ich war in der Oper oder irgendwie oder bin ich mir das eingeladen?
Ja, er hat das Champions-League-Finale, das ich kommentiert habe, nicht gesehen.
Ach ja, stimmt, ja genau, das steht
da auch drin. Ja. Weil er in der Oper war und als er das Buch gelesen hatte, getroffen hat, hat er gesagt, war das so? Und er konnte sich nicht mehr daran erinnern. Er hat gesagt, ja, dann wird das schon so gewesen sein. Und er konnte dann auch noch genau sagen, welche Oper es vermutlich gewesen ist an dem Tag, weil er da zu dem Zeitpunkt in der Regel eingeladen wird dazu. Ne? Ist auch da will ich hin. Deswegen weg mit Fußball, da will ich hin.
Ja, ich, also ehrlicherweise also die Leute werden, glaube ich, erschüttert, wie oft ich, wenn ich nicht muss, also Bundesliga muss ich ja gucken, Männer und Frauen will ich auch gucken, alles easy, also will mich da nicht drüber beschweren. Aber wie oft ich letztlich nicht schaue, wenn es trotzdem noch Fußball läuft, die Leute werden,
ja ganz,
also wenn ich lese, Jürgen Klopp sagt, er kann an keinem Spiel vorbeiseppen oder Thierry Ory erzählt irgendwas über die Eckball-Variante von Fortuna Düsseldorf, dann denke ich mir, so möchte ich nicht werden.
Das ist wahrscheinlich Marke manchmal. Also ich weiß, das haben wir ja im Podcast schon 100 Mal erzählt, deswegen, wir schreiben ja manchmal auch, hast du das Foul von Chelsea gegen Arsenal gesehen oder so, ja? Dann sage ich, du, entweder ich habe ein anderes Spiel gerade gehabt oder ich bin gerade von dem Spiel nach Hause, schaust du dann halt nach.
Das ist ja, ganz normal. Das meiste ist ja bei dir noch viel schlimmer als bei uns, weil du musst ja tatsächlich immer alle neuen sehen, ne? So wie du dir das aufgebürdet hast sozusagen.
Ja,
du
bist
selber schuld, aber du musst alle neuen sehen.
Mal fragen, und warum?
Das ist durch die Hörerinnen und Hörer gekommen, weil ich am Anfang habe ich nicht alle Spiele gesehen, logischerweise, wer macht das schon? Das ging auch damals technisch gesehen noch gar nicht so einfach. Aber dann ist mir einfach aufgefallen, ich habe dann immer zwei, manchmal sogar drei Zusammenfassungen von den Spielen gesehen, die ich nicht über 90 Minuten gesehen habe. Also Sky, ZDF und ARD habe ich gesehen. Ja. Und ich habe Artikel dazu gelesen. Und ich habe dann aber festgestellt, das reicht trotzdem nicht. Ja, dann schreiben die Leute danach, warum hast du nicht über die zwei Situationen gesprochen, wo sie Abseits gepfiffen haben und es war aber kein Abseits. Und dann habe ich gemerkt, Mist, dann muss ich es ja gucken. Und so hat sich das entwickelt.
Mein besagter beste Kumpel, der hört sich alles von dir an und der sagt jedes Mal, es ist unglaublich, es ist ja unglaublich, wie verrückt der Mann sein muss, dass er sich den ganzen Bums da reinzieht, von A bis Z. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass wenn Sonntagabend ist und es läuft halt dann Bundesliga nicht mehr, aber dafür zweite Liga oder so, oder der Premier League oder La Liga, dass du es dir nicht anschaust, weil du dir denkst, hey, dann gehe ich aus Essen oder lade einen Kumpel ein oder so.
Aber dann lese ich euer Buch.
Dann lese ich unser Buch.
Ja. Und trotzdem ist aber das Erstaunliche, am Ende ist es ja doch immer so, dass du dann denkst, naja, und dann schaust du doch manchmal wieder rein. Also ich glaube, meine Brand ist dann oft zu sagen, ich habe es nicht gesehen, ja, ich habe es doch mit einem halben Auge verfolgt. Deswegen wünsche ich mir so...
Also mit Ignos habe ich es trotzdem immer, weil die Clips sind ja mittlerweile da und ich schaue alles. Also immer wenn mein Zuschauer mir schreibt, hast du gesehen so und so, sage ich, vor zwei Tagen. Also ich sage ihm nicht, sage dann, ja cool, vielen Dank, aber das ist ja mein Job. Ich folge den richtigen Leuten bei Instagram oder folge den richtigen Leuten bei Twitter.
Ja, aber das wäre ja genau das, was du loswerden würdest, wenn du es nicht mehr müsstest. Und dann würde ich mir...
Ich will es wissen.
Ja, klar, aber das wäre ja, ist ja logisch. Wenn du aufhörst, ist es ja vorbei. Also glaube ich, dass man, also ich hoffe das auch, wenn so intensiv, wie wir das jetzt hier seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren betreiben, dass ich zumindest dann die Muße hätte, nur noch das zu schauen, was ich wirklich möchte. Also sprich, ich will jetzt nicht auf Augsburg eindreschen, aber wir sparen uns Augsburg gegen Hoffenheim, weil ganz ehrlich,
ich habe dazu eine persönliche Anekdote, Jogi, die wird dir nicht gefallen.
Jetzt kommt's.
Ich hatte das einmal in meinem Leben, seitdem es den Rasenfunk gibt, dass ich mal nicht Fußball gucken musste. Das war, als ich die WM in Katar boykottiert habe. Da habe ich zum allerersten Mal, seitdem es den Rasenfunk gibt, habe ich auch einen Urlaub nur für mich gemacht. Das war auch quasi ein, ich lese jetzt so viel ich will Urlaub. 9 Bücher gelesen, Herr der Ringe in 2 Tagen. Es war mega geil. Bester Urlaub ever. Ganze Zeit krank gewesen, aber das ist ein anderes Thema. So ist es halt, wenn wir selbstständigen Urlaub machen.
Das stimmt, ja.
Das ist echt so,
ja.
So, und dann war ich aber in diesem Hotel und logischerweise liefen da die WM-Spiele. Und ich bin da kein einziges Mal auf dem Weg zu einem der 1000 Essen, die es da gab, stehen geblieben. Und ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie gut sich das angefühlt hat. Und dann habe ich irgendwann gelesen, ach, jetzt sind sie schon wieder ausgeschieden. Boah, Gott sei Dank muss ich mich damit nicht beschäftigen. Da wird jetzt wieder was los sein.
Das ist aber, weil du dich ja, also du hast dich ja aktiv aus Haltungsgründen dagegen entschieden und dann ist es leicht, glaube ich, ne? So, also wenn du jetzt quasi dich selbst zwingst, obwohl es dich ja noch so catcht, glaube ich.
Aber die Spiele an sich, weißt du, das WM-Finale, dass ich das von damals immer noch nicht gesehen habe, das ist natürlich eigentlich auch eine Lücke in meinem Kopf, die ich füllen müsste, weil das war eins der besten Finals nach allem, was ich gelesen habe.
Und damit auch eins der schlechtesten, aber ja. Ja, stimmt schon.
Aber ich wollte es jetzt gar nicht über mich machen. Ich wollte dir nur spiegeln. Es kann auch sein, vielleicht siehst du es dann auch so. Aber gut, wir werden es sehen.
Zwanghaft darf es nicht sein. Das ist Gott sei Dank nicht. Momentan habe ich den Antrieb zu sagen, ich will es durchziehen bis zum Umfallen, weil ich.
Ja, gut, das ist ja logisch.
Danke, Liebe zu werden. Das ist mein großes Ziel. Da nehmen wir dich mit. Da sehe ich dich mit so einer
Bierkiste. Ich sehe bis dahin keinerlei öffentlich Trainings mehr. Du hast dann völlig einen falschen Blick auf die Branche. Dann werden
Kreisklasse. Ja, natürlich.
Kreisklasse.
Wirklich, den
Nachbarsjungen beschimpfen, dass er jetzt wieder fault.
Dann machen wir es anders. Wir spielen dann alte Herren, denn das ist das, was mir nämlich richtig abgeht, wenn man immer am Wochenende arbeitet und unter der Woche auch viel zu tun hat.
Warum spielst du eigentlich nicht mehr selber? Wann soll ich denn spielen?
Genau. Und da nur trainieren für nicht spielen,
das habe ich auch keinen Bock drauf.
Dann machen wir alte Herren.
Das machen wir.
Dann will ich nämlich sehen, wo der Uli wirklich gelandet wäre ohne seine vier Kreuzbandrisse.
Das sind sehr alte Herren.
Bei den alten Herren. Bei den jungen Herren.
Stimmt, genau. Bei denen habe ich lustigerweise auch
schon aber sehr alte Herren.
Also, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Hoffentlich haben die TV im Himmel mit Kai Psotter geschrieben. Ich halte es nochmal in die Kamera für alle, die bei YouTube zuschauen. Bei Edelsports erschienen, Sports wahrscheinlich. Kann man signierte Exemplare irgendwo bekommen?
Da sind wir jetzt gerade schon da sind wir mit dir am Verhandeln, beziehungsweise mit der Bücherei deines Vertrauens, bei denen es geklappt hat. Wir sind da dran, dass wir mit denen sprechen. Ich habe mit der schon gesprochen, die war daran interessiert, hat gemeint, wir können das machen und das muss man dann halt schauen, wie die das hinbekommen, dass die.
Also kurz um Jahr.
Kurz um Jahr.
Okay, alles
wir arbeiten dran, dass es klappt, sagen wir so.
Ich packe den Link in die Show.
Die Leute, die haben wir auch schon gesagt, die Leute, die ja jetzt halt schon welche haben und sie unterschrieben haben wollen, Lesereisen, wenn es die geben sollte, wir treffen uns vielleicht irgendwann mal, gibt irgendwie ein Treffen, wie auch immer. Irgendwie kriegen wir es hin, dass wir uns sehen und im Zweifel soll er es mir schicken und ich unterschreibe es ihm, dann ist es halt so.
Also ich will euch nicht desillusionieren, ihr müsst auf jeden Fall auf eine Lesereise gehen. Da werdet ihr nicht dran vorbeikommen.
Da gibt's da gibt's ein paar, wie du kennst, also da kommen wir wieder auf dich zu, das weißt du eh schon.
Okay, alles Max bezahlt.
Das habe ich neulich schon mal zu jemandem gesagt, das ist immer das Problem, wenn du Fragen gut beantwortest, dann kommen die Leute immer wieder auf dich zurück, deswegen und daher kommen wir zu dir.
Ich helfe
es
ja
gibt
gerne.
Halt so fragmenthafte Ideen und wir müssen halt dann schauen, ob das sinnvoll ist, das alles am Stück durchzuziehen oder mal da,
Ja, da können wir mal nochmal drüber reden. Genau. Da habe ich ein paar zumindest eigene Erfahrungen ja gesammelt. Also vielen Dank, dass ihr da wart.
Wir danken für die Einladung, wirklich.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr habt ja diese Sendung hier auch möglich gemacht. Ihr wisst, alles im Rasenfunk, Paywall, Werbe und Sponsoren frei, wenn nicht irgendwelche Leute ihre Getränke mitbringen. Ja, aber gut,
gesehen,
so ist das eben. Ja, mal gucken, es wird schon die entsprechenden YouTube-Kommentare geben.
Ich wurde nicht gesponsert.
Ich habe
nicht gut geschlafen, deswegen.
Die DMs sind ja sicher.
Aber sicher. Also in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Feedback zu der Folge sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de und ansonsten wisst ihr ja, wo ihr diesen beiden Herren folgen könnt und dann freue ich mich, wenn euch die Sendung gefallen hat und wenn euch das alte Tribünengespräch erinnert, dann ist es auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Es ist schon 9 Jahre her, ist mir irgendwann aufgefallen während der Sendung. 2017. Hört da auch gerne nochmal rein. Lange ist es her. Macht's gut, bleibt oder werdet gesund. Bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.